Ja, herzlich willkommen zur Alternativlos-Folge Nr. 41. Wir dachten uns, wir machen nochmal so eine kleine Jahresabschlussfolge für das Jahr 2017, jetzt wo das Jahr fast geschafft ist.
So können wir euch nicht gehen lassen, haben wir uns gedacht.
Genau. Und ja, zumal wir dieses Jahr auf dem Kongress keine Fnord News schon machen.
Ja, warum eigentlich nicht?
Es gibt, glaube ich, so drei Gründe. Also der eine ist, es ist halt einfach irgendwie immer echt ein Sack voll Arbeit so und letzten Endes war dieses Jahr so eins mit diesem ganzen Trump-Wahnsinn, wo da noch irgendwie Lacher rauszukitzeln, die einem nicht sofort im Halse stecken bleiben und irgendwie die nicht sowieso schon total offensichtlich sind.
Du, ich habe ja so ein Arbeit geworden. Ich habe ja so einen Screenshot gemacht und der liegt auf meinem Desktop rum von diesem Kofefe-Tweet. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, vergiss es.
Genau,
so, geht ja, was willst du da noch?
Yeah.
Ja. Also wir können jetzt irgendwie, ich habe ja mal im Blog beschrieben, wie viel Arbeit das ist, ja, weil man hat ja wenig Vorstellungen, da gehen also wirklich Monate an Lebenszeit rein. Nur sortieren von den ganzen Sachen. Und wir hätten sagen können, okay, wir sortieren den Trump aus, weil da hat keiner mehr Bock drauf. Ja, das hätten wir machen können.
Aber wäre es halt auch ein echt unrepräsentatives Jahr geworden.
Ja, und es ist vor allem, gab es einfach so viel negative Scheiße dieses Jahr, dass eine Show, die das alles nochmal auf den Tisch legt, einfach noch mehr schlechte Laune macht. Also man hätte sozusagen Trump filtern müssen und die ganzen schlechten Nachrichten und da bleibt auch mal nichts übrig. Das ist so, ich habe das vorhin hier beim Reinkommen gesagt, ich habe so zwei Lektionen aus dem Jahr. Die erste ist, warten, dass es besser wird, funktioniert nicht. Ja, das wird nicht von selber besser. Wir müssen es besser machen.
Ja.
Und was mir persönlich sehr gefehlt hat in diesem Jahr, sind so niveauvolle Unterhaltung. Also höheres Niveau als du Arsch. Ja, ich hatte so ein paar Beispiele dieses Jahr. Das war irgendwie, wie war denn das? So Subject, du Nazi-Versteher oder so. Einfach der Tonfall, in dem Leute aufeinander zugehen, also gar nicht so, das eskaliert nicht dahin, sondern es geht schon so los, ja, ist schon derartig vergiftet, dass ich einfach auch bei diversen Gelegenheiten dann überhaupt keinen Bock habe, irgendwie ein Gespräch anzufangen, weil ich mir denke so, ach, weißt du, ja. Und da müssen wir aber raus, weil das ist wirklich da, das ist mehr als Lebenszeit, die verloren geht, ja. Ich sag immer, wir, so bei Bitcoin kann man das gut illustrieren, ja. Da war immer, man ärgert sich, nicht eingestiegen zu sein, aber man ärgert sich noch mehr, wenn man eingestiegen ist und dann einen Burger gekauft hat davon, ja. In der Sekunde, wo du eine aktive Handlung begehst, ist einfach der rückblickende Ärger größer. Und so ist es auch mit Gesprächen, finde ich. Ja? Ich habe jetzt so genug Gelegenheiten einfach nicht mitgenommen dieses Jahr, weil ich dachte, das wird eh nichts, dass ich anfange, das richtig als auch einen Verlust zu empfinden. Ja? Wir müssen mehr Sendung machen, würde ich sagen.
Ja, wir müssen
einfach aufhören mit diesem Scheiß, irgendwie Geld verdienen, und wir müssen einfach jetzt mal auf uns das Wichtige uns konzentrieren und hier Sendung machen. Ja? Diese scheiß Erwerbsarbeit, das führt doch zu nichts.
Ja, ehrliche Arbeit und so.
Ja, ach, es gab da so ein paar Probleme dieses Jahr, nicht mit der Arbeit, sondern eigentlich haben wir ja Flatter gehabt als Spendenmodell. Und dann ist Flatter von diesen Adblock Plus Leuten gekauft worden. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir probieren mal Patreon. Und dann kommt Patreon und hat irgendwie ein Gebührenmodell angekündigt. Du hast vorhin die Zahl gehabt, wie war das, von so einer 1-Euro-Spende?
Würden dann 30% an irgendwie Gebühren weggegangen sein.
Also das haben sie jetzt wieder zurückgerollt, aber so, da ich mir so, boah, ey.
Also wir haben gerade mal geguckt, so irgendwie so Patreon fallen so 15% ungefähr an allen möglichen Gebühren an. Und
also wir sehen das Problem und wir diskutieren gerade,
wie wir das irgendwie mal,
wie wir das geschickt lösen. Ja, wir fühlen eure Schmerzen.
Ja. Und wir werden Im Laufe der Sendung werden wir dazu noch mal was sagen. Ja. Wir haben da so eine Idee.
Aber das mit dem irgendwie in Gram zurückgucken wegen verpassten Gelegenheiten ist bei Bitcoin natürlich besonders krass, weil wir also eigentlich, also wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Early Adopter, die irgendwie die Sachen haben, bevor sie die anderen haben, aber Bitcoin haben wir schon echt früh gesehen. So, bevor das irgendwie in Zeitungen stand, natürlich, ja. Und Frank hat auch ein bisschen damit rumgespielt und kam irgendwann zu mir und meinte, hey, lass uns doch mal Bitcoin-Spenden annehmen.
FIFA fand das zu unsinnig.
Und ich habe gesagt, das ist ein Schneeballsystem, das ist alles Betrüger, das ist darauf ausgelegt, Leuten irgendwie einen Dopamin-Hit zu geben, das ist wie Casino, da will ich nicht mitmachen, weil es irgendwelchen armen Schluckern die Kohle aus der Tasche zieht. Ja? Und so Zocker will ich nicht noch. Also ich habe so einen Sack voll moralisch hochwertiger Gründe gehabt, warum ich das nicht wollte. Und dann hat Frank angefangen, mir so vorzurechnen, immer so im 4-Wochen-Abstand, so wie deutlich wir jetzt nicht mehr arbeiten müssten, wenn wir damals Bitcoin-Spenden angenommen hätten. Und dann denke ich mir das schon, das ist das Problem mit Anstand und Moral. Ja, es ist halt nicht kostenlos, sondern da gibt's da halt Gelegenheiten weg. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, dass ich nie irgendwie Bitcoin genommen habe und mir dann irgendwie eine Pizza geholt habe oder so, weil das war ja mal so, das war so einer der Momente, wo alle dachten, okay, Bitcoin könnte doch was werden, als so die ersten so Hipster irgendwie Pizza-Lieferservices angefangen haben, Bitcoin anzunehmen. Ja? Weil ursprünglich sah Bitcoin ja aus wie so ein Bezahlsystem für Alltag, ja, dass ich da irgendwie. Und das ist ja überhaupt nicht, wo sich das hinentwickelt hat. Das ist ja jetzt eher so eine Art Investment, ich sag mal, Zocker-Geschichte. Da legst du Geld an, um mehr Geld rauszukriegen, nicht um damit was zu bezahlen.
Also ich habe ja damals auch irgendwie irgendwie 2 Burger und 2 Bier für 1,5 Bitcoin gekauft. Immerhin weiß ich, dass das Geld bei jemand sehr Nettes gelandet ist, der
irgendwie den Laden, Kleinwagen, sagst du, ja?
Der den Laden betreibt und
umgerechnet ein Kleinwagen.
Wo es halt also jetzt sicherlich nicht so ist, dass irgendwie das in den falschen Händen landet. Aber ja, umgerechnet ein Kleinwagen. Das waren relativ teure Burger, aber gut, so ist es halt. Letzten Endes ist es halt so, dass dieses Cryptocurrency-Ding, ich denke, was so das nächste Jahr passieren wird, ist, dass sich das entscheidet, wohin die Reise da geht. Und es gibt ja da so sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und ich bin da auch nicht wirklich irgendwie einer festen Meinung, weil letzten Endes ist bei allen Währungen ist ja immer so, dass das passiert, woran die Menschen glauben. Ja, also ist ja bei Bitcoin jetzt nicht groß anders. Natürlich gibt es halt diese Mechanismen dahinter mit dem Mining und so weiter und so fort und der Mathematik, die halt dafür sorgt, dass es halt nicht nur der reine Glaube und die Entscheidung von irgendein paar Zentralbankern ist, irgendwie in welche Richtung sich eine Währung entwickelt.
Vielleicht sollten wir das auch mal erklären. Ich habe neulich so ein Gespräch gehabt, da ist mir auch klar geworden, so viele Leute hören irgendwie Bitcoin und Blockchain und das ist ja, inzwischen ist das ja eins von diesen hohlen Marketing-Phrasen.
Ich finde, daubt er die Blockchain.
Die so, genau, Blockchain in the Cloud mit irgendwie. Also das sagt man heute zum Produkt dazu, um es cooler zu machen. Ja, Blockchain, wir machen auch Blockchain. Und das muss man trennen, Bitcoin und Blockchain. Ja, oder überhaupt die Kryptowährung und Blockchain. Blockchain ist nämlich eigentlich eine hochinteressante Geschichte. Nämlich die Lösung für ein Problem, was lange Zeit als unlösbar galt. Nämlich die Frage, wie du aus einem völlig verteilten System ohne Notar in der Mitte, dem alle vertrauen müssen, wie du daraus ein konsistentes Weltbild schaffst, dass die sich auf einen Zustand einigen können und der ist jetzt wahr. Ja, das ist ein Problem, was bei Datenbanken schon immer eine Rolle spielt und da wird das immer so gelöst, oder immer ist jetzt zu viel, aber da löst man es häufig so, dass die Datenbanken irgendeine Art Wahlverfahren haben und sich darauf einigen, wer jetzt zuständig ist. Aber es gibt immer noch einen, der das letzte Wort hat. Und das gibt's bei der Blockchain eben nicht. Sondern das ist ein relativ schlaues Verfahren, um einen Konsens zu finden zwischen verschiedenen Leuten, die sich gegenseitig nicht trauen müssen dafür. Und so genial das ist, so erkauft es sich das eben mit so einem Pferdefuß. Und der Pferdefuß ist, dass das Proof of Work basiert ist. Das heißt, man muss Leistung erbringen, Man muss beweisen, dass man Leistung erbracht hat, um Recht zu bekommen im System. Das ist sozusagen, es bildet die eine Art von Geld ab auf eine andere Art von Leistung. Und die verbraucht eben Strom. Das heißt, es ist kein intellektuelles Spiel, sondern dem stehen tatsächliche Realweltkosten gegenüber. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt ganz interessante Effekte haben, von denen Frank gleich mal ein paar Anekdoten erzählen wollte, wie das in der Praxis abläuft. Aber Bitcoin Mining ist vergleichsweise teuer geworden. Nicht nur, weil man das gar nicht mehr mit Standard-Hardware macht, sondern mit irgendwelchen ASICs. Erklär doch mal den Weg dahin, der war nämlich auch ganz lustig.
Na, am Anfang war es so, dass die...
Der erste Client war irgendwie so ein Programm, was du halt runtergeladen hast und der hat es auf deiner CPU gemacht.
Genau, er hat das einfach auf der normalen CPU gemacht und dann wurde relativ schnell klar, dass diese Operationen sich mit Grafikkartenprozessoren sehr viel schneller ausführen lassen. Dann, also der nächste Schritt waren halt Grafikkarten, auf denen dann halt diese Programme liefen und dann haben sich die Leute, wie jetzt dann halt neulich auch bei Ethereum, wo durch dieselbe Phase gelaufen ist, noch so eine andere Kryptowährung, haben sich die Leute halt so Grafikkarten gekauft und haben dann ihre PCs damit vollgestopft und dann halt irgendwie Mining gemacht. Und wenn man zur damaligen Zeit, also als Mining noch mit Grafikkarten ging und es so noch so halbwegs profitabel war, wenn man da rechtzeitig eingestiegen ist, dann fielen da durchaus halt schon mal so ein paar Bitcoin am Tag raus, so ganz früh. Ja? Also es war halt durchaus, wenn man halt so ein etwas größeres Setup hatte. Und das wird dann halt graduell weniger, weil Bitcoin und alle anderen wesentlichen Kryptowährungen haben halt diese Steigerungen drin, dass also es immer schwieriger wird, diese Berechnungen durchzuführen, was halt da so eingebaute Deflation quasi ist.
Man sollte vielleicht dazu sagen, Bitcoin klingt wie eine Währung, aber Blockchain ist eigentlich keine Währung, sondern ein Ledger-System, eine Buchhaltung.
Das ist halt eigentlich nichts weiter als
ein, der Währungsteil ist virtuell obendrauf.
Genau, also was die Blockchain eigentlich de facto tut, ist halt ein verteiltes Notariat. Ne? Also alles, was es tut, ist zu sagen so, hier ist eine Transaktion, diese Transaktionen geben, also was weiß ich gebe jetzt 4 für einen Euro und ihr alle habt gesehen, dass ich oder gehört, dass ich 4 für einen Euro gegeben habe und ihr könnt es bezeugen.
Ne? Und ich kann später nicht sagen, was für einen Euro habe ich nie gekriegt.
Beziehungsweise ich kann nicht sagen, ich habe 4 für nie einen Euro gegeben und den nochmal ausgeben. Weil das ist ja genau das Problem bei elektronischen Währungen, ist ja also eines der Kernprobleme, ist halt so eine Double Spending. Das heißt also, dass man halt eine Transaktion, also einen Wert nochmal ausgibt. Und dieses öffentliche Notariat besteht also im Wesentlichen darin, dass alle, die halt Mining machen, betreiben halt so Stempelmaschinen, die halt einfach die ganze Zeit halt Transaktionen stempeln. Habe ich gesehen. Und in dieses System eingebaut ist aber auch die Schöpfung neuen Geldes. Also sozusagen betreibt dieses Mining, damit attestiert man die ganze Zeit Transaktionen. Das sind dann diese Confirms, die man da so in Bitcoin-Clients oder auch in anderen Coin-Clients sieht. Und dieses Confirm einer Transaktion ist gleichzeitig quasi ein Lottoschein dafür, dass man sozusagen neues Geld kriegt. Ne? Also so kann man es vereinfacht sagen. Und deswegen betreiben die Miner das zum einen halt, um die sogenannte Mining-Fee einzunehmen. Das heißt also, für diese Transaktion nehmen die halt irgendwie so ein paar Hundertstel oder Tausendstel Bitcoin. Und manchmal haben sie halt Glück und dann ist halt in dem Block, der da gemeint wird, dann halt noch ein ganzer Bitcoin drin, der halt irgendwie dann neues Geld ist. Und dann können sie den halt auch ausgeben. Das sind also die beiden Businessmodelle für diese Miner. Das heißt also, die Menge an Transaktionen, die abgewickelt werden kann in so einer Blockchain-Währung, hängen davon ab, wie viele Leute diese Währung meinen. Und dann gibt es da so allerhand Mechanismen, dass also die Gebühren sich automatisch skalieren und so, dass halt irgendwie es immer ein Incentive dafür gibt, für die Miner halt irgendwie genug Mining-Kapazität in der Währung vorzuhalten. Also das ist ein relativ komplexes System, was da entsteht, aber im Wesentlichen beruht es halt darauf, dass alle daran glauben, dass es eine coole Sache ist und dass es halt irgendwie technisch so aufgebaut ist, dass es halt irgendwie jetzt nicht ohne weiteres gegamed werden kann. Da gibt es natürlich immer wieder Ausreißer, so, also sowas wie Ethereum, die dann halt festgestellt haben, so ups, wir haben uns da so ein bisschen verrannt. Und was dann passiert, ist ein sogenannter Hard Fork, wenn also die Währungen halt irgendwie sich da irgendwie vertan haben. Oder dass sie zum Beispiel feststellen, dass die Blockgröße für die Anzahl der Transaktionen, die halt in einem in einer, also in einem Block zusammengefasst werden, die, der dann halt gestempelt wird, dass die zu klein ist, dann machen sie diese Block-Size größer und dazu müssen sie dann Sachen ändern. Und das nennt man dann so einen Hard Fork. Und an dieser Stelle sagen halt die Miner, die daran mitmachen bei diesem Fork, okay, wir akzeptieren jetzt diese Änderung dieses Verfahrens, des Protokolls und berechnen ab jetzt anders, ausgehend, also ab einem bestimmten Block in dieser Kette voneinander verketteter Transaktionen, die dann immer abgestempelt werden. Und dann geht es halt irgendwie in eine oder andere Richtung weiter. Und so, das ist halt so die Lingo dieser Welt ist halt eine relativ unterhaltsame Absurde, so, und die kann auf den ersten Blick auch sehr verwirrend sein. Am Ende ist es halt so, die Frage, ob es halt irgendwie ja, sozusagen die Spekulation ist, die sich da jetzt gerade in den Kursen dieser Kryptowährungen niederschlägt. Es gibt eine Gegentheorie und die lautet, dass nur die reale Inflation des Fiat Money darin sichtbar wird.
Ja, klar.
Weil ich eine sehr unterhaltsame Theorie
fand. Das Fiat Money ist ja sozusagen der Feind von den Krypto-Leuten, die alle glauben, die Illuminati kontrollieren den Money Supply. Das ist auch nicht völlig von der Hand zu
machen. Wenn du dir so anguckst, was so irgendwie so die Zentralbanken da so drucken und in welchen Mengen und was die damit tun,
dann und kann man schon die Effekte davon sind ja auch spürbar. Wir haben jetzt hier gerade wieder so eine Milliardenübernahme gehabt. Disney kauft, wer war das? Wen kauft Disney gerade irgendwie? Schön vergessen. Also, aber jedenfalls so, dann werden mal eben 60 Milliarden bezahlt und das liegt daran, dass Geld im Moment günstig zu haben ist, Kredite sind günstig zu haben und das liegt daran, dass die Notenbanken die Zinsrate niedrig gesetzt haben, als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, es stimmt schon, dass Fiat Money Nachteile hat, die man tatsächlich sehen kann, diese ganzen Monster, irgendwie Konzern A kauft Konzern B, das ist eine direkte Folge daraus.
Hey, und ich meine, wenn du dir anguckst, was die mit dem gedruckten Geld gerade machen, ja, und dass sie halt Negativzinsen an den Zentralbanken nehmen müssen und so.
Ja, aber komm, gedruckt ist schon der falsche Ausdruck an der Stelle.
Also generiert, ja.
Ja.
Genau. Dann kann man schon sagen, dass irgendwie eine Blockchain-Währung, bei der man wenigstens noch irgendwie Energie verbrennen und den Planeten ein bisschen vernichten muss,
ja, super.
Hat zumindest irgendwie noch mehr
macht weniger kaputt. Das finde ich krass. Wenn du sagst, sozusagen den Planeten aktiv kaputt machen durch Energieinvestitionen in eine völlig virtuelle Währung, macht weniger kaputt als die Illuminaten mit ihrem Geld zu pleich.
Ich habe nicht gesagt, dass sie weniger kaputt machen. Was ich gesagt habe, ist nur, beziehungsweise was ich sagen wollte, ist, dass es eine solidere Grundlage für eine Währung ist.
Also wir sollten vielleicht erklären, so Informatik, das ist alles sehr schwer zu erklären, die Grundlagen. Aber so als Bild kann man sich vielleicht vorstellen, dass man eine Zielscheibe aufstellt und jeder kriegt einen Bogen und hat die Augen verbunden und muss jetzt versuchen, Pfeile in alle Himmelsrichtungen zu schießen und versuchen, dieses Ziel zu treffen. Und die Größe von dem Ziel wird angepasst, ja, wird immer kleiner. So, je effizientere Möglichkeiten finden, die Leute fangen dann irgendwie an, parallel zu schießen, ja. Um ihre Zielwahrscheinlichkeit zu erhöhen. So, aber der technische Fortschritt ist eben, hilft zwar, mehr Pfeile abzuschießen parallel, aber darauf reagiert eben die Kryptowährung, indem sie das Ziel kleiner schaltet. Ja, das heißt, es gibt einige so Regelkreisläufe. Anderer Regelkreislauf ist, dass die Gebühren, die so ein Miner erhebt für eine Transaktion, die bestimmt nicht der Miner, sondern die sind eine externe Regel und die
wird danach, kannst du auch mehr bieten übrigens, ne? Also dann haben wir als Transaktion eine höhere
Priorität. Ja. Gut, das ist halt Zockerscheiße, ne? Aber gut, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass die Gebühren, die Mindestgebühren, hängen halt davon ab, wie viel Transaktionen gerade ausstehen und noch beglaubigt werden müssen. Das heißt, das ist an der Stelle auch ein selbstregulierendes System. Und das Ausmaß, in dem dieses System selbstregulierend gebaut wurde, ist schon atemberaubend, ja, möchte ich mal so sagen. Denn es ist im Herzen eigentlich so ein Schneeballsystem, was darauf basiert, dass alle dran glauben, dass es jemand anders gibt, der ihnen ihre virtuellen Internetpunkte wieder abkaufen wird. Und es gibt aber Dutzende von Regelkreisläufen, die dafür sorgen, dass es tatsächlich Anreize gibt, dass das System weiterlaufen wird. Und das ist schon... Also es ist jetzt unfair, wenn ich sage, die kriminelle Energie, die reingeflossen ist, um dieses System zu erfinden, ist
kreative Energie.
Genau, kreative Energie. Das ist der richtige Ausdruck. Also es ist es ist schon umhauend, finde ich, dass diese Erfindung gelungen ist von Blockchain und Bitcoin.
Na, die blickt ja auf eine relativ lange Tradition zurück von vorherigen.
Na, von Leuten, die es versucht haben. Mhm. Aber der erste, der es wirklich geschafft hat.
Also wenn man so zurückguckt, steht es ja in so einer Tradition von halt so den Cypherpunk-Krypto-Anarchisten, die ja schon in den 90ern so Visionen von so ähnlichen Sachen hatten. Also halt so ein quasi eine, teilweise auch aus einer sehr libertären irgendwie Staat-Raushalten-Perspektive.
Ich wollte gerade sagen, eher libertär als anarchistisch ist so mein Eindruck gewesen.
Na, es gibt da so verschiedene Schulen und Strömungen so in diesem Bereich. Es ist halt auch ein...
Vielleicht erklären wir erstmal den Unterschied, oder? Weil viele Leute kennen das gar nicht.
Na, die Libertären sind halt Leute, die halt sagen, irgendwie so, der Markt wird halt schon regeln, so, ne? Also wie, also aus der Tradition von Ayn Rand
kommt. Nur der Markt darf es regeln.
Genau, nur der Markt darf
es regeln. Der Staat hat sich gefälligst rauszuhalten. Ja? Genau. Und zwar weitgehender, als man so glaubt, wenn man noch nie mit so einem Libertären geredet hat. Ich habe da mal so ein Gespräch geführt mit einem, der meinte, so, wenn du die Kohle hast, dir eine Atombombe zu kaufen, dann sollte der Staat dir nicht im Weg stehen. Weil du hast die Kohle, du hast, ist dein Recht.
Genau.
Ja, so, also es geht ziemlich weit, was die, das ist jetzt natürlich ein einzelner Teilnehmer, ja, sage ich mal, aber ja. Ist durchaus eine Sache, die,
also das ist vielleicht ein sehr konsequentes Argument.
Ja, also ist hier, weiß nicht, ob das mehr als fähig ist unter den Libertären, aber so Geschichten wie irgendwie die Kommune kauft sich ihre eigene Polizei, ja, so, oder das wird privatisiert, das finde ich völlig normal, ja, alles, was nicht privatisiert ist, ist aus Sicht eines Libertären ein unerlaubter Markteingriff und marktverzerrend. Ja, das heißt, das klingt jetzt alles sehr weit weg, aber auch die Gründungsgrundlagen der EU sind vor allem auf den freien Markt ausgerichtet. Also so weit weg ist das nicht. Die sind nur konsequenter in der Auslegung. Mhm. Und Anarchisten sind auch Leute, die keinen Staat haben wollen, aber nicht aus anderen Gründen. Nicht, weil sie persönliche Bereicherung gut finden. Ja, viele, viele Libertäre sind so Leute, die sich dann ein Haus auf dem Hügel bauen und Schusswaffen im Keller haben. Also die Überlappung zwischen Libertären und Schusswaffeneigentümern ist erschütternd hoch in den USA.
Ja, das stimmt.
Und Anarchisten sind eher so, ich will nicht sagen Idealisten, aber Leute, die glauben, wenn man den gesamten Staat und seine Kontrollinstrumente wegmachen würde, dann würden sich halt lokale Gruppen bilden, die das dann schon hinkriegen.
Genau, es ist halt so, also da gibt's halt eine Vielzahl von Schulen so, aber die Krypto-Anarchisten und die Anarcho-Syndikalisten, die also sagen, okay, die am besten funktionieren menschliche Strukturen durch freiwilligen Zusammenschluss von Menschen, die für sich ein Werk von Regeln geben und sich dann daran halten. Da gibt's halt schon große Überlappungen so, und aus dieser gesamtideologischen Blase entstanden halt dann auch die Movements wie halt so die Cypherpunks, die dann sahen, okay, wir haben jetzt Technologie, wir haben Krypto, wir haben Netze, wir könnten jetzt halt ein System bauen oder Systeme bauen, die halt diese Vision möglich machen, also nicht im Sinne von den Staat stürzen, sondern im Sinne von parallele Strukturen, die halt nicht unbedingt vom Staat abhängig sind. Und
ich würde aber vor Kryptowährungen anfangen, denn die...
Also das erste davon war Modernation. Das war das erste System, was in diese Richtung ging, wo also die, also da gab es den Mojo als sozusagen Währung drin, und es war ein System, wo man sagen konnte, man kann halt Services im Internet anbieten oder auch alle möglichen anderen Services anbieten, für die es dann halt ein Micropayment-System gibt, was halt irgendwie auf anonyme beziehungsweise anonymisierte Kommunikation mit Mix-Networks dran getackert und so funktioniert hat. Die waren halt ein bisschen zu früh dran, das war halt, ich glaube, 2002 oder so.
Ja, aber es gibt ja noch frühere, also die Leute, die PGP in Buchform exportiert haben, das waren auch Krypto-Anarchisten. Nee. Also es geht nicht nur, die Währung ist ein Teil, von dem lange Zeit nicht klar war, ob das überhaupt gelingen kann, so eine digitale Währung zu haben. Da haben Leute dran gearbeitet. Einer der ersten, die wirklich vielversprechende Ansätze hatte, war David Chaum, den wir damals auch verfolgt haben, sozusagen, weil das sehr spannend aussah. Ist aber nichts geworden, weil der irgendwie versucht hat, das kommerziell zu machen und das hat sich nicht getragen. Das war so ein Visionär, der war auch seiner Zeit voraus.
Der war deutlich seiner Zeit voraus, ja.
Aber also um mal zu illustrieren, was für ein Gedankengut in diesem libertären Bereich ist. Es gibt da einen Essay aus dem Jahre 1996 oder so. Assassination Politics, das finde ich ganz illustrativ. Ja. Das sollten wir mal erwähnt haben.
Herr Bell, ja.
Und zwar war sozusagen der, also es ist nicht klar, ob das ernst gemeint ist oder nicht, wenn man das liest, denkt man, das ist ja eine tolle Satire, aber wenn man den Typ trifft.
Genau, ich habe den Typen tatsächlich neulich irgendwie auf einer Konferenz gesehen und der meint es tatsächlich ernst, ja. Also der ist halt irgendwie, also Assassination Politics ist die Idee zu sagen, wenn man halt eine anonyme Währung hat und ein anonymes Kommunikationssystem, dann kann man ja Wetten auf irgendwie das Ableben von Politikern zum Beispiel abschließen.
Und wenn du nicht zufrieden bist mit der Arbeit, die der macht, dann kannst du ja $5 setzen.
Genau, und wenn sich genügend Leute finden, die diese Wette irgendwie eingehen, dann wird sich schon jemand finden, der ihren Inhalt in die Tat umsetzt.
Also Wette ist jetzt vielleicht ein euphemistischer, also es geht im Wesentlichen darum, dass man so einen Pool aufbaut, wenn du unzufrieden bist, für das Umnieten von einem Politiker und wenn, dann findet sich schon jemand. Und das Ganze basiert halt auf der Idee, dass die Kommunikation natürlich irgendwie per Kryptographie gesichert ist, dass nicht.
Und anonymisiert,
genau. Und genau, also dass keiner sehen kann, wer in den Pool eingezahlt hat. Aber so die Idee, dass du quasi Amtsinhaber weg ermorden lassen kannst mit einem anonymen Beitrag, so eine Art Crowdfunding für Ermordung. Und das war also relativ früh, noch vor diesem ganzen Kryptowährungskram, aber es ist eigentlich genauso die Ecke. Und das ist auch eine Sache, an der Tor heute noch knappst, finde ich, dass die auch im Grunde ungern darüber reden wollen, aus welcher Ecke eigentlich die ganzen Krypto-Ideale kommen, weil das waren nicht unbedingt so Gutmenschen, die an die armen verfolgten chinesischen Dissidenten gedacht haben, sondern die fanden in erster Linie, der Staat hat gefälligst, sich daraus rauszuhalten, was ich hier mache. Und wenn es anderen hilft, gut. Ja.
Ja, das ist auch der Grund, warum halt Tor ja diesen im Wesentlichen halt seine Anti-Censorship-Sachen in den Vordergrund stellt und halt die Sachen.
Klar, weil das eine viel schönere Story ist.
Die Anonymisierung sind ja halt natürlich, naja, also das Problem dabei ist halt am Ende, dass die, also Assassination Politics ist halt natürlich irgendwie ein bescheuertes Konzept. Also ich war neulich von der Konferenz und der erzählte da seine 2.0-Version davon und irgendwie.
Oh, es gibt eine 2.0-Version?
Ja, vergiss es. Und der glaubt da tatsächlich dran und irgendwie die, also wirklich sehr, und dann irgendwann kam dann so eine Publikumsanmerkung, der meinte, hey Jim, aren't you old enough to know that killing people wouldn't change the system? Und damit war ich sozusagen, da war natürlich dann irgendwie im Wesentlichen das vorbei, so, ja. Und das ist halt genau das Problem, der Punkt, dass halt also tatsächlich die Idee, dass man irgendwie durch Umbringen einzelner Personen halt irgendwie politische Veränderungen erzielen könnte, ist halt einfach bescheuert. Naja.
Aber der Punkt ist, wir haben jetzt alle Bausteine zusammen mit Bitcoin. Das war so der letzte Baustein, der gefehlt hat.
Nee, Bitcoin war nicht der Baustein. Bitcoin ist ja traceable. Das heißt also tatsächlich ist die Nachverfolgbarkeit von Bitcoin-Transaktionen ist halt hinreichend gut, dass also bisher sich niemand getraut hat, darauf Assassination Politics zu bauen.
Naja, Moment.
Aber es gibt halt noch, es gibt ja andere Kryptowährungen.
Also tracebar heißt ja nicht, dass dein Name dran steht. Ne?
Nee,
du aber kannst, theoretisch kannst du irgendwie 1 Milliarde Wallets aufmachen.
Also es gibt halt zum Beispiel, aber also bei Bitcoin gibt es halt irgendwie dieses Problem des sogenannten Taintings. Ne? Das heißt also, du hast halt Bitcoins, die du eigentlich nicht mehr ausgeben kannst, weil die zum Beispiel aus einem Diebstahl bei einer Exchange stammen oder weil die an eine bestimmte Organisation gegangen sind und die halt dann.
Genau, also Bitcoin basiert eben auf Blockchain und das ist ein Buchhaltungssystem. Das heißt, die gesamte Historie von allen Transaktionen ever im System liegt vor und muss auch vorliegen. Das ist Teil des Konzepts. Und das sind inzwischen, ich glaube, ein paar Terabyte, 80 Terabyte oder so. Wie viel waren das? Hast du das noch im Kopf?
Weiß ich nicht mehr. Nee.
Aber es sind echt viel Daten und die müssen halt alle Mining-Teilnehmer mit sich rumschleppen. Das ist
Achso, die Blockchain selber sind gerade 180 Gigabyte oder so. Das geht noch.
Oh, Gigabyte. Hm. Gut, okay.
Das ist noch, okay, ja.
Noch im Rahmen.
Ja, ich dachte, alle Transaktionen im mit allem drum und dran. Ja, also die Blockchain selber sind 180 Gigabyte, glaube ich, gerade so.
Gut, aber jedenfalls, naja, gut, es ist noch nicht perfekt. Also der eigentliche feuchte Traum von Krypto-Libertären und Anarchisten ist natürlich komplett untracebare, sozusagen digitales Bargeld.
Also es gibt halt jetzt Kryptowährungen, bei denen ist die, die Tracebarkeit hinreichend weit eingeschränkt, dass also der, also dass man davon ausgehen kann, dass es im Zweifel damit realisierbar wäre, ja, also wenn man halt irgendwie sowas wollte. Aber letzten Endes haben alle eingesehen, dass es halt eine blöde Idee ist und halt irgendwie deswegen macht es halt niemand. Also ich glaube, Assassination Politics ist sowas wie Bioterrorismus, ja, also es ist halt irgendwie so ein intellektuelles Konzept, was erstmal furchterregend klingt, aber wo dann halt einfach am Ende halt irgendwie die
Moment, ich wollte das jetzt auch nicht darstellen, als dass irgendwie die alle darauf hinarbeiten, Assassination Politics eben umzusetzen. Nein. Aber so als Anforderungsliste an die Infrastruktur, die die gerne haben wollen, ist Assassination Politics ganz gut geeignet, denn die möchten gern anonym kommunizieren können miteinander. Sie möchten aber trotzdem sich gegenseitig verifizieren können, wer der andere ist, aber nur sich selbst gegenüber, nicht Dritten gegenüber. Und sie möchten gern am besten noch Zahlungen tätigen können. Das sind so die Anforderungen, die so ein typischer Krypto-Anarchist an die Infrastruktur hat. Und da sind wir verdammt nah dran.
Also die Technologieteile sind halt da, das Problem ist halt nur, die sind natürlich alle imperfekt. Also es gibt halt irgendwie genügend Software ist halt irgendwie imperfekt. Es gibt halt irgendwie bei allem, was da jetzt gerade so passiert, irgendwie immer wieder technische Sicherheitsschwankungen größeren Ausmaßes. Es werden jeden Tag irgendwelche Wallets und Exchanges aufgemacht und irgendwie Geld raustransferiert, weil letzten Endes ist es halt so, es sind halt tatsächlich wirklich Bits, die Geld sind. Also im Sinne von, wer diese Bits hat, hat halt das Geld. Also wenn du halt so ein Wallet halt in der Hand hast und das Passwort, die Passphrase dazu, dann hast du halt das Geld. Und dann kann halt auch wirklich niemand irgendwas dagegen tun. Also es ist halt so, wenn du kannst sie halt einfach auch in irgendwas anderes tauschen oder ausgeben. Und deswegen ist einer der interessanten Effekte, also für mich persönlich interessanten Effekte dieser Cryptocurrency-Geschichte, dass die jetzt halt so durch die Decken gehen, ist, dass die Leute jetzt plötzlich anfangen, ernsthaft in Sicherheit zu investieren. Also in so Offline-Wallets, zusätzliche Hardware, die du brauchst, um Transactions zu authenticaten, so diesen ganzen Kram, den Banken schon lange hätten mal machen sollen. Der passiert jetzt tatsächlich. Es gibt jetzt irgendwie einen ganzen Strauß voll von so externen Hardware-Tokens, die dir auf einem separaten Display anzeigen, irgendwie, was jetzt die Transaktion ist, die du gerade im Begriff bist zu tun, ob das dann okay ist. Irgendwie, es gibt da Leute, die investieren halt irgendwie in sichere Software. Also es ist halt irgendwie dieser ganze, alles, was, wo es bisher so, naja Gott, irgendwie ein paar hundert Euro vom Konto abräumen, interessiert halt keiner, investiert halt niemand in Sicherheit und plötzlich hast du da Leute.
Na, unter anderem, weil es eine staatliche Garantie gibt.
Ja, aber jetzt hast du da Leute, die sitzen halt
auf. Und die gibt's halt bei Kryptowährungen nicht.
Ja. Literally halt irgendwie Dutzenden von Millionen Euro in irgendwelchen Cryptocurrencies und das sind halt nur Bits auf ihrer Festplatte. So, oder in ihrem.
Plötzlich wäre das wirklich scheiße, wenn die Platte einen Hardware-Defekt hat. Oder wenn jemand irgendwie bei dir einbricht und deine Bits klaut. Sowas bisher halt so, ja, naja, ist halt passiert. Gut, aber ich glaube, du siehst das zu positiv.
Wieso?
Erstens, warum würdest du irgendeinem von diesen Geräten trauen wollen?
Trauen, wie soll ich sagen? Also ich meine, es geht ja bei IT-Security immer nur darum.
Nur ums Vertrauen, das ist das Einzige, worum es geht. Der Rest ist nämlich irgendwie Schall und Rauch. Vertraust du dieser Technologie?
Also, ja, warum? Also es geht nur darum, dass es halt möglicherweise ein bisschen sportlicher für den Angreifer ist, als ohne.
Woher weißt du denn, dass es nicht der Angreifer ist, der dir das Token verkauft hat?
Weißt du natürlich nicht, außer dass es ganz vielen anderen Leuten offensichtlich funktioniert hat. So. Und natürlich, ich meine, so viele von diesen Token sind halt irgendwie Bullshit. Da ist dann halt nur irgendwie so ein kleiner Arm drin und das Einzige, was es irgendwie was sicherer macht, ist, dass einfach die Code
Trust Zone.
Nee, dass die Code Surface davon, also sozusagen die Angriffsoberfläche halt irgendwie viel kleiner ist.
Tja.
Ja. Na, wie auch immer. Es gibt ja noch diesen ganzen großen Streit darum, welcher von diesen Coins jetzt halt irgendwie derjenige wird, der dann halt es wird. Ne? Also weil Bitcoin halt so unhandlich ist, also tatsächlich ist von damals irgendwie, wo man halt irgendwie tatsächlich noch seinen Burger mit Bitcoin kaufen konnte, wo man also dann mit dem Telefon so blieb, blub, und dann hatte man halt seine Transaktion durch, hat halt irgendwie 3 Minuten gedauert, sind halt mittlerweile bei irgendwie, wenn die Chain gerade ordentlich ausgelastet ist, halt sowas wie einen halben Tag oder so, bis halt die Transaktion durch ist. Das heißt also auch der Wechselkurs, zu dem du dann halt verkaufst, ist halt irgendwie bei irgendwie einer Volatilität von 4.000 Dollar am Tag mehr so Glücksspiel. Deswegen gibt's halt auch nur eine Menge anderer Coins. Und das
ist übrigens für mich der spannendste Aspekt daran. Ich bin ja so digitaler Katastrophentourist und guck mir so sehr volatile irgendwie Felder mit ganz vielen neuen Marktteilnehmern gucke ich mir immer gerne an. Mhm. Und das fand ich also faszinierend, wie viele Leute dachten, sie können hier mal eben die schnelle Mark machen.
Und die schnelle Mark gemacht haben.
Ja, und haben die schnell, also es gibt ja inzwischen diese Initial Coin Offerings, die jetzt auch langsam anfangen, in den Zeitungen erwähnt zu werden.
Ja, die sind jetzt mittlerweile schon so weit, dass mein Taxifahrer mich gefragt hat, ob er in ICO investieren soll. Also wir sind schon am...
Und du hast gesagt, das ist der
am Bubbleplatzen.
Genau, das ist so der, wie hieß es, wenn die Bild-Zeitung darüber schreibt und dich dein Taxifahrer darauf anspricht, steig aus, ja, dann ist die Bubble gerade am Blasen. Nein, aber der Punkt ist, das ist sozusagen eine Sache, die Startups machen können, um schnell Geld zu drucken, und zwar sozusagen als Crowdsourcing von den Leuten, die doof genug sind, ihre Coins irgendwie abzukaufen, die sie gerade selbst erfunden haben. Und nicht von irgendwelchen Investoren, die ihnen möglicherweise mit geballter Marktmacht irgendwie dann den Nacken runterpusten, weil sie irgendwelche Geschäftsziele erreicht haben wollen. Das wird also gesehen als Vehikel für ein Startup, um Kapital ranzuschaffen. Ja, und das ist also ein Metagame, was da gespielt wird. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was für Leute bei solchen ICOs mitmachen, bis ich dann mal so einen Artikel gelesen habe von einem Typ in Nigeria, der meinte, er sucht immer den ICO, der heute Morgen erfunden wurde, weil er sich da sicher sein kann, dass irgendwie die Blase erstmal ein bisschen
hoch. Genau.
Das geht erstmal hoch. Ja, aber so, also das heißt, das ist reines Gezocke. Ja, das hat nichts mit, ich investiere jetzt in diese Firma oder Kapital, sondern das ist reines Gezocke zwischen lauter Marktteilnehmern, denen auch allen bewusst ist, dass sie da zocken. Also das ist so eine Schlangengrube, die sich alle gegenseitig zu fressen versuchen. Und das ist also sozusagen die Antithese davon, was ich unter Investment verstehe. Aber ich kann nachvollziehen, warum die Leute da investieren. Das sind halt so Glücksrittergeschichten, ne?
Naja, also ich meine, diese ICO ist an sich ja eigentlich keine so doofe Idee. Wenn man...
Naja, also ich meine, man kann auch andersrum sagen, das ist eine Errungenschaft, was wir inzwischen für Regulierungen haben, damit die Startups nicht einfach Leute verarschen und dann schnell zusammenfalten, wenn die Polizei kommt. Das Geld, ja, das haben wir ausgegeben, tut uns leid. Ja, also das wird ja alles, alle Regulierungserrungenschaften, und es dauert ja 10, 20 Jahre, bis irgend so ein Ding mal ordentlich reguliert wird, nachdem es die fette Katastrophe gab. Ja, all diese Sachen, die sind ja bei diesen neuen Krypto-Geschichten noch völlig unreguliert bei den Märkten. Und das kann man natürlich, wenn man so Ayn Rand irgendwie Turbo-Kapitalist ist, kann man das total geil finden. Guck mal, hier funktionieren die ganzen alten Tricks noch, ja. Aber als Investor ist das halt scheiße. Also wenn du so Daytrader irgendwie Zocker bist, ist das bestimmt total adrenalinpumpend, ja. Aber also... Ich kann nur sagen, investiert da kein Geld, wo euch irgendwie zwicken würde, wenn es weg ist.
Das wäre
doch. Weil das ist keine gute Idee.
Genau, wo wir wieder beim Geld sind. Genau.
Eigentlich wollten wir doch diesen anderen Moment erwähnen, den es vor kurzem gab, als nämlich der Bitcoin-Blasenfaktor zur größten Blase in der Geschichte der Menschheit geworden ist, weil es nämlich die bisherige größte Blase überholt hat.
Genau, und zwar die bisherige größte Blase, was den Faktor Steigerung pro Zeiteinheit anging, war ja nach allem, was wir wissen, der Amsterdamer Tulpenmarkt.
Das war auch die erste große Blase.
Das war nicht die erste große Blase. Da gab es noch andere davor.
Ach, erzähl, ja. Ich hab keine gefunden.
Da gab es noch andere große Blasen. Es gibt da ein Buch, was wir mal wieder empfehlen müssen.
Als erste relativ gut dokumentierte Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte angesehen, schreibt Wikipedia.
Ja gut, 1637, ja, das war relativ früh. Stimmt, ja, also von der Zeit her war es wahrscheinlich doch mit so die erste große. Also es gibt ja noch ein schönes Buch, was mir tatsächlich immer mal wieder empfehlen müssen.
Das Wikipedia-Stichwort heißt Tulpenmanie. Ein sehr langer Artikel. Also es geht im Wesentlichen darum, dass Tulpenanbau sozusagen eins der Export- und Luxusgüter-Schlager war der Zeit. So reiche, privilegierte Leute haben Tulpen in ihrem Garten gehabt, und Tulpenzwiebeln waren also echtes, waren was wert, ja. Und dann gab es eine Spekulationsblase, die sich gebildet hat, im Rahmen derer dann plötzlich alle möglichen Leute Schulden gemacht haben, um sich davon Tulpenzwiebeln zu kaufen, unter der Annahme, dass die später mehr wert sein werden.
Und sie wurden ja auch
überall. Und es hat auch funktioniert, wie das so ist mit Blasen, das funktioniert eine Weile super. Außer du bist der am Ende irgendwie den mit einem Sack voller Tulpenzwiebeln da sitzt und alle gucken dich an und sagen, der hat ja gar keine Kleider an, der Kaiser. Dann ist halt scheiße. Tja. Ja. Und der Preis ist also so krass geworden, dass irgendwann sah es so aus, als wenn die gesamte Wirtschaft implodieren könnte. Und dann sind sie zum Monarchen gegangen. Und der hat gesagt, Leute, das sind Tulpenzwiebeln. Nein, ich mache jetzt hier keine irgendwie Ausnahmeregelung. Selber schuld. Und das war das.
Also da gibt's so schöne Geschichten. Ne? Also als die...
Also es war sozusagen Bailout, den die haben wollten. Ne? Die reichen Händler. Und genau. der Monarch hat gesagt...
Da gab es halt so Geschichten, wie dass ein berittener Bote, der halt irgendwie nicht so viel davon wusste, kam halt irgendwie wurde vom Hafen mit irgendwie einer neuen Ladung Zwiebeln, also die Pultenzwiebeln.
Ach, und während des Rittes hat sich der Preis irgendwie...
Nee, und der kam halt von außerhalb. Und der hat dann halt irgendwie als Lohn dafür, dass er so schnell war und halt die Spekulation mitfällt, hat halt eine Tulpenzwiebel bekommen und hat die halt für eine normale Zwiebel gehalten und die sich zum Hering aufs Brot gestellt.
Nein!
Und da hätte man für den Preis... Hätte man
ein Haus von Graupen
gehört. Ja, so ein Fuhrwerk mit zwei Pferden.
Ja, genau. Also Tulpen sind jetzt nicht mehr die größte Blase, sondern Bitcoin ist jetzt die größte Blase.
Genau, also es gibt da halt ein sehr empfehlenswertes Buch zu. Tun wir noch in die Liste von John Kenneth Galbraith, eine kurze Geschichte der Spekulation. Das ist so der Klassiker, was irgendwie so die Dinge angeht, wenn halt irgendwie die Blasen mal wieder anfangen, sich aufzupumpen. Also er hat natürlich halt über alle möglichen Spekulationen geschrieben, also Tulpen in Holland, den Louisiana-Goldboom, Immobilienboom in Florida, auch irgendwie ganz krass. Also es ist ein sehr unterhaltsames kleines Buch, was man mal so kurz sich so neben seinen Bitcoin legen kann. Das ist auf jeden Fall so.
Also es gibt ja Wirtschaftsbeobachter, die behaupten, dass die Wirtschaft nur noch aus Blasen besteht, weil der Wachstumszeitraum vorbei ist.
Ja, das ist wahrscheinlich
richtig. Und da ist nicht völlig von anzuweisen. Also wir haben auch im Moment um uns rum diverse Blasen. Der Immobilienmarkt ist auch in Deutschland eine Blase. Gerade der Markt für Kommerzimmobilien ist schon mehrfach irgendwie in diversen Städten voll vor die Wand gefahren. Also
Geschäftsräume und so ein Kram.
Ja, ja, Büroräume. Mhm. Ja, und in England ist es auch ganz krass mit den Immobilien. Und was für so eine Blase halt immer total super ist, ist, wenn es irgendeine externe Kraft gibt, die verhindert, dass das Angebot steigt. Mhm. Und das gibt's halt bei Bitcoin und das gibt's bei Immobilien. Daher blast das so gut.
Naja, und?
Die besten Blasen, die man für Geld kaufen kann.
Ja gut, ich meine, bei Cryptocurrencies gibt's natürlich noch so andere Effekte, wie das halt, also die Möglichkeit tatsächlich auszusteigen ist halt stark begrenzt, weil irgendwie, man guckt ja immer, also man handelt ja nicht mit den Leuten weltweit, sondern halt immer nur mit denen, die halt irgendwie auf derselben Exchange sind, mit wo man halt unterwegs ist, und daraus folgt dann halt, dass die Menge an Geld, die man da halt irgendwie so durchschieben kann, ist halt irgendwie stark begrenzt. Das ist also auch die...
Perfekt für eine Blasenbühne.
Und es heißt halt also, dadurch, dass die Transaktionen so lange dauern, ist halt, was man normalerweise in so einem Markt erwartet, ist halt so eine Arbitrage. Das heißt also, die Preise gleichen sich aus zwischen den einzelnen Exchanges. Weil wenn der Preis an einer viel zu hoch ist und an einer viel zu niedrig, dann kaufen die halt an der einen, verkaufen an der anderen. So ist halt so ein, also typisches so eine Arbitrage-Geschäft, machen Aktienhändler den ganzen Tag irgendwie so mit.
Ist vor allem das Brot und Butter von so diesen, ursprünglich von den Daytradern gewesen.
Genau. Und damit, also, und die erfüllen damit durchaus auch einen Zweck. Die sorgen halt dafür, dass es halt ein relativ Also dass die sogenannte Liquidität im Markt bleibt.
Das ist, du fieser neoliberaler irgendwie Marktapologet. Das ist genau die eine Entschuldigung, die man immer hört, warum es gut ist, Spekulanten im Markt zu haben.
Nee, also für,
ja, die sorgen dafür, dass
es Liquidität gibt. Also Arbitrage. Und, ja. Also Arbitrage ist halt schon so. Also es gibt halt viele Formen der Spekulation, wie zum Beispiel halt so Futures und so, wo ich halt irgendwie echt nicht mitgehe, dass die irgendwie einen sinnvollen Zweck
haben. Liquidität, nicht Volatilität.
Ja, nee, also Derivate, da habe ich keine.
Ja, das ist doch jetzt, erklär das doch mal. Das ist doch jetzt der neueste
Hype. Derivate auf Bitcoin, genau.
Ja. Es gibt jetzt Futures auf Bitcoin. Warum ist das relevant? Also die gibt es ja schon länger, die Derivate
eigentlich.
Das Neue ist, dass die jetzt an der traditionellen Börse
gehandelt werden. Genau, an der traditionellen Börse, ohne sein Geld in Bitcoin zu tun, in Bitcoin spekulieren. Das heißt also, man kann halt also hingehen und sagen, so, ich spekuliere darauf, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt und kauft eine Wette darauf, dass der Bitcoin-Kurs steigt. Und das passt. Und diese Wette wird halt völlig außerhalb der Blockchain ausgeführt, in den traditionellen Zockerbankensystemen, als, ja, also so wie man halt auf den Weizenpreis wetten kann. Ne? Also da kam ja ursprünglich diese Futures her. Diese Futures waren ja ganz ursprünglich in ihrer ursprünglichen Geschichte, waren die ein Vehikel, um Bauern die Möglichkeit zu geben.
Eine Versicherung.
Schon mal Geld für ihre noch nicht eingebrachte Ernte zu kriegen und damit sie halt irgendwie ja schon mal wirtschaften konnten. Das heißt also, die haben halt ihre Ernte im Voraus zu einem Preis verkauft und dann hatte quasi der Händler, der dieses Angebot angenommen hat, hatte einen Schein in der Hand, da steht drauf, ich kann am 30. September 500 Tonnen Weizen dieser Qualität für diesen Preis kaufen. Und dann haben die angefangen damit zu handeln, mit diesen Zetteln. Also mit Sachen, die sie noch nicht im Speicher hatten.
Ging es von den Bauern aus? Ich dachte, das ging von den Händlern aus. Es
ging von den Mühlenbesitzern aus.
Ah,
also den Leuten,
ich habe das nämlich
den Leuten, anders verstanden. Den Leuten, die Kornspeicher und die, die haben ihnen einfach dieses Angebot gemacht. Also dieses auf Kredit kaufen gab es halt in den.
Ja, warte mal, das sind doch aber die Händler, also die Leute, die von den Bauern kaufen.
Nee, also die Bauern, also ganz am Anfang war es so, dass die Leute, die halt so die normalen Stores betrieben haben, also normale Läden. Und die Bauern waren halt nicht liquide im Sommer, weil sie halt noch nicht die Kohle von der Ernte dran haben. Also haben sie anschreiben lassen. Und irgendwann haben sie dann halt in Getreide anschreiben lassen. Also sozusagen in 2 Tonnen Getreide für irgendwie hier was Fleisch, was ich gerade noch kaufen muss oder Waschmittel. Oder
kriegst du, sobald es geerntet ist.
Und daraus hat sich das dann entwickelt. Und es gibt dann ein ganz großartiges Buch, das heißt Nature's Metropolis. Habe ich gleich bestimmt schon mal empfohlen, aber es ist irgendwie, muss ich nochmal empfehlen. Wo dieses, kannst du Notiz machen, dass wir es mit in die Liste tun, wo die Entstehung dieser Kommodifizierung von Naturprodukten erläutert wird. Also wie es halt dazu kam, dass halt die Getreide halt irgendwie dann zu einem handelbaren Gut wurde, obwohl es noch gar nicht vorhanden war und Schweinehälften und alles andere und Holz. Und irgendwann gab es halt diese Spaltung bei diesen Naturprodukten. Und zwar gab es dann halt die Contracts for Delivery. Das heißt, ich will wirklich meine Schweinehälften haben, weil ich will daraus irgendwie Wurst machen. Und die Not for Delivery. Ich zocke hier bloß. Ich will irgendwie nur einfach auf den Preis spekulieren. Und da trennte sich dann halt so dieser, also das war für mich so der Zeitpunkt, wo halt diese ganzen Futures anfingen, halt nur noch Bullshit zu sein und irgendwie mit dem System nichts mehr zu tun zu haben und einfach nur noch dem System zu schaden.
Ja, aber so kam ich ja darauf, wenn du heute einen Ökonomen fragst, was denn die Daseinsberechtigung für Futures ist und für so Gezocke.
Dann kommt die immer
dann mit sagen die, For Delivery Sachen. Sagen die Hedging? Mhm. Ja, Moment. For Delivery, okay, aber sie sagen auch Hedging. Also das heißt, du kannst sozusagen, wenn du ich sag mal, in Aktien oder in tatsächlichen Wertpapieren darauf spekulierst, dass es nach oben geht, kannst du auch eine Wette darauf abschließen, dass es nach unten geht. Die dann, wenn du dich verzockt hast, einen Teil deiner Verluste auffängt. Mhm. Ja, also sozusagen als Versicherung. Das wird immer genannt und es wird genannt, dass Optionen ein Instrument sind für Liquiditätsschaffen. Und das ist ein krasses Argument, weil wenn man sich anguckt, wie viel die Anteile sind, wie viel Kohle in Derivaten gehandelt wird und wie viel in tatsächlichen
was Produkten der zugrunde liegende Wert ist.
Da liegen Größenordnungen dazwischen. Mhm. Ja, also so Faktor 1000 aufwärts. Das ist absolut unglaublich. Hat nichts mit der Realität zu tun, was die da zocken.
Also, ich meine, deswegen, solange es halt Bitcoin ist, also Bitcoin zu bewegen, den Preis, muss man jetzt schon Geld investieren, aber jetzt auch nicht so gigantische Mengen. Ne? Also für.
Warte mal, wir müssen noch erklären, was denn jetzt die Auswirkung ist, wenn an der regulären, naja, also regulär ist jetzt auch eher so eine
Auswirkung
der Chicago, was war das? Ich habe sogar vergessen,
ja,
welcher
Exchange.
Ja. Ja, aber jedenfalls nicht Nasdaq. Ja? Mhm. Oder also das heißt, aber es ist, dadurch, dass es an einer regulären Börse gehandelt wird, können jetzt institutionelle Investoren, so Fondsanbieter, können da jetzt investieren.
Mhm.
Und je nachdem, wie man drauf guckt, vereint das sozusagen die Vor- oder die Nachteile. Ja, also ich kann jetzt zocken und bin nicht abhängig von diesen Verrückten in China.
Es gibt halt das Problem dabei, dass der.
Aber es heißt auch, ich habe halt keine Bitcoin in der Hand, sondern ich handle hier im Grunde mit irgendwas handeln. Ja, hey,
du hast eine Wette. Ist
völlig wurscht, was darunter.
Du hast einfach eine Wette abgeschlossen.
Ist gezockt,
Casino. Mit dem Unterschied, dass du bei solchen Futures gibt's halt so eine oder zwei Taktiken, mit denen du versuchen kannst, diesen Preis zu beeinflussen. Und eine davon ist so eine Market Cornering.
Ja.
Das heißt also, du
sorgst. Willst du die Porsche-Story mal erzählen? Die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her.
Die kriege ich aus dem Kopf nicht mehr ganz zusammen. Weißt du die noch?
So grob. Es ging irgendwie darum, dass.
Ich kann sie mal an Basis von Weizen erzählen.
Ist genau, erklär mal von Weizen.
Genau. Und da funktioniert es halt so, dass du, wenn du alle, also es gibt Optionen am Markt, die für einen bestimmten Preis. Es gibt halt irgendwie eine Sorte Weizen, roter Winterweizen, irgendwie erste Güteklasse. Der, von dem weißt du, wird in der Regel nur eine bestimmte Menge geerntet. Also da fallen, keine Ahnung, in einem bestimmten Gebiet, in einem bestimmten Jahr fallen davon nur, keine Ahnung, 200.000 Tonnen an. Und was du jetzt halt tun kannst, ist, du kannst den versuchen, diese Optionen, die du dafür rausgibst oder die du dafür kaufst, zu monopolisieren und den Preis nach oben zu treiben. Das heißt, also in dem Augenblick, wo du halt den alles, was irgendwie an For-Delivery-Weizen ist, also wenn du sozusagen all die Rechte für diese ganzen 200.000 Tonnen Weizen unter der Hand gesichert hast, aber da sind da draußen noch Leute, die haben Optionen verkauft und die müssen diesen Weizen liefern an die Leute, denen sie diese Optionen verkauft haben, dann müssen die bei dir zum quasi beliebigen Preis kaufen, weil die müssen ihren Vertrag erfüllen.
Ist so ein bisschen die Mafia-Methode, ja, wenn du weißt, irgendwie die Stadt muss Straßen bauen, will eine Brücke bauen und du kaufst allen Zement auf.
Mhm.
Und du weißt, die müssen bei dir kaufen, weil der gesamte Zement, den es gibt, den hast du.
Mhm.
Dann kannst du den Preis diktieren. Das sind eigentlich so. Aber der Punkt ist, dadurch, dass das ist
halt eine Methode des Market Cornerings.
Ja. Genau, das ist halt Market Cornering. Aber dadurch, dass jetzt hier Optionsscheine dabei sind, wissen die Teilnehmer gar nicht, mit wem sie da handeln und wer die anderen sind. Und bei dieser Porsche-Geschichte ging es darum, dass die Optionsscheine auf VW gekauft haben. Wenn ich mich recht entsinne, von Leuten, die nicht damit gerechnet haben, dass jemand die einlösen will.
Mhm.
Und irgendwann kam dann raus, dass sie sozusagen, ich weiß nicht, ob es mehr Options, also mehr Rechte an Aktien gekauft haben, als es Aktien gab,
ja,
weil einfach Leute Wetten verkauft haben, in dem sozusagen in der Gewissheit, dass niemand das würde einlösen wollen.
Mhm.
Und dann hat es aber doch jemand eingelöst. Und dann mussten die halt zu jedem Preis kaufen und plötzlich ging der Wert der unterliegenden Security, in diesem Fall die VW-Aktien, ging halt hoch.
Ja.
Und das war im Grunde auch Market Cornering. Aber der Punkt ist eben, das ist eigentlich, wo man so sagen würde, vom Rechtsgefühl her grenzkriminell. Ne? Wenn du irgendwie Leute nötigst, Sachen zu einem beliebigen Preis zu kaufen, den du diktieren kannst, indem du halt den kompletten Markt irgendwie gekauft hast. Ja.
Also ich vermute, dass sowas halt irgendwie passieren wird, sobald es Optionen auf kleinere Cryptocurrencies gibt. Also wenn man jetzt mal so guckt, wie viel halt jetzt irgendwie so in Bitcoin gehandelt wird, ist, also was haben wir da heute? Wir können ja gerade mal nachgucken, so live und in Farbe, haben wir irgendwie heute ein Handelsvolumen von 12 Milliarden Dollar, die halt in Bitcoin gehandelt werden. Also relativ wenig. Gab schon Tage, da wurde signifikant mehr gehandelt. 24-Stunden-Volumen von allen Cryptocurrencies, gerade so 30 Milliarden Dollar, die da halt so hin und her geschoben werden. Und das ist aus der Perspektive von jemand, der professionell zockt an der Börse, ein sehr überschaubarer Betrag.
Genug, als dass mal jemand so einen Fonds genug Kohle irgendwie als Spekulationsvolumen pro Tag hat, um Market Cornering zu machen.
Oder um dadurch, dass es ja der Markt so fragmentiert ist, also an den vielen Exchanges,
ja,
ist halt die kritische Frage ist, wie ist denn eigentlich dieser...
Es reicht auf einem Exchange, den Markt zu cornern,
meinst du? Nee, die Frage ist halt, wie ist der Future definiert? Also welcher Preis liegt diesem Future zugrunde? Liegt der eine Exchange zugrunde oder der Durchschnitt von mehreren Exchanges? Und wenn... Also, aber selbst wenn es mehrere Exchanges sind, ist das Marktvolumen, was da gehandelt wird, trotzdem immer so klein, dass mit genug Investment dieser Markt tatsächlich irgendwie zu bewegen ist. Und das ist so attraktiv für die da dran, dass sie halt einfach, dass also für die großen Fische da dran, dass sie halt damit in der Lage sind, halt irgendwie den Markt dahin zu bewegen, wo ihre Futures sind. Und
solange das nach oben ist, sind auch alle total zufrieden
damit. Genau.
Aber also man sollte vielleicht noch sagen, einer der Kriegsschauplätze im Moment ist die Frage, wie man denn Bitcoin einschätzen soll. Ist das eine Währung oder ist das ein Investmentvehikel?
Also,
und da gibt's eine Aufsichtsbehörde in den USA, die da jetzt drüber nachgedacht hat, wie sie das einschätzen sollen. Und was davon abhängt, ist unter anderem die Frage, was für Regulierungen gelten für die Handelsplätze.
Ja.
Und das ist schon relevant, denn so Sachen wie Insider-Trading sind nur unter Strafe gestellt für Sachen, die als so Investments gelten. Ja? Und es gibt so diverse Tricks, die Banken machen können oder Aktienbroker machen können, um sich selbst zu bereichern. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Fonds kommt und will 100.000 VW-Aktien kaufen oder was weiß ich, ist ja egal. Und der Fonds sieht diese Order, weil die halt bei ihnen im System ist und kauft dann selber ein paar Aktien erstmal für sich. Macht dann diese fette Order, die den Preis hochtreibt und verkauft dann die wieder, die sie vorher gekauft hat. Das nennt sich Frontrunning. Ja, das ist so einer der...
Damit ist Goldman Sachs groß geworden.
Ja, also diese Art von Sachen sind eigentlich reguliert und verboten.
Nee.
Und, na klar.
Frontrunning ist, also die Frontrunning-Regulierung ist so fishy, dass sie... Also
die wird nicht ordentlich umgesetzt. Da sind wir voll, sind wir uns einig. Aber auf dem Papier ist es verboten. Ja? Und wenn du jemanden dabei erwischt, dass der das macht, kannst du theoretisch empfindliche Strafen gegen den Fan kriegen. Aber bei Bitcoin gibt's halt nicht mal die Regulierung. Ja, das heißt, das ist noch eine Stufe gefährlicher. Das heißt, die müssen überhaupt keine irgendwie Zurückhaltung haben, dich zu verarschen.
Ja, also da ist es halt so, dass die Exchanges halt sehr unterschiedliche Policies fahren. Und es gibt halt auch welche, die so, also die sich da um allergrößtmögliche Transparenz bemühen. Also wo du halt einfach dir den kompletten Feed einmal raw geben lassen kannst und siehst, wann dein Trade reingekippt wurde, zu welchem Ding er ausgeführt wurde, was für andere Trades gleichzeitig passiert und so. Also es ist halt ein...
Aber da kannst du auch sehen, dass es dann irgendwie eine Stunde gedauert hat zwischen reinkippen und landet im Feed. Und dann, was machst du dann?
Genau, dann hast du halt, ja, also das
ist
halt so ein...
Na, ist nicht so, dass es da beliebig viele Exchanges gibt.
Na, es gibt schon eine Menge Exchanges und es gibt auch durchaus Exchanges, von denen, also die nicht öffentlich anbieten, sondern die halt nur private sind.
Das ist ja noch beschissen, oder?
Noch unregulierter. Noch, ich meine, sind halt.
Wilder Westen!
Ist halt wie Dark Pools, ne? Also. Naja, also wie auch immer, wir haben uns da was überlegt. Und zwar.
Frank hat sich was überlegt. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Und zwar ist ja sozusagen die große Frage ist irgendwie, welcher Coin ist denn eigentlich der beste? Ne? Also ist jetzt Bitcoin oder ist es Monero oder Bitcoin Cash oder Zcash oder Bitcoin Gold oder was haben wir noch? Dash oder Iota oder was auch immer.
Von Iota habe ich jetzt ein paar echt vernichtende Zusammenfassungen gehört.
Ja, die Mathematik ist nicht überall gleich gut. Ja. Jedenfalls, was wir machen werden, ist, wir werden euch demnächst die Option offerieren, dass ihr uns Spenden halt in den Coins eurer Wahl geben könnt. Und wir treffen dann in 12 Monaten die Entscheidung, welcher Coin der beste Coin ist.
Also Frank möchte eigentlich eure über Crowdsourcing herausfinden, welches die guten Währungen sind.
Genau. Und da es ja schwierig ist, irgendwie wie wir, also dir auszurechnen, welches jetzt irgendwie der tollste Coin ist, wenn man irgendwie keinen Referenzwert hat, weil Fiat Money geht natürlich gar nicht, das sieht man ja vollkommen ein, werden wir das...
Den Goldkurs nehmen,
der ist zwar auch manipuliert, aber... Ja, aber der ist zumindest stabil im Vergleich zu allem
anderen. Der wird von unseren Leuten manipuliert. Nein, warte.
Das waren die anderen. Gut, also wenn wir, also ihr kennt ja dieses, habt ihr vielleicht mal sehen, dieses Bild von diesem einen Bettler, ich glaube in Kalifornien, der hat dieses Prinzip erfunden, der hat gesagt, okay, pass auf, wir wollen herausfinden,
Das ist auch eine Libertäre, oder?
Welche Religion ist die wohltätigste Religion? Und hat halt einen Becher aufgestellt für jede Religion. Und gesagt, hier sind es irgendwie Christen oder irgendwie Juden oder Moslems oder irgendwie, dann hat er die Christen nochmal aufgespalten in die verschiedenen Buddhisten. Kirchen und Buddhisten und so und hat gesagt, so, und am Ende des Tages guckt er halt, welche Religion ist die wohltätigste, indem er einfach zählt irgendwie, wie viel Dollar in welchem Becher sind. Und wir machen das genau dasselbe Spiel und sagen, wir finden heraus, welcher Coin der beste ist, indem wir gucken, in welchem Wallet in 12 Monaten am meisten liegt. Und dann haben wir unsere Auswertung. Wird es dann in ein paar Tagen auf der Webseite geben. Ja, apropos Geld. Wir versuchen ja gerade noch so eine Regierungsbildung irgendwie. Ne? Also
ich habe die ja immer als Schwarz-Gelb beschrieben, als es noch Schwarz-Gelb war. Das fing an als Freudscher Vertipper und dann habe ich es beibehalten, weil ich es einfach so gut fand.
Das hat er sich dann auch, hat er noch
tatsächlich. Und das hat dann so ein Eigenleben auch gekriegt. Ja, ja, ja. Eines Tages hat auch bei der Tagesschau sich jemand strategisch vertippt, wenn ich es mal bezeichne. Ja, aber es geht natürlich auch bei der Regierungsbildung um Geld und das beobachten wir auch so ein bisschen aus der Ferne und um Reputation. Und wir haben leider verkackt, jetzt hier so ein Popcorn-MP3 mitzubringen.
Stellt euch Popcorn-MP3 vor, ihr könnt es euch ja.
Genau. Ja, wir beobachten das, als wären wir nicht betroffen. Das ist, glaube ich, die einzige Methode, auch wie man das machen kann.
Also was mich daran halt so fasziniert, ist, dass die SPD ja sich quasi selber in so diese Situation von diesem Frosch im Topf mit dem wärmer werdenden Wasser begeben hat. Ne? Von auf gar keinen Fall und wir denken dann nicht mal drüber nach und es kommt überhaupt nicht in die Tüte. Weil, also was...
Vorsicht, jetzt, Vorsicht. Hm? Es gibt die Verschwörungstheorie, dass die SPD hier der schlauste Aktor ist.
Das müsstest du jetzt aber mal ein bisschen ausführlicher erklären, ja, weil die Annahme ist
nicht so. Fand ich faszinierend. So nach dem Motto, die SPD tut am Anfang so, als seien sie moralisch getrieben und gehen in die Opposition, weil sonst die AfD die stärkste Oppositionspartei ist und die Führung der Opposition übernimmt. Ja, so, also sie haben einen guten Vorwand. Und dann wissen sie, dass alle Jamaika und sonst was Optionen scheitern werden und sind sozusagen der Fallback, zu dem die CDU genau dann geht, wenn es komplett vor die Wand gefahren ist und wenn sie die Bedingungen vorgeben können. Was sie dann natürlich nicht tun, weil es halt die SPD ist. Aber so nach dem Motto, eigentlich kein doofer Plan.
Good thinking, aber.
Wenn es irgendeinen Anlass dafür gäbe, der SPD diese Art von Bauernschleue und Taktik zuzutrauen, fände ich es ja eigentlich nicht schlecht. Ich meine, ich fände es ja gut, wenn wir hier mal zumindest einen Teilnehmer in der Politik hätten, der mehr als aussitzen kann. So als Strategie. Aber es wirkt halt alles so ein bisschen, ich weiß nicht, als wenn es so die erste Regierungsbildung ist, die machen. Also ich meine, seit 16 Jahren oder was steht das an der Wand, dass es demnächst hier nicht mehr weitergeht mit Durchregieren. Und jedes Mal haben die dann doch noch irgendwie durchregiert. Und jetzt geht's halt nicht mehr und alle so, oh,
Also
da sind wir jetzt nicht drauf vorbereitet.
Was mich ja da so ein bisschen dran erstaunt ist, dass die SPD ja eigentlich so sich so in den Nachbarländern sehr gut angucken kann, wie weit nach unten es für sozialdemokratische Parteien gehen kann. Ja, also von, nehmen wir mal Niederlande, wo halt die Mehrheitsverhältnisse ursprünglich mal relativ ähnlich waren wie hier. Und die Sozialdemokraten sind, glaube ich, jetzt so bei 6 oder 7% oder so. Und also die waren halt auch mal so immerzu in der Regierung und irgendwie so waren mal bei über 30% und so und jetzt sind sie bei so 6-7%. Und die, da scheint auch keine Grenze nach unten zu sein. Wie so in anderen Ländern, also ähnlich in Österreich gerade, irgendwie ähnliches Spiel, so wo halt also klar ist, dass die Sozialdemokraten sich da halt irgendwie auch so weit verfilzt und versemmelt haben, dass es halt also überhaupt nicht mehr ging. Und sie jetzt halt eine richtig rechte Regierung haben, also quasi, naja.
Ja, also geradezu schockierend. Mhm. Also nicht nur rechts, sondern halt so auch richtig so tumbe Populisten rechts. Ja, so völlig transparenter Populismus. Nicht mal, die tun nicht mal so, als sei das was anderes. Mhm. Ja, also ich bin ja immer, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Anspruch, zumindest ordentlich belogen zu werden, ja. Ich möchte gerne das Gefühl haben, dass die sich Mühe geben, wenn sie mir ins Gesicht lügen. Aber das gibt's halt nicht mehr. Also es gibt da so einen Trend. Also die einfache Erklärung ist natürlich, die Sozialdemokraten sind einfach haben Fehler gemacht. Ja, weil sie immer Juniorpartner in der Koalition waren und haben nicht gemerkt, dass das eigentlich die mächtige Hälfte der Koalition ist. Denn der vom Seniorpartner erwartet man, dass er die Entscheidung trifft, aber der Juniorpartner kann immer Ja und Nein sagen. Das heißt, der bestimmt eigentlich, wo es lang geht. Ja, der kann sagen, der Seniorpartner kann nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, kann nur die Koalition aufkündigen, aber der Juniorpartner kann sich anstellen wie ein ungezogenes kleines Kind. Mhm. Aber das haben die halt nie gemacht, haben ihre Macht nie ausgenutzt. Und die CDU hat das aber, glaube ich, gesehen und hat einen Trend vorangetrieben, dass jetzt in den Koalitionsverträgen nicht mehr die Richtung vorgegeben wird, sondern bis zum Wording der Gesetze, die man zusammen machen will, wird da schon alles festgeschrieben. Ja. Und dann muss man sich fragen, wieso machen wir dann überhaupt noch die 4 Jahre Politik? Warum?
Das war in Holland übrigens ähnlich. Da war es halt auch so, dass die, weil denn alle Koalitionen im Wesentlichen nur noch die ohne Wilders waren. Also es war halt, also der einzige gemeinsame Nenner der Koalition da war halt mit ohne Wilders. Und die waren sich aber so uneinig über das, was sie eigentlich tun wollten, dass sie genau alles aufgeschrieben haben.
Das heißt, aber das ist doch eigentlich gut. Das ist hinaus, doch Politik.
Na, darüber hinaus ging es halt auch nicht mehr. Aber daraus folgte dann halt eben, dass, wenn irgendwas Überraschendes passierte.
Na, aber was heißt ging nicht? Was heißt denn geht? Das finde ich absolut non sequitur an der Stelle. Wieso? Was heißt hier geht nicht? Das ist Politik. Irgendwas passiert und du reagierst darauf.
Ja, aber ja,
guck mal, im Moment sind
wir. Aber es ging dann halt nicht mehr, weil die sich nicht einig waren, weil sie keine politische Richtung hatten.
Na, dann muss man halt diskutieren, verdammt nochmal.
Na, das haben sie dann halt getan und sie wurden sich halt nicht einig. Sie konnten nicht
agieren. Ja, dann gibt's halt keine.
Nein, sie waren nicht mehr reaktionsfähig. Na, und das führte halt dazu, dass tatsächlich, also Handeln einer Regierung, also normalerweise kannst du ja sagen, okay, so ein Land regiert sich selber, die Beamten machen das schon, wenn die da zu viel rumregieren, wird das sowieso alles nur schlechter. Aber in dem Augenblick, wo dann tatsächlich mal was passieren musste, weil man ein neues Problem erkannt hat während der Periode oder wenn halt irgendwas wichtiger wurde, waren die halt dazu kaum in der Lage. Und obendrein stellte sich halt das Gefühl ein, dass
aber das bin ich nicht bereit, einfach hinzunehmen, dass das dann so ist. Sondern das ist dann ein Versagen der... Das ist
so ein Mechanismus, den wir halt in den Niederlanden beobachten können.
Und das, ja, nee, aber das ist ein Versagen der Akteuren in den Niederlanden dann. Die haben dann aktiv das Ding vor die Wand gefahren. Ja, weil sie gesagt haben, ich sehe hier lieber das Land untergehen, bevor ich hier einen Kompromiss angehe.
Ja, am Ende haben sie dann häufiger genug schlechte Kompromisse gemacht oder die Regierung ist geplatzt, häufig genug. Ne? Passiert dann auch immer wieder.
Da habe ich auch kein Problem mit. Ist dann halt so.
Gab dann halt Neuwahlen. Und jedes Mal ist Wilders stärker geworden. Und die, was da halt passierte, war halt so ein Mechanismus.
Ah, ich kriege hier schon wieder Bluthochdruck. Du.
Nee, aber was
passiert? Ich finde, das ist, hier wird doch wieder Ursache und Wirkung verwechselt. Der Wilders.
Ich schreibe erstmal nur den Mechanismus.
Ja, nee,
der Mechanismus ist halt einfach, dass wenn die anderen Parteien nicht in der Lage sind, eine politische Vision zu vermitteln und immer nur den Eindruck machen, dass sie halt irgendwie primär reagieren. Also dass sie halt sich die Themen setzen lassen. Also dass sie halt nicht in der Lage sind, halt den eine eigene Agenda zu entwickeln, eine positive Vision zu entwickeln, irgendwas zu entwickeln, was halt so dieser tummen Ausländerfeindlichkeit irgendwas entgegensetzt. Dann führt es halt dazu, dass sie von so Leuten wie Wilders dann halt vor sich hergetrieben werden. In Deutschland dann halt die AfD.
Ja.
Und an dieser Stelle in der politischen Entwicklung sind wir jetzt gerade auch, dass diese Gefahr droht. Dass wir also halt eine Regierung haben werden, die im Wesentlichen aus Angst vor der AfD besteht. Also die halt nicht mal irgendwie eine eigene politische Agenda hat.
Aber
also
das ist ja schon länger so. Das kann man ja schon seit Jahren beobachten. Dass die im Grunde alle nur noch...
In Deutschland war es halt bisher so, dadurch, dass die AfD nicht im Bundestag war, war es halt zwar vorhanden, aber noch nicht konkret. Und jetzt ist es halt konkret.
Ja.
Und das reduziert halt die Koalitionsoption und führt halt dazu, dass jetzt der eigentliche Schritt, der jetzt getan werden müsste, nämlich zu sagen, wir entwickeln eigene politische Visionen und wir suchen uns halt die Mehrheiten dafür, indem wir zum Beispiel halt auch mal mit den anderen Parteien reden. Also warum gibt es kein Rot-Grün-Links? Ne? Theoretisch, also es gibt im Bundestag gerade keine Mehrheit dafür, aber zumindest, wenn die sich mal zusammenraufen würden und sagen würden, wir machen mal eine Vision, wir bauen mal ein Programm auf zusammen und sagen, wir wollen irgendwie mehr Gerechtigkeit, wir wollen halt irgendwie die Probleme angehen, wir wollen halt nicht nur irgendwie weiter Kohle von unten nach oben umverteilen.
Dann macht man halt eine Minderheitsregierung. Ich weiß nicht, was das Problem damit ist. Sie haben da alle so eine Angst davor. Hm. Meine Güte. Weißt du, was mich halt stört, ist, dass es im Moment so aussieht, wie wir verhandeln am Anfang irgendwie ein paar Wochen. Hm. Und dann schreiben wir sozusagen alle Eventualitäten möglichst maschinenlesbar hin, ja. Und danach kann ein Computer das umsetzen. Da braucht man, so, dann frage ich mich, wieso zahlen wir den Leuten überhaupt noch Gehalt danach, ja, wenn alles in dem Vertrag drin steht. Das kann ja auch irgendwie irgendein Hiwi ausführen.
Das hat halt genau dazu geführt, dass Wilders in Holland immer stärker wurde. Ja, eben, genau, dieses genau. Gefühl.
So, was, von, warum soll ich die denn wählen? Alles, was die machen, ist hier dem Vertrag folgen. Das kann auch irgendwie.
Genau.
Ein 1-Euro-Jobber.
Und das ist halt so ein, naja gut, also letztendlich war es halt so, dass die Koalitionsverträge dann halt immer noch hinreichend viel Spielraum boten, dass man da durchaus noch ein bisschen Politik machen konnte. Aber diese Tendenz ist halt immer genau zu spezifizieren und vor allen Dingen nur zu sagen, wir wollen uns um dieses Themenfeld kümmern. Ne? Also was ja früher, was ja so ein Koalitionsvertrag stand drin, ist ein wichtiges Themenfeld, hier ist das Problem und wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode dafür eine Lösung finden.
Ja.
Und man einigt sich vielleicht mal so grob auf die Richtung, auf die Maßnahme, die man halt in Erwägung zieht oder so. Also mal nur mal ansagen, da wollen wir hin, das ist auf der Agenda, das wollen wir halt angehen so. Und dann hat man sich halt irgendwie später darauf geeinigt, halt, wie man es jetzt konkret gemacht hat. So. Und das war zwar halt immer noch nicht toll, weil es halt dazu führte, dass die eigentlichen politischen Verhandlungen innerhalb der Koalition stattgefunden haben und halt nicht mehr im Parlament. Ja, und halt dann mit Hilfe der Koalitionsdisziplin dann halt irgendwie im Zweifel durchgedrückt worden. Aber es hat zumindest immerhin sowas. Und eine Minderheitenregierung würde halt dazu führen, dass diese Verhandlungen halt im Parlament stattfinden müssen. Also dass halt, also tatsächlich wir halt irgendwie...
Wo sie dokumentiert werden, wo der Bürger sie sehen kann. Oh mein Gott, das wäre ja furchtbar.
Naja, das Problem bei einer Minderheitenregierung ist halt, dass halt in Deutschland ist halt niemand so weit gewohnt. Also das heißt, also das Gefühl, was dabei entsteht, ist halt eins von Instabilität. Und nichts hasst der Deutsche mehr.
Das trennt sich, das trennt sich halt so konservativ und progressiv. Ja? Mhm. Der Konservative guckt sich das an und denkt, oh mein Gott, das sind unkartografierte Gewässer.
Mhm.
Und der Progressive guckt sich das an und sagt, geil, das ist eine Gelegenheit, wir können es jetzt endlich besser machen.
Es gibt mal Gestaltungsspielraum.
Ja, mhm. Aber also dieses, ich meine, das ist doch aber auch genau, was der Bürger eigentlich gerne haben möchte. Das Gefühl, also ich versuche es mal ganz plump zu sagen, regiert zu werden und nicht nur administriert. Ja, du, also mir geht es jedenfalls so. Ich frage mich, warum soll ich denn irgendeinen von denen wählen, wenn alles, was die im Grunde machen, keinen Gestaltungsspielraum mehr hat. Und es geht ja sogar noch weiter, dass im Grunde schon Verpflichtungen der EU gegenüber und über irgendwelche anderen Verträge auch dazu führen, dass innerhalb von dem Budget überhaupt nur noch so 10% oder so Spielraum sind.
Mhm.
Und also Spielraum jetzt auch, also über das man überhaupt noch verhandeln kann.
Was sozusagen der Gestaltungsspielraum ist, ja.
Ja. Und da frage ich mich dann, ja, eigentlich kann man das auch in Shell-Script machen lassen, ja.
So. Ein Smart Contract in der Blockchain.
Ja! Ich verkneife mir seit einer Stunde diesen blöden Spruch. In der Tat, ja, das ist im Grunde, sehe ich Ethereum und denke mir, da geht die Politik hin. Ja, die einigen sich am Anfang auf irgendeinen scheiß Smart Contract und dann wird es halt ausgeführt von irgendeinem Computer, dem alle vertrauen.
Dem sie ihre Votes übertragen im Parlament.
Ja, das ist doch eine Dystopie, da wollen wir doch nicht hin. Und alle arbeiten aber daran, dass es dahin geht, oder?
Naja gut, solange es Ethereum ist, mache ich mir jetzt also keine Gedanken, weil dann haben wir wieder mal ein bisschen
politisch. Haben wir endlich wieder, als Hacker haben wir wieder Gestaltungsspielraum.
Genau, da ist der Gestaltungsspielraum auch wieder vorhanden, aber...
Tja, aber also die SPD, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin ja immer, ich mag ja so Theorien lieber, wo jemand so schlau ist, dass mir das nicht direkt eingefallen ist. Ist mir lieber, als dass jemand so doof ist, dass ich das nicht in Erwägung gezogen hätte. Ja? Insofern finde ich die Idee, dass die CDU, dass die SPD sich hier vielleicht schlau anstellt, finde ich ja ganz attraktiv eigentlich. Und es wäre mir auch sehr recht, wenn dieses Umfallen endlich mal aufhört. Ja, im Moment ist es halt so, dass die am Anfang ihrer Legislaturperiode den Gestaltungsspielraum im Grunde komplett aus der Hand geben und dann den Rest der Legislaturperiode damit füllen, so zu tun, als könnten sie jetzt hier noch was verhandeln und das aber dann, ja, das geht aber jetzt nicht. Und dann denke ich mir, also ich will doch keine Politiker, um mir dann sagen zu lassen, das geht alles nicht. Ja, ich möchte gerne Politiker wählen, die sagen, das geht.
Ja, beziehungsweise finden wir eine Lösung.
Ja, oder wir haben zumindest, wenn sie schon keine Lösung finden, dann möchte ich wenigstens irgendwie ordentlich belogen werden. Ja, dann sollte es wenigstens so aussehen, als hätten sie es versucht.
Zumindest der Unterhaltungsfaktor
sollte. Das ärgert mich, weißt du, so wenn dieses Gefühl, dass die mich so wenig ernst nehmen, dass sie mich nicht mehr ordentlich belügen. Also weißt du, das, weißt du, da, wofür zahle ich eigentlich meine Steuern? Tja. Also so, jetzt haben wir hier einen Übergang, der ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob wir den hinkriegen.
Wieso? Ja? Welcher ist denn jetzt gerade?
Wir haben jetzt den Übergang Österreich.
Naja, Österreich, ich
meine, und den Innenminister.
Diesen österreichischen Innenminister. Genau, erzähl mal was zu diesem österreichischen Innenminister.
Ja, also ich habe ja, war einigermaßen entsetzt über die österreichische Regierung, die jetzt gerade frisch, der Kanzler wurde frisch eingeschworen. Das ist so ein 31-jähriger, ich will mal sagen, Schnösel. Der wirkt wie so ein Typ aus einer Studentenvereinigung, rein äußerlich jetzt. Und von seinem so Gehabe, der ist so ein Typ, der die Talkshows irgendwie durchtingelt hat und hat dann da so knackige Statements rausgehauen. Ich würde mal sagen, in Deutschland von der Figur her höchstens mit dem Lindner vergleichbar. Ja, so ein
bisschen Gutenberg, so.
Bisschen, ja, aber der ist ja nicht mehr. Aber ja, du hast recht. Also stimmt, so eine Mischung aus Gutenberg
und Lindner. Genau.
Und Lindner. Ja. So ein junger Schnösel, der irgendwie, der, wie alt ist der, 31? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die mit dem Alter zu tun hat, dass man immer Leuten, die jünger sind, erstmal nichts zutraut. Und Leuten, die älter sind, da, denen gibt man so Benefit of the Doubt. Ja, es kann sein, dass der was weiß und so. Aber ich meine, in den meisten Fällen ist es ja nicht so. Aber weißt du, ein 31-Jähriger, der sich aber geriert wie so ein Aristokrat, ja, der irgendwie weiß, wo es lang geht, und der kann überhaupt nicht wissen, wo es lang geht. Aber er ist halt die Hoffnung der Partei, weil die anderen so abgesattelt sind.
Ja, vor allen Dingen,
der ist sozusagen der.
Also
der
sein großer Vorteil ist halt, dadurch, dass er so jung ist, hat er halt noch weniger Leichen im Keller. Das ist halt sozusagen der.
Ne, aber er ist halt nicht befördert worden, weil er gut war, sondern weil die anderen alle.
Der Populist ist ja schon echt gut.
Nee, also ich will nicht sagen, dass er kein guter Populist ist, aber die anderen sind alle abgetreten wegen irgendwelcher
Skandale. Ja, wegen Skandalen. Also ich meine, es waren halt einfach echt die Leichten im
Keller. Ist so, einfach ja. Wirklich, ja.
Also aber der ist halt der sozusagen, der.
Der ist wie eine FDP, ist der Überbleibende. Ja, ist wie der Lindner.
Na, nicht nur Dütte, sondern der hat auch schon was für getan, dass er da hinkommt. Und mein letzten Endes hat er seine Partei erpresst, ja?
Also ich will das nicht so darstellen, als wenn der doof ist, aber also der ist halt so ein. Als
Politiker ist der schon, also
der ist halt so ein Schnöseltyp, der bei mir erstmal so krasse, irgendwie negative Reaktionen ausgelöst hat, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Ich meine, ist halt so dieses.
Ich dachte so, was ist das denn für ein Typ, ja? Und der ist jetzt Kanzler. Und da dachte ich mir, na gut, okay, also der ist Kanzler. Mit wem denn in der Koalition? Mit der FPÖ. Und die FPÖ, das ist so die AfD Österreichs. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unfair ist. Nee, die Haider-Partei.
Nicht sehr.
Ich weiß nicht, für wen es unfair ist. Also, das ist halt, völlig undiskutabel. So, und während ich mich aufrege, habe ich dann mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und das ist also, es gab ja diese Bundespräsidentenwahl vor einer Weile in Österreich, wo der eine Kandidat von den Grünen war, was ja auch tief blicken lässt. Keine der Volksparteien hat es geschafft, einen Kandidaten hinzustellen, der diskutabel gewesen wäre. Und dann haben sie sich auf den Grünen geeinigt. Und der andere war von der FPÖ. Und es sah bis zuletzt so aus, als wenn die FPÖ das gewinnt. Gegen alle anderen zusammen. Ja, und dementsprechend muss man jetzt auch diese Koalition sehen. Die Österreicher sind sozusagen froh, dass die FPÖ der Juniorpartner ist. Aber ist halt kein schwacher Juniorpartner, sondern die haben gerade sich sozusagen die komplette Exekutive geangelt. Die haben sowohl das Verteidigungsministerium als auch das Innenministerium. Und der Innenminister ist der Typ, der dem Haider die Reden geschrieben hat. Das ist so der Propagandabeauftragte der FPÖ gewesen. Der hat so die ganzen furchtbaren Slogans für die Wahlplakate gemacht und so. Und ich dachte, naja, wie schlimm kann es sein? Ich meine, das betrifft mich ja alles nicht, deswegen gucke ich da selten hin. Aber das sind dann so Sachen wie daheim statt Islam.
Das sind ja so Sprüche von dem Innenminister.
Das sind so Sprüche, die der zu verantworten hat, ja. Und ich so, ach du meine Güte, ja. Und der ist jetzt Innenminister. Und da weiß er, hab ich dann echt eine Weile überlegt, ist es jetzt eigentlich schlimmer als bei uns? Oder ist es nicht besser? Sollte man nicht sozusagen froh sein, wenn so ein Heißluftgebläse Innenminister ist, ist irgendwie besser, als wenn es so ein irgendwie geschulter Operative ist, der irgendwie genau weiß, irgendwie wir machen hier, wir fordern mehr. Ich bin mir nicht sicher, weil du hast da eine Meinung zu
sagen. Ja, also ich.
Du hast lieber jemanden wie Chili, der sich auskennt.
Dann lieber so jemand wie de Maizière oder so, der halt irgendwie einen.
Der zumindest nicht inkompetent ist.
Na, der zumindest, würde ich mal sagen, also intellektuell satisfaktionsfähig ist und in der Lage ist, halt irgendwie einen, sagen wir, das Management von diesen Behörden, selbst wenn ich mit seinen politischen Zielen nicht übereinstimme, dann zumindest doch in halbwegs professioneller Art und Weise irgendwie hinzubekommen. So.
Na, aber der hat auch so ein paar Dinge rausgehauen in der Zeit,
wo also de Maizière ist jetzt halt so ein, an so einem Punkt, wo der halt immer weiter nach rechts abdriftet und immer krasser wird.
Aber das ist, kommt auch mit dem Amt, oder?
Ich glaube, das kommt aber
auch. Haben wir schon mal einen Innenminister erlebt, der das nicht gemacht hat? Ich wüsste nämlich nicht.
Ja, schon wenn dann eine Weile her.
Also, ja. Aber echt lange her dann.
Aber die, also ich glaube, dass die, also zum einen kommt es mit dem Amt, klar, weil natürlich auf da immer die Forderung der Sicherheitsbehörden zu vertreten hast. Aber jetzt ist natürlich auch klar, dass die CDU halt Angst hat davor, dass die AfD ihn halt noch weiter halt von ihren Wählern abgräbt. Und das zu verhindern ist natürlich auch Aufgabe von de Maizière. Und deswegen stellt er sich jetzt halt hin mit irgendwie Forderungen, wie halt irgendwie, er hätte gerne physische Backdoors in Autos und Alarmanlagen. Also die Hersteller verpflichten, da irgendwie Hintertüren einzubauen, was halt die erste Herstellerverpflichtung zu Hintertüren überhaupt wäre. Und das ist also eigentlich ganz interessant, weil dieses, also die, was da kam halt von dem Rechercheverbund, klang ja so, als würde er auch Hintertüren halt in irgendwie allen möglichen Digitalgeräten fordern. Das war aber gar nicht ursprünglich die Intention dieses Papiers, sondern was die halt wollten, ist, also Hintertüren bzw. Herstellerkooperationsverpflichtungen bei Autoalarmanlagen und Gebäudealarmanlagen, also bei Dingen, die halt auf Dinge aufpassen, so. Und da kommen wir natürlich in eine sehr interessante Fragestellung rein, nämlich, wem vertraut man denn noch so, wenn man sich jetzt eine Alarmanlage kauft, so irgendwie, woher weiß ich denn, dass die mir halt im Zweifel halt auch gegen die Polizei hilft, oder habe ich gar kein Recht mehr dazu irgendwie, dass meine Alarmanlage mir gegen die Polizei hilft?
Ich fand das auch sehr interessant, aber aus einer anderen Perspektive, weil ich habe also ich will nicht sagen von langer Hand geplant, aber es wirkt so fast, als wäre das aus einem Guss, ja, dass du erst Fake News machst, um die Medien irgendwie zu diskreditieren, und dann hängst du dich an die Rhetorik gegen die Weltwirtschaftskrise und was weiß ich, die Industrie, der kann man nicht trauen, und dann kommt sozusagen als letzter Ordnungsfaktor kommt die Regierung und sagt, hör mal, den Firmen traut ihr doch eh nicht, dann wollen wir die jetzt mal regulieren. Ja, so, das schwingt so ein bisschen mit. Also das, so, pass auf, wir als Polizei, wir sind die Letzten, denen man hier noch vertrauen kann. Und wenn wir da Hintertüren einbauen, ja, diese ganze Rhetorik gegen Facebook, der ich mich zwar inhaltlich gerne anschließe, hat aber zu so einer Atmosphäre geführt, wie, die wollen euch eh alle verarschen, ja. Und zwar nicht nur Facebook, sondern auch so die Handy-Anbieter, Google natürlich sowieso. Gegen Apple war die Rhetorik jetzt nicht so doll, weil die auch inhaltlichen, die sich nur nicht so viel Angriffsfläche an der Stelle.
Außer bei ihren Steuern.
Ja, aber das ist doch aber im Grunde derselbe Vektor, oder? Dass du sagst, irgendwie, die sind nicht vertrauenswürdig, die bescheißen uns alle, ja. Und dann ist es nämlich viel einfacher zu argumentieren, warum wir den jetzt Hintertüren reindrücken. Wenn das eh alles Verbrecher sind.
Komme ich jetzt so mit der Logik nicht so ganz mit.
Nee, nicht Logik, sondern so gefühlsmäßig. Wer würde denn eine Firma verteidigen, von der wir das letzte halbe Jahr gelesen haben, irgendwie.
Du meinst sowas wie die Autohersteller?
Nee, ich meine jetzt sowas wie Google, Facebook.
Nee, naja, aber in dem Fall sind es halt die Autohersteller.
Ja, ja, natürlich, auch. Also ja. Jetzt nicht die, ich meine jetzt nicht so Gebäudealarmanlagen, aber so hat auch niemand dieses Papier verstanden, ne, wenn du mal guckst.
Nee, aber es ging halt zum Beispiel darum, dass irgendwie Autos halt Bescheid sagen, wenn sie halt verwanzt werden.
Das kann aber auch ein also, Testballon sein, also, dass du irgendwie sagst,
also wie ich die,
es ging uns gar nicht um die Handys, aber eigentlich geht es uns doch um die Handys. Weißt
ja, du, also so? die Genese dieses Papiers war, der Gerüchtelage nach zu urteilen. Also ich weiß es halt nicht zuverlässig, sondern ich habe halt nur so die Berliner Gerüchtelage so, und die sagt halt, auf dieser Innenministerkonferenz haben die halt immer so eine so Vorträge von halt aus ihren LKAs und vom BKA, wo die dann halt sagen, was so gerade ihre Probleme sind, was sie sich so wünschen.
Ja.
Und da hatten sie dann halt wohl Probleme mit insbesondere Autoalarmanlagen und Gebäudealarmanlagen und Zutrittssystemen, die sie halt nicht überwinden konnten, weswegen sie halt irgendwie Sachen nicht verwanzen konnten. Na, also halt irgendwie so gut, und daraus folgt halt schon.
Aber warte,
wenn sie eine Genehmigung, wenn sie eine Genehmigung für Verwanzen
Moment, bekommen, Moment. Seit wann verwanzt man denn irgendwelche Großkonzerne?
Ich dachte, es geht ja nicht um Großkonzerne, es geht um, also meine Alarmanlagen kannst du ja im Aldi kaufen.
Nein, aber das sind doch wohl die Alarmanlagen, die
Nein, da ging es um normale Alarmanlagen.
Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Das so das Privatapartment vom Drogendealer ist mit Alarm. Ernsthaft? Da scheitern die an den Alarmanlagen?
Zumindest hatten sie da wohl.
Das so darf ja wohl nicht wahr wohl sein.
So Probleme, ja. Und,
wie inkompetent sind
die. Also insbesondere ging es halt darum, dass die halt irgendwie silent dann halt irgendwie SMSen oder WhatsApp-Messages schicken und so Sachen, ne? Und dass sie dann halt irgendwie sozusagen nicht, also da nicht die Alarmanlage losgeht, sondern es einfach nur Bescheid sagt, wenn halt irgendwie da die versucht haben, das Auto zum Beispiel zu verwanzen oder die Hütte. So und.
Boah, das, warte mal, das flasht mich ja jetzt. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie an so einer Aldi-Alarmanlage scheitern.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Aldi-Alarmanlage war. Also. Also es gibt da auch schon noch höherwertige Produkte.
Scheiße, ich hätte doch Popcorn mitbringen sollen.
Ja.
Verdammt.
Also wie gesagt, ob es jetzt eine Aldi-Alarmanlage war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls halt, also die Gerüchtelage ist halt, dass es halt irgendwie eine, also dass halt mehrere Fälle waren, dass sie halt sozusagen so ein Pattern ausgemacht haben und dann eine Lösung für suchten. Und dann entstand daraus dieses Paper, dass sie gesagt haben, so ja, wir hätten gerne wie eine Hersteller-Kooperationsverpflichtung. Also dass der Hersteller verpflichtet ist irgendwie auf ein Begehren eines Strafverfolgungsorgans, was halt irgendwie mit einer STPO-Anfrage kommt und sagt, wir hätten hier gerne mal denen dann halt zu helfen, sprich also halt eine Hintertür einzubauen. Und dat, dieses Paper eskalierte dann offensichtlich so ein bisschen hin zu einer technisch generischeren Formulierung. Also dass es halt irgendwie um eine Verpflichtung von Herstellern zum Kooperieren ging bei dem Überwinden von Schutzsystemen oder so ähnlich. Also so eine, Scheiß, so eine generische Formulierung so. Und dann kam mit irgendwie an irgendeinen Journalisten dieses Paper und dann eskaliert die Sache natürlich in der Presse und dann hatten sie halt so ein Problem und haben auch so rumdementiert und gesagt, so war es ja gar nicht gemeint und so. Aber jedenfalls ist denen diese ganze Sache halt so ein bisschen irgendwie unprofessionell entglitten halt. Das war halt so der Hintergrund davon. Aber es passte halt eben ins Bild, wenn du dir jetzt halt irgendwie anguckst, so was de Maizière sonst noch so absieht, jetzt zum Beispiel mit der Videoüberwachung und Gesichtserkennung.
Ja, und also ich finde ja, wir erleben seit ungefähr, weiß nicht, anderthalb Jahren so einen Deutungshoheitskrieg zwischen so den Tech-Firmen und den Regierungen, ja. Dass die Regierung fordern irgendwelche Krypto-Hintertüren und die Tech-Firmen oder gerade Apple hat ja da irgendwie sich dann geweigert und Microsoft. Also es gibt so einen Krieg darum, wer schützt euch eigentlich vor wem? Wer ist hier der Gute und wer ist der Böse? Zwischen den Tech-Anbietern und den Regierungen. Und eigentlich hauptsächlich in den USA, aber das ist natürlich eine Frage, die sich auch bei uns stellt. Wenn jetzt, sagen wir mal, die Polizei gern eine Hintertür in irgendeinem Messenger haben möchte, ja, ist es dann, wer schützt uns hier vor wem? Sind die Polizei automatisch, sind es automatisch die Guten oder ist es legitim oder ist es sogar vielleicht deren Pflicht, von dem Messenger-Anbieter dann zu sagen, wir machen das nicht einfach auf Zuruf? Also die Frage, wer hier eigentlich den Bürger vor wem schützt, ist im Moment offen, finde ich. Und da in dem Kontext ging es mir auch gar nicht so um die konkreten Forderungen in diesem Papier, sondern das ist einfach ein weiteres Scharmützel auf dem Gebiet. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, so ein Indiana Jones Film, wo die irgendwie so eine Wand abtapfen, ja, um zu sehen, wo ist hier die Schwachstelle, ja, was sie so, wir haben angefangen mit den Handys und dann haben wir so ISPs kriegen Polizeibriefe und dann hieß es Hintertüren irgendwie, wir müssen ins Routing eingreifen und dann Telefonnetz wird sowieso und Wanzen. Also, aber sie klopfen im Grunde überall und gucken, wo ist eine Schwachstelle, wo kommen wir rein. Dann hieß es die Autos. Die USA sind da ja auch vorne. Da gibt's schon im Gesetz festgeschrieben, irgendwie Peilsender im Auto, dass irgendwie die Autos über die Erste-Hilfe-Systeme irgendwie ortbar sein müssen und dass sie aus der Ferne von einem sie verfolgenden Polizeiwagen aus irgendwie remote abgeschaltet werden können und so. Also das ist, glaube ich, ein internationaler Krieg gerade. Wer hier so, soll uns die Privatwirtschaft vor der Polizei schützen oder nicht? Und die Fragestellung an sich wäre ja, ich sag mal, in den 70ern oder so völlig absurd gewesen. Oder?
Also, ich weiß nicht, ob sie völlig absurd gewesen wäre, weil zu Zeiten
der... Na gut, also Stammheim und so, okay.
Ja, also zu Zeiten der RAF wäre es also, glaube ich, ein...
Aber es ist schon eigentlich absurd, dass wir überhaupt darüber reden, ob uns jemand vor den Übergriffen der Polizei schützen muss. Das sagt eigentlich schon so viel über den Zustand der Gesellschaft aus, dass man ernsthaft über diese Frage nachdenkt. und dass Google zum Beispiel diese Transparenz irgendwie Offensive fährt für Seiten, die ihnen mit von irgendwelchen Regierungen abgeschossen werden.
Also ich glaube, dass dieses Problem mit dem, wie sich diese Tech-Konzerne oder auch normale Firmen gegenüber so Begehren von so Regierungen stellen, hat eine Menge damit zu tun, dass es jetzt halt offen ist. Also früher funktionierte sowas, oder auch heute noch funktioniert sowas ganz viel informell. Also wenn du halt zum Beispiel, nehmen wir mal, hast du einen Türschlosshersteller, ja. Die haben...
Oh, jetzt kommen hier die guten Stories.
Die haben da irgendwie so informelle Beziehungen. Ne? Also das halt dann funktioniert dann halt so, dass halt irgendwie, wenn halt irgendwie einen, die Polizei, nehmen wir mal das BKA, will halt irgendwo eine Wanze unterbringen, dann haben sie halt da halt irgendwie ihre Leute, die halt die Schlösser picken. Teilweise sind es halt irgendwie freie Dienstleister, die sie da halt irgendwie mitbringen. Wenn sie halt irgendwie offen reingehen, dann holen sie halt sich einen Schlüsselunternehmen, die Tür aufzumachen. Oder wenn sie halt verdeckt reingehen, dann haben sie halt Leute, die das können. So. Und ob sie die jetzt Beamte sind oder wie die nur herangezogen werden, hängt halt vom Fall ab. So. Und und die Leute wiederum haben natürlich dann Beziehung zu den Schlossherstellern, die irgendwie wissen, welche Tools funktionieren, oder wenn sie zum Beispiel eine Seriennummer haben von dem Schlüssel, weil sie den mal fotografiert haben, irgendwo am Schlüsselbund von dem Verdächtigen, dann können sie halt irgendwie damit zum Hersteller gehen und dann gibt's halt so unter der Hand so Kooperationen mit irgendwie, hier, wir machen nochmal einen Schlüssel dafür, die Nummer. So, oder zum Beispiel halt, oder Tresore, es ist halt irgendwie auch so, da gibt's halt irgendwie dann irgendwie so Bohrschablonen, die halt irgendwie von den Tresorherstellern an die Firmen, die halt irgendwie professionell Tresore aufmachen, irgendwie verkauft werden, sind halt so große Papierschablonen, die klebst du halt vorne auf das Ding rauf und dann machst du da halt irgendwie ein Loch rein und dann hakelst du den Tresor auf. So, ne? Und dann treibst du da wieder einen
Wolfram. Der Schrank ist so gut wie offen.
Und dann treibst du da einen Wolframstift rein, polierst ihn und lackierst ihn, dann siehst du das halt auch nicht mehr. So, also so eine Sachen, diese informellen Hilfen, die gibt's halt schon immer. Und so funktioniert das halt ja auch natürlich bei vielen Startups und bei Internetfirmen. Wenn da halt die Polizei kam, sagte, hier, wir sind hier gerade an diesem Kinderschänderring dran und bräuchten mal eure Hilfe, gibt's nur sehr, sehr wenige Firmen, die dann halt gesagt haben, nee, ne, oder kommt mal wieder mit einem Gerichtsbeschluss. Sondern die meisten haben halt gesagt, so, naja, gut, klar, staatsbürgerliche Pflicht und so, und wir wollen ja auch die Bösen kriegen. Und das Problem, was die jetzt halt haben, ist halt, dass halt die Vielzahl der Systeme so groß geworden ist und dass halt die Mengen der Firmen, mit denen sie auf diese Art und Weise interagieren müssen, so groß geworden ist, dass dieser informelle Weg einfach schlicht nicht mehr funktioniert, weil vielleicht hat ihr Drogendealer halt irgendwie ein Schloss von irgendeinem Startup irgendwie an seiner Hütte dran, von dem sie noch nie gehört haben, wo sie erstmal nachgucken müssen, wo die sitzen. Ne? Oder wenn halt irgendwie Autoalarmanlagen nach ist, Kit so mit irgendwie noch irgendeinem Krypto-Messenger rangetackert, kannst du ja mittlerweile irgendwie ein Software machen, ja? Also ist ja irgendwie kein Problem. Dann installierst du halt irgendwie da eine gepatchte Signal-App irgendwie auf deinem Android-Bordcomputer und dann kannst du dir halt irgendwie Nachrichten schicken lassen, wie es deinem Auto geht. So ist ja im Rahmen der technischen Möglichkeiten alles heutzutage kein Problem mehr. Und daraus resultiert halt dieses Begehren halt zu sagen, wir brauchen halt irgendwie irgendeine institutionalisierte Kooperationsmöglichkeit. Aber wozu das dann natürlich dann führt, ist, dass es halt natürlich nicht wieder im Einzelfall und nur im besonders schweren Fall und so weiter angewendet wird, wenn so ein Ding einmal besteht, sondern halt dann normal regelmäßig. Und das ist halt das tatsächlich große Problem, weil die drei Fälle, wo sie den Leuten mal eine Wanze in die Hütte tun, so, und weil ich meine, das hat ja sehr hohe Voraussetzungen irgendwie.
Wissen wir das oder ist das eine Befürchtung?
Was?
Dass das automatisch irgendwie leichtfertig benutzt wird, wenn der Weg nicht mehr steinig ist.
Also gehen wir mal den hypothetischen Fall durch.
Also ja. Es gibt so Einzelfälle wie irgendwie den Finanzbeamten, der erwischt wird, wie er bei seinen Nachbarn guckt.
Das sind keine Einzelfälle.
Ja, aber woher wissen wir das? Also es gibt, man weiß ja immer nur von so ein paar Fällen.
Genau, aber
und dann hat man halt, so und dann hat halt, man so geraune.
Das sind halt viele Fälle.
Gibt es da belastbare Zahlen?
Also es gibt mal Leute, die haben mal versucht haben zusammenzutragen, was es so an bekannten Fällen gibt, wo Leute halt vor Gericht verurteilt worden deswegen oder Strafverfehler bekommen haben und das sind halt mehrere Dutzend pro Jahr. So, also von irgendwelchen Beamten, die halt irgendwie ihre Einsichtsrechte irgendwie missbrauchen und das ist halt nur eine Dunkelziffer. Da, also es ist halt nur die, wo es dann halt auch mal zur Anzeige kam. Und aber lass uns mal nicht da abgleiten, weil der Fall ist, lass mal den rauslassen, weil der führt uns auf den Irrweg. Interessanter ist halt der Fall, wenn diese Mitwirkungspflicht sich halt zum Beispiel auch auf die gesamte Software eines Autos erstrecken würde, wäre halt das Verwanzen eines Autos oder das Benutzen des Bordcomputers für einen Lauschangriff auf die Telefonate, die da geführt werden, über die Freisprecherrichtung im Auto, nur ein Software-Update. Na, das heißt, also, du hast halt quasi in einem Auto schon eine Situation, wie du sie erst in ein paar Jahren in einem Smart Home haben wirst, dass also quasi ein Computer gibt, der die Herrschaft über alles, was in diesem Auto passiert hat, hat. Also von der Kontrolle über dein Audiosystem in deinem Auto mit allen Mikrofonen bis hin tatsächlich zu irgendwie, Fahrkontrolle. Also ist halt der...
Na gut, aber ich will mal dagegen argumentieren, dass im Grunde du das auch ohne Kooperation der Hersteller machen kannst.
Ja, ist aber sehr viel schwieriger.
Dauert halt länger und kostet mehr.
Genau, sehr
viel schwieriger. Aber es ist nicht so, dass es eine fundamentale Schranke gibt, solche Sachen zu machen, sondern das ist alles irgendwie Hardware und Software.
Natürlich, bloß in dem Augenblick, wo sie halt eine Kooperationsverpflichtung reinschreiben würden, würde es halt trivial einfach werden. Und wenn es trivial einfach ist, dann benutzen sie es massenweise. Haben wir bisher bei allem gesehen.
Okay.
Na, also das ist halt, der Punkt ist halt, eher, nur wenn es halt tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig ist und also nicht dazu, also nicht einfach zu realisieren ist, gibt es eine irgendwie geartete natürliche Schranke. Und also gut, Wohnung verwanzen gibt es halt natürliche Schranke, auch bedingt durch die richterlichen Voraussetzungen. Aber Autos verwanzen zum Beispiel ist halt unter einem sehr, sehr viel niedrigeren, also brauchst du eine sehr, sehr viel niedrigere Anforderung für. So, und wenn das halt irgendwie einfach so standardmäßig geht, dann wird es halt eben doch benutzt werden.
Ja. Und dieses greift mir gerade so ein bisschen in der Argumentation rein, an der ich so seit einem halben Jahr ungefähr arbeite. Hab dieses Jahr so ein paar Vorträge gehalten und da ging es eigentlich so Softwareentwicklung und Fehltrends. Und eine der Sachen, die ich argumentiert habe, ist, dass wir immer versuchen, irgendwie Updates möglichst, also unsere Produktzyklen zu kürzen, damit wir sofort deployen können, eine neue Version. Und dass wir einen Updater haben, am besten, wenn das irgendwie ein Gerät im Feld ist, irgendwo over the air am besten. Und mein Argument oder meine Überlegung dazu ging bisher in die Richtung, dass wir dann die Schranke senken vor dem Release. Also es gibt keinen Anreiz mehr, das Release ordentlich zu machen, weil du ja patchen kannst. Mhm. Ja, du musst nur dafür sorgen, dass der Updater nicht betroffen ist, wenn da irgendwas ausfällt. Aber den Winkel, dass man mit diesem Trend, der ja wirklich branchenübergreifend ist, dass man alles immer sofort updaten, neu bauen kann, dass man damit eben auch so Polizeistaatgeschichten befördert, das finde ich eigentlich ziemlich belastend gerade, muss ich sagen. Das finde ich so ein Winkel, den habe ich zumindest noch nicht angesprochen öffentlich. Aber wir schaufeln uns hier sozusagen unser eigenes Grab. Ja, wenn wir in unsere Software überall Update-Möglichkeiten einbauen, heißt es eben auch, dass die Polizei da updaten kann.
Wie gesagt, der wichtige Punkt dabei ist halt, dass wenn der Hersteller, also wenn es keine Kooperationsverpflichtung des Herstellers gibt und der Update-Mechanismus hinreichend gesichert ist, dann besteht dieses Problem halt nicht in dem Augenblick, wo es halt eine Herstellerkooperationspflicht gibt. Wird tatsächlich dieses Fundament irgendwie von moderner IT-Security, nämlich halt irgendwie möglichst einfach Updatability halt angegriffen.
Naja, also ich sag mal, nehmen wir an, du versuchst es jetzt ordentlich abzusichern. Ja, das läuft in der Praxis dann darauf hinaus, dass du Code-Signing hast auf deine Firmware-Updates und dass du irgendwie über SSL oder sowas dein Update-Kanal machst. Das ist beides gesichert über einen privaten Schlüssel. Den könnte man auch mal beschlagnahmen, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn die Firma nicht kooperieren will und die Polizei sagt, irgendwie es geht hier um Terroristen, dann gehen die da halt rein und nehmen den Schlüssel mit. Also das ist nicht so, dass eine Firma sich da wirklich wehren kann. Und wenn wir diesen Kanal einmal geschaffen haben, dass das Auto nicht mehr in die Werkstatt fahren muss, um ein Firmware-Update zu kriegen und irgendwie an den Spezialgerät angeschlossen werden muss, ja, sondern das im Feld geht, dann zerschießen wir uns eben die Vertrauenswürdigkeit unserer kompletten Infrastruktur. Und nicht nur gegenüber der Polizei, sondern das kann dann auch irgendwie die NSA kann den Schlüssel mitnehmen.
Was sie ja nun auch schon getan hat.
Ja, haben sie ja gemacht. Mhm. Und das ist ein sehr besorgniserregender Trend, dass wir uns eigentlich auf nichts mehr verlassen können. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Selbst wenn wir jetzt sowas hätten wie einen Korrektheitsbeweis, ja, sorgen die Updates dafür, dass es seit dem Stand, mit dem wir den Beweis angefangen haben, inzwischen schon 5 Updates gibt wieder. Ja, also die Software, das ist alles so in Bewegung, dass wir über die Systeme überhaupt keine Aussagen mehr treffen können.
Zumal halt einfach die Menge an Komponenten, die in so einem System steckt. Und also auch, meine, wenn man sich so, so eine typische
Auto-Firmware,
ne? Da steckt halt der tonnenweise Open Source Software drin.
Ja, aber das ist ja nicht nur eine Firmware, sondern genau. Du hast ein verteiltes System. Du kannst die einzelnen Komponenten gar nicht mehr in Separationen betrachten, weil die überhaupt nur hochkommen, wenn 5 andere Komponenten auch da sind. Ja. Und also, ja, ich beobachte das mit großer Sorge. Ich habe vor ein paar Jahren mal geblockt, dass mein letztes Auto keine Elektronik drin hatte. Die Leute haben gedacht, das ist ein Witz. Ja, inzwischen habe ich gar kein Auto mehr. Aber wenn man sich so ein modernes Auto anguckt, da wird einem ganz schlecht, ja, finde ich.
Also da tatsächlich ist es so, dass
Hunderte an Mikrocontrollern, die über irgendwelche Netze miteinander reden.
Also wenn man halt so ein modernes Auto anguckt, ist ja die häufigste Ursache von Problemen, sind Softwareprobleme und Sensorprobleme.
Ja, na, also das wenig überraschend, weil immer mehr von der Komplexität eben in Software gemacht wird.
Ja, beziehungsweise die immer mehr Komplexität hinzugefügt wird in Software.
Ja.
Also die ist ja nicht so, dass Komplexität weggeht, sondern die kommt ja immer nur neu hinzu. Das ja, wird ja so ein Auto wird ja an keiner Stelle irgendwie einfacher, sondern es halt immer, sind ja immer kompliziertere Lösungen, die dann halt irgendwie noch ein bisschen mehr Komfort oder Kostengewinn irgendwie dazu bringen. So.
Ich habe mich auch mal gefragt, wie viel länger so ein Elektroauto-Akku halten könnte, wenn du mal systematisch die ganzen Controller rausschmeißen würdest.
Naja, also, so halt die, also tatsächlich sind die Computing-Controller sind also wirklich im Vergleich zu einer Sitzheizung oder einer normalen
Autoheizung
sind die völlig irrelevant. Also ist tatsächlich so. Also es gibt da tatsächlich Tests, so Leute, die halt so Elektroautos testen, gucken nach, was sind denn so noch die Verbraucher, die man rausschmeißen könnte. Und so der optionalste Verbraucher ist natürlich immer die Stereoanlage, weil die kannst du nun irgendwie so mit 50 Watt betreiben als auch mit 500 Watt.
Ja, aber das ist gut. Okay.
Und ja, 500 Watt ist halt schon.
Macht das jemand?
Na klar. Wenn du so eine ordentliche fette Bassbox drin hast, dann wuppt die da ganz schön Strom raus. Und dann hast du halt die Heizung sind halt so der allergrößte optionale,
ja, das ist klar.
Optionale Verbraucher. Und der ganze Schnickschnack, so Navigation und irgendwie Display und Schnickeldöns.
Das sind irgendwie 20 Watt.
Im Vergleich zu dem, was halt irgendwie da an die Fahrleistung und die Heizung geht, halt nicht mehr so viel. Aber die, ich glaube, dass es halt so ist, dass die generelle Zeit, bis ein Auto moralisch verschlissen ist. Also bis es sozusagen nicht mehr, also die Software nicht mehr funktioniert oder nicht mehr supported ist oder du halt keine Updates dafür mehr bekommst, was halt dazu führt, dass es eigentlich unverkäuflich wird oder dass halt der sozusagen einfach nicht mehr benutzbar ist. Trotzdem ist wahrscheinlich mechanisch noch total okay ist. Darüber mache ich mir halt Sorgen. Weil gerade bei Elektroautos ist es ja so, dass die Anzahl der mechanischen Teile sinkt ja dramatisch. Also das sind sehr viel weniger bewegte Teile und überhaupt sehr viel weniger Teile.
Könnte also das heißt theoretisch also für ewig halten.
Genau. Und so ein Elektromotor, wenn du den schmierst, also wenn die Lager in Ordnung sind, dann geht da halt auch nichts kaputt dran. Da kann, also meine, so eine Turbine in so einem Kraftwerk, was halt irgendwie so dieselbe Technologieklasse ist, die läuft für Jahrzehnte. Also das ist halt, wenn die halt ein bisschen gewartet wird. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir halt eher Sorgen drum mache, dass also die Langlebigkeit dieser energetisch relativ teuer herzustellenden Dinge, dass die halt leidet. Die Akkus haben halt, keine Ahnung, die halten halt irgendwas zwischen irgendwie 5 und 10 Jahren oder so. Und die, dann müssen sie halt ausgetauscht werden, die können aber gut recycelt werden. Also es ist halt Lithium mal wieder rauszupolken und halt irgendwie einen neuen Akku zu bauen, ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk. Aber wenn der Rest halt so dermaßen Software kontrolliert ist, dann ist halt die Frage, wie lange kriegst du halt Updates so viele? Dann gibt es Sicherheitsupdates. Was sind irgendwie?
Das wäre ja eigentlich, finde ich, nicht schlecht, aber es ist ja so, dass sich die Komponenten dann auch alle kurzlebig verhalten. Also theoretisch könnte man sich ja sowas vorstellen wie, ich sag jetzt mal, Boeing 747 ist seit irgendwie 1960 in Betrieb.
Genau. Also die Flugzeuge halt, ja. Oder eine B-52, seit irgendwie 50 Jahren oder sowas, ja.
Und wenn du sagst sozusagen, das Chassis ist immer dasselbe und die Computer sind alle dieselben Komponenten und dann wäre das ja nicht schlecht, dann könntest du halt ewig deine Software updaten, aber das machen die ja nicht. Und ich frage mich langsam, ob das eigentlich Absicht ist oder ob das irgendwie glückliche Fügung ist für die Autohersteller. Denn wir sehen bei so Spieleherstellern, sehen wir so einen Trend, dass du ein Spiel kaufst, seit vielen Jahren jetzt, und du musst es erstmal mit einem Account verknüpfen, bevor du spielen kannst. Und dann ist es aber auch nicht mehr weiterverkaufbar. Ja, also und da sagen die Spielhersteller natürlich, das hätten sie nicht deswegen gemacht, aber das ist natürlich ein toller Seiteneffekt für die. Und ich frage mich, ob die Autohersteller jetzt auch auf so ein Ding auffahren und sagen, ja, also klar können sie das weiterverkaufen, das funktioniert dann halt nicht mehr. So.
Naja, eigentlich können sie das nicht tun, weil der Wiederverkaufswert spielt halt bei einer Autoanschaffung schon für viele Leute eine große Rolle. Weil die Frage halt irgendwie, wenn sie es halt nach irgendwie 5 Jahren oder 6 Jahren verkaufen oder so, wie viel ist denn der Wertverlust, ist halt für viele Leute schon ein essentieller Bestandteil ihrer Kalkulation für das Auto. Ne?
Aber es reicht ja, wenn es sich obsolet anfühlt. Es muss ja nicht wirklich obsolet sein.
Also wenn es halt, also wenn halt irgendwie die Software einen so großen Anteil ausmacht und nicht mehr updatebar ist. Und tatsächlich ist es häufig genug ja durchaus so, dass die Hardware einfach nicht mehr reicht. Also wir haben ja jetzt ja nur schon so ein paar Generationen von so irgendwie Onboard-Computing in Autos, also zum Beispiel so ein Navigationssystem und so. Und da ist es halt einfach so, dass da reicht dann halt der Prozessor und der Speicher nicht mehr aus für die modernen Systeme. Weil sich niemand halt dann die Mühe macht, das halt so weit runter zu optimieren, weil die moderne Hardware ist halt so viel billiger. Und da hatten die
schneller.
Die Japaner haben halt irgendwann mal angefangen zu sagen, so, wir machen mal so ein Standard-Gefäßsystem. Also halt so ein quasi so ein Slot-in-Computer, den du halt einfach alle paar Jahre einfach tauschen kannst gegen das nächst dickere Gerät. Ist nicht so richtig weit gekommen, also ist bisher nicht Standard geworden und da brauchst du definitiv einen regulatorischen Eingriff, also da brauchst du eine...
Intel macht sowas gerade, die haben, es ist bisher so ein Marketing-Gimmick, aber die verkaufen dir so einen Checkkarten-Computer und der läuft, wenn du ihn in so ein Chassis einbaust, was so Formfaktor, weiß ich, ein altes CD-ROM-Laufwerk ist, da slottest du halt deine Karte rein, aber der gesamte Rechner ist auf der Karte drauf. Ja, das Hauptproblem ist dann irgendwie Hitzeentwicklung oder so, aber theoretisch...
Könnte man sowas bauen, ja klar.
Ja.
Aber dazu brauchst
du halt... Aber will halt keiner.
Dazu brauchst du halt einen regulatorischen Eingriff, also eine Stabilisierung, dass man sagt, okay, ist halt wie ein Autoradio, gibt's halt irgendwie 3 Formfaktoren und die müssen halt supported sein und...
Ja, aber komm, das funktioniert doch nicht. Guck dir doch nur mal an, dieses Debakel mit den Mini-USB-Steckern, was ja... bevor sie es gemacht haben, so aussah, als würde es uns alle retten von dem Ladegerät, von der Ladegeräthölle, dass irgendwie es gab.
Ist doch aber getan.
Na, es gibt jetzt, inzwischen haben wir USB-C und dann passt es schon wieder nicht mehr.
Puh, ja, aber ich meine,
jetzt haben wir keinen Mikrofonslot mehr, so fuck you, Apple.
Na ja, gut, also ich meine, Apple war ja schon immer draußen dabei, aber die, aber ehrlich gesagt fand ich also tatsächlich diese Regulierung, dass die Chinesen gesagt haben, muss halt irgendwie entweder Mini- oder Micro-USB sein.
Ja, fand ich auch total super, aber es hat nicht lange gehalten. Hat
tatsächlich die Anzahl der Ladegeräte, die ich so betreiben muss, drastisch reduziert.
Ja, bei mir auch, aber.
Also ich finde es, also dass man da ein bisschen.
Ist schon wieder vorbei.
Dass man da so ein bisschen Innovation drin hat, finde ich jetzt nicht tragisch.
Also, wenn du dir mal die CT-Artikel über die USB-Ladeprotokoll-Aushandel Dinger da durchliest, dann willst du das auch nicht einsetzen. Also der Trend ist ja, dass man über so ein Kabel vorher aushandelt beim Reinstecken.
Wie viel Strom da kommt.
Wie viel Strom da kommt. Und da gibt's halt so Multilayer und die Industrie-Selbstregulierung hat natürlich auf ganzer Strecke versagt. Das heißt, irgendwie, du kannst halt ein Ladegerät kaufen, was dann lädt, aber nur mit irgendwie 2 Ampere. Ja, also es gibt jetzt halt verschiedene Ladegeräteklassen, die auf dem Papier irgendwie dieselben Standards sprechen, aber dann halt doch nicht.
Also meine USB-C war mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu Early Adopter, als dass ich das irgendwie schon in meinen Alltag integrieren wollte.
Ja, ich habe sozusagen eins der ersten Geräte davon gekriegt, als ich mir so ein Pixelbook, wie hießen die damals noch, Chromebook Pixel geholt habe. Die gab es hier gar nicht auf dem Markt, habe ich mir geholt, weil ich gerade drüben in Amerika war. Und der hat halt nur USB-C und einen USB-AA-Slot für eine Maus.
So ein Apple-Gerät quasi.
Ist so sozusagen ein Apple-Gerät, aber halt von Google. Und da, also ich fand das total affig, aber inzwischen, also es ist eigentlich ist es nett, wenn es vernünftig von der Umsetzung her funktionieren würde.
Ist die Liebe von Stockholm-Syndrom?
Nein, also ich benutze das ganz selten. Aber sofort, das Konzept finde ich eigentlich gut, aber es ist halt, funktioniert halt in der Praxis nicht. Okay. Ja? Aber so die Idee mal zu standardisieren ist ja nett, nur das ist jetzt der wievielte Standardisierungsversuch, den ich sehe.
Der dritte.
Ja, und also ich meine, wenn du FireWire mitzählst.
Ja, FireWire war kein Ladestandard.
Nein, aber so, um deine Peripherie anzuschließen.
Ja gut, da gab es Dutzende davor.
Das ist doch,
also Privi-Anschluss, da braucht man nicht drüber
reden. Seit Jahren werden wir hier, und das ist aber der letzte, den ihr brauchen werdet, weil der kann alles und dann so 10 Minuten später. Nicht mal hier bei HDMI und so können die sich einigen. Das ist auch irgendwie, sobald du ein Gerät kaufst, nee, jetzt gibt's 1.4a und jetzt gibt's aber 2.0. Und jetzt gibt's aber 2.1 demnächst. Nicht so, ja, Leute, was soll denn das? Ja?
Das ist aber der technische Fortschritt.
Nein, das ist Verarschung. Kundenverarschung. Aber egal, wir kommen hier gerade so ein bisschen vom Thema ab. Eigentlich waren wir bei Innenminister.
Episches Abschweifen.
Ach, es gab ja gerade noch diese Sachsen-Geschichte. Ich weiß nicht, was du da jetzt erzählen wolltest. Also die haben so einen ein Panzer gekauft, so ein Truppentransporter. Also offensichtlich Militärhardware, ja, so gepanzert.
Von Rheinmetall.
Von, ja, da bleiben auch keine Fragen offen dann. Das ist halt so ein Militärbedarf. Und das Ding sieht schon aus wie irgendwie Krisengebiet, Kriegsgebiet. Ja,
ja, so Kriegsgebiet, ja.
Hält irgendwie Bombardierung aus, so von der Optik her. Und das kam dann in der Presse hoch, weil da so ein Zierradbestickung auf den Sitzen ist.
Genau.
Die so ein bisschen aussah wie irgendwie.
Also die haben da, also die Beschriftung ist ja Sondereinsatzkommando Sachsen.
Und das sah aus wie so ein Orden aus dem Dritten Reich von der Optik.
Hatte halt so das, so die von der Anmutung der Optik halt eher so ein, naja, mindestens Wehrmacht wahrscheinlich, aber eher so Nazi-Dingens. Und wie war das jetzt? Du hast da irgendwie mit den Frakturnerds in deinem Block gekloppt?
Ich hab nicht verstanden. Also die Schrift ist halt Fraktur. Ja, das sind diese alten, was viele Leute mit dem Dritten Reich assoziieren. Dabei ist es eigentlich eine Sache, die das Dritte Reich abschaffen wollte. Und ich habe da so ein
liegt das vielleicht an den Games, weil da die ganzen,
ja natürlich, das, okay, ist die ganzen ignoranten Amis glauben, das ist halt Nazi, ja, so. Und aber der Punkt ist, Fraktur hat halt so, hat zwei S, zwei Zeichen für das kleine S. Das eine sieht aus wie so ein F ohne Querstrich, ist halt so ein, das lange S, ja, und das andere ist so wie unser heutiges S im Grunde, so. Und da gibt's halt Regeln dafür, dass du am Silbenübergang, so, oder beim Wortende, nimmst du halt das reguläre S, das wir heute überall benutzen, aber mitten im Wort, also wenn du sowas hast wie, was weiß ich, Blasen oder so, oder in diesem Fall Einsatzkommando, ja, das S bei Einsatzkommando wäre halt so ein Binnen-S, und da hätte man eigentlich das lange S genommen. Also sie haben sozusagen die Schrift sieht aus, wie man das aus so Neonazi-Szenen so kennt, dass die benutzen halt diese Schrift, weil sie glauben, es sei irgendwie eine Nazi-Schriftart, was es nicht ist. Also das ist schon, der Lacher ist, es gibt da so ein Goebbels-Aussage, als sie im Zweiten Weltkrieg versucht haben, die Schrift komplett loszuwerden, wo sie das als Judenschrift bezeichnet haben, um es loszuwerden, ja. Und die Nazis wollten nämlich eigentlich Antiqua-Schriften haben, wie wir sie heute auch benutzen.
Ja, ist halt modern, ne?
Ja, war modern, haben alle anderen auch gemacht. Aber jedenfalls, das heißt, sozusagen die falsche Schriftart und das falsche S. Und dann hat mir noch jemand so einen Link geschickt zu dem Logo vom Sondereinsatzkommando von Sachsen. Und das sieht aus, als wenn es das falsche Logo ist. Aber es ist nicht so richtig gut erkennbar, und es kann auch sein, dass diese Website einfach eine alte Version von dem Logo hat. Also das glaube ich jetzt nicht, dass die so doof sind, das falsche Logo. Das wird doch umgetauscht, oder? Also das kauft, das nehmen die doch dann nicht ab.
Na, also ich weiß nicht, also ich glaube, so eine Details, die halt irgendwie bei so Hardware.
Du kaufst doch nicht irgendwie einen Wasserwerfer 10.000 und da ist dann die falsche Schrift drauf.
Ja, aber das ist ja innen.
Naja, egal. Aber jedenfalls, der eigentliche Lacher an dieser ganzen Geschichte war, dass sie einen Tarnmodus haben.
In diesem Auto.
In dem Artikel bezeichnet haben als Undercover-Modus. Und ich dachte, das ist der Postillon. Denn was sie damit meinen, ist, dass draußen der Schriftzug Polizei auf so ein Ding ist, was man in der Mitte klappen kann.
So, das nicht
heißt, du hast also diesen Panzer.
In Polizeiblau.
In Polizeiblau, wo du dann so das Polizeiaufschrift runterklappst und dann ist der getarnt. So, das merken die dass das hier Polizei ist. So ein Panzer rollt durch die Innenstadt, irgendwie nimmt walzt drei Passanten platt auf dem Weg, weißt du, so. Also das Ding ist nicht subtil. So, das als Undercover-Modus, wo ich dachte so, Leute, wirklich? Ja. Aber es war, glaube ich, ernst gemeint. Also ich...
Naja, es wird...
So ein bisschen sprachlos.
Ja, ich bin da unter diesem Aspekt relativ gespannt, wie der Kongress in Sachsen so laufen wird.
Also ich bin mir sicher, alles wird gut.
Wir gehen mal davon aus, dass alles gut wird. Was soll man sonst tun?
So, also eigentlich der Übergang Machine Learning hätte besser gepasst nach den Alarmanlagen, finde ich.
Nee, wir können jetzt noch die Sache mit der Gesichtserkennung und dem Innenminister.
Ach, du meinst den
der immer noch nicht aufhört, genau, ja. Und zwar ist ja der Test am Hauptbahnhof jetzt mit der Gesichtserkennung.
Nee, nicht Hauptbahnhof.
Südbahnhof, Entschuldigung. Südkreuz.
Südkreuz.
Ist ja in die Verlängerung gegangen wegen durchschlagenden Erfolgs, die sie aber leider nicht numerisch beziffert haben.
Das sondern ist auch wirklich inkommodierend für mich, weil nämlich wenn ich aus München mit dem Zug komme, steige ich da aus und in die S-Bahn um. So, das hat mich also echt geärgert, dass sie ausgerechnet da ihre scheiß Gesichtsdings machen. Und dann ist es so, dass sie das versucht haben, optional zu machen. Ja, das heißt, du hast irgendwie so einen fetten Eingang und dann haben sie da so Schilder angehängt und auf der linken Seite steht ohne Gesichtskontrolle und auf der rechten Seite steht mit Gesichtskontrolle. Und du hast dann so ein Array von Kameras da installiert und denkst so, das kann mir doch keiner erzählen, dass sie nur die rechte Hälfte mitnehmen. Aber gut, du denkst so, okay, Schwamm drüber, gehst drauf und dann ist da so eine Rolltreppe. Und unten am Fuß der Rolltreppe ist der Boden beschriftet, wieder irgendwie rechts mit, links ohne. Aber die Rolltreppe, die von oben runterkommt, kommt rechts raus. Und von oben siehst du das noch nicht. Das ist so richtig für die Tonne, so richtig für den Fuß. Du kommst da irgendwie runter, denkst so, Leute, ernsthaft? Ja, ernsthaft? Also.
Aber vielleicht erfassen sie nur auf dem Hochweg.
Bestimmt.
Bestimmt.
Ja.
Bestimmt sind sie total ehrlich.
Nein, aber also das ist ja alles, ist auch so ein technologiegetrieben, diese Gesichtserkennung-Geschichte. Das ist irgendwie, ich habe ja in meiner Kindheit Knight Rider geguckt. Ich glaube, da kommt es her. Ja, das oder, wo gab es die erste Gesichtserkennung in so...
In der Sci-Fi?
Populär... Also Star Trek war es nicht, denn Star Trek hat einfach, der wusste, wer du bist. Du hast irgendwie auf deinen
Transponder, ja.
Genau.
Ich weiß es nicht genau. Also.
Sollen wir Konstanze fragen, die sammelt sowas, ja.
Ja, stimmt. Oder vielleicht können uns ja die Hörer noch irgendwie
hinweisen. Aber ich glaube, so Knight Rider erinnere ich mich an so Szenen, wie dann irgendwie, der geht die Polizeiakten durch und blendet jedes Bild ein, so dieses alte.
Genau. So, CSI hatte auch ganz viel.
Ja, CSI ist aber viel später.
Viel später, ja, stimmt.
Aber also es gibt, ich glaube, die haben in ihrer Jugend alle diese 80s irgendwie Fernseh irgendwie Kost gesehen und haben gesagt, so, das will ich haben, wenn ich mal alt bin und für die Polizei arbeite, will ich das haben. Und dann kommt irgendeiner und verspricht ihnen auf dem Golfplatz.
Das kriegen wir hin.
Das, kein Problem, das läuft.
Wir haben jetzt Machine Learning.
Und das wird gekauft, ja. So, erklär doch mal den Unterschied zwischen Machine Learning und KI.
Naja, was ist da für ein Unterschied?
Das ist auch so ein Bluthochdruck-Ding, oder? Für manche Leute?
Naja, also...
Dass die Leute immer so tun, als sei das KI, wenn du Machine Learning machst.
Naja, dieser ganze Begriff künstliche Intelligenz ist sowieso Bullshit, ne? Also es ist halt irgendwie ja nur die...
Gott, was ist denn hier los? Gleich kommt die Decke runter.
Ich hoffe nicht, da sind Stahlträger. Also letztendlich war ja künstliche Intelligenz immer nur so das Schlagwort, also eigentlich ja auch eher so ein bisschen so das abfällige Schlagwort, mit dem man diese Zottel, die da hinten in der Informatik halt noch in dem dunklen Gang saßen.
Das waren so Utopisten.
Genau, die halt daran dachten, also glaubten, dass man halt irgendwie ein Mind bauen kann, also ein Gehirn oder ein denkendes System, was also tatsächlich zu logischen Schlussfolgerungen in der Lage ist und irgendwie
nicht nur das,
und Bewusstsein sondern hat und irgendwie.
Und haben das Versprechen damit verbunden. Also es gibt diesen Begriff der Kybernetik, das könnt ihr auch mal nachgucken auf Wikipedia. Es gab die Idee, sozusagen im Kampf der Systeme zwischen Kapitalismus und Kommunismus, waren auch viele Kapitalisten der Meinung, dass eine zentrale Planung an sich gut wäre, aber es können Menschen nicht leisten, ohne von Korruption oder so betroffen zu werden oder die Daten sind inkomplett. Und dann gab es eben diese Utopie, dass man das einfach einen Computer machen lässt und den füttert man mit so viel Daten wie möglich. Und diese Idee hat sich bis heute gehalten, dass es einfach daran liegt, dass wir noch nicht genug Daten haben. Und deswegen sieht man einfach links und rechts Leute irgendwie Daten zusammentragen, völlig sinnlos. Und dann füttert man damit irgendwelche Software. Und die Methoden, mit denen man so Mustererkennung macht, also das ist keine künstliche Intelligenz. Ja. Künstliche Intelligenz ist unterteilt man in Expertensysteme. Das sind Sachen, die sind auf einem bestimmten Teilgebiet fähig, aber verstehen nicht, was sie tun. Ja, zum Beispiel ein Expertensystem wäre sowas wie, man macht Fotos von einem Patienten und der Computer kann dann erkennen, ob das wie Hautkrebs aussieht oder nicht. Durch eine Bilderkennungssoftware und sowas. Ja, das ist, was man mit Machine Learning macht heutzutage. Diese Art von Sachen. Aber eine generelle künstliche Intelligenz soll eigentlich mehr können, soll sowas können wie eine in Sprache reinkommende Anfrage zu verstehen und beantworten zu können.
Eine Möglichkeit von künstlicher Intelligenz. Aber ich meine,
ja, also, das ist natürlich also eine Definitionsfrage.
Die bessere Definition ist halt einfach zu sagen, es gibt halt irgendwie General AI, also halt quasi eine dem menschlichen Hirn irgendwie ähnliche generische künstliche Intelligenz. Und es gibt Narrowband AI, das heißt also, die halt einzelne Fähigkeiten des menschlichen Hirns abbildet und die dann halt dafür sehr gut, also wie zum Beispiel Mustererkennung oder Autofahren oder sonst irgendwie solche, also Dinge, die halt, also sagen wir mal, nur einen schmalen Teil der Fähigkeiten machen. Und da sind wir gerade. Also das
Na Moment, also das, das muss man, das muss man auch nochmal trennen. Autofahren können die nicht, die haben nicht verstanden, dass sie ein Auto fahren. Das ist kein, es ist keine Maschine, die verstanden hat, was ein Auto ist, sondern es ist.
Na, zum Autofahren muss ich es auch nicht verstehen.
Ja, das ist aber genau der.
Deswegen ist er narrow.
Das ist der wichtige. Ja, aber darauf will ich gerade hinaus. Das ist der Teil, den man verstehen muss. Was wir verstanden haben, was wir können, ist sowas wie Mustererkennung. Also sehr eng begrenzte kognitive Sachen nachbauen. Ja, wir können Software bauen, der gibt mal ein Foto und die erkennt ein Schild. Und was das zu
Machine und kann daraus Folgerungen ziehen.
Moment, und was das zu Machine Learning macht und nicht zum Algorithmus, ist, dass da nicht ein Mensch sitzt und Code programmiert, der ein Schild erkennt, sondern man trainiert das mit Fotos von Bildern, von Schildern. Ja, das heißt, die Software ist in der Lage, selbst Feature Extraction zu machen oder vielleicht assistiert man da ein bisschen und kann dann irgendwie erkennen, das ist hier ein quadratisches Etwas und sieht aus wie ein Schild, auf dem 30 km/h steht. Ja, also sowas kann man machen. Aber die Software hat dann nicht verstanden, irgendwie, das ist ein Schild, was die Regierung aufstellt, damit du 30 km/h fährst, sondern da sitzt dann ein Stück Code, was sagt, wenn du ein 30-Schild fährst, darfst du nicht schneller fahren als 30. Das heißt, so die Regeln sind immer noch programmiert im Moment, aber der Teil davor ist gelernt. Und es gibt auch Ansätze, um ob man das nicht komplett lernen kann. Das ist sozusagen ein wichtiger Schritt auf dem Weg der KI-Forschung. Und Google macht da gerade Schlagzeilen, weil sie einen Schachcomputer gebaut haben, der sich eben die Regeln von Schach auch selbst beigebracht hat. Der hat halt Partien beobachtet. Und da gab es dann niemanden, der irgendwie eine Bewertungsfunktion gemacht hat, die assistiert wird von irgendwelchen.
Nein, das stimmt nicht ganz. Also was sie da getan haben, nach dem, was wir sehen können, ist halt, dass sie die Optimierungskriterien halt relativ weit fassen konnten. Also darum geht es eigentlich am Ende gerade, dass man also Methoden sucht, um also entweder die Auswahl von verschiedenen Optimierungskriterien von Machine Learning machen zu lassen. Das heißt also sozusagen Machine Learning herausfinden zu lassen, ob für das Problem, was es gerade lösen soll, welcher von den ungefähr 400 bekannten Methoden halt irgendwie so ein Optimierungslernen zu machen, halt der sinnvolle dafür ist. Und damit kann man halt Experten wegrationalisieren und es halt sehr viel schneller machen. Und die andere Methode, die sie halt jetzt so bei AlphaZero verwendet haben, war halt, also offenbar, weil es ja nicht public, wir sehen nur die Ergebnisse und doch die sind zum Teil ein bisschen umstritten, wo Leute sagen so, naja, also da habt ihr schon sehr selektiv gearbeitet. Und
naja, wir sehen noch Paper ein paar Behauptungen nicht, von Ihnen.
Paper hält nicht stand und die Behauptungen sind halt irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Aber anyway, nehmen wir es mal so wie es halt da ist. Und dann, was wir da halt sehen, ist halt eine Methode mit sehr hoher Lernrechenaufwand. Also die haben halt zwar nicht allzu viel Stunden damit zugebracht, aber sehr, sehr viele Prozessoren dafür verwendet. Und zwar spezialisierte Prozessoren, diese Tensor Processing Units. Und die denen halt sehr, sehr viele Schachpartien gegeben. Und bei Schach hast du ja ein implizites Bewertungssystem, nämlich wie viele Punkte kommen am Ende dabei raus. Also wie viel Zügen schaffst du es, den Gegner matt zu setzen oder in wie viel Prozent der Partien gewinnst du. Also das heißt, das Optimierungskriterium ist vollkommen klar. Musst also nicht einprogrammieren. Was sie aber tun mussten, war halt irgendwie natürlich die Regeln reintun, also welche Züge überhaupt möglich sind und dann halt noch ein bisschen an den Kriterien rumspielen. Und dann haben sie halt den sehr überraschenden und relativ beeindruckenden Erfolg geschafft, dass sie es geschafft haben, dass das Ding quasi Schach aus der Beobachtung von Schachpartien lernt, so wie ein Mensch lernen würde. Also der auch zwar die Regeln lernt, aber dann halt einfach sehr viel Schach spielt und aus der Erfahrung wird er halt ein guter Schachspieler. Und genau das hat dieses System auch getan. Es hat sehr viele Partien, also die Daten von so Schachpartien gibt es irgendwie millionenfach im Netz. Und daran haben sie es halt lernen lassen und daraus dann halt eben die entsprechenden Strategien irgendwie abzuzweigen. Und das ist relativ beeindruckend, aber es ist halt ein Trend, den wir jetzt gerade an vielen Stellen sehen, das ist Recurrent Machine Learning, wo zum Beispiel Nvidia hingegangen ist und gesagt hat, okay, dieses ganze Gefummel mit irgendwie, wir bringen dem die Verkehrsschilder bei und wo eine Straße ist und irgendwie Bilderkennung und diese ganzen Dinge, ist uns alles viel zu kompliziert. Wir nehmen einfach mal irgendwie, um mal zu gucken, ob es geht, reines Experiment, nehmen wir mal so einen dicken Nvidia Machine Learning Prozessor, also auf der Basis von ihren Grafikkarten, schnallen den in so ein Auto, tun da ein paar Kameras ran und lassen das Ding einfach zugucken, wie jemand mit der Karre rumfährt. Und so live. Also das ist jemand mit der Karre rumgefahren und dann haben sie halt das Ding irgendwie lernen lassen und haben ihm halt ein bisschen Feedback gegeben. Und am Ende konnte das Ding halt irgendwie sogar Feldwege fahren. So, ne? Also der Testdatensatz, den sie da als Video rausgelassen haben, waren natürlich wieder so ein paar Fragwürdigkeiten. Da waren natürlich Sachen bei, wo man schon gesehen hat, dass sie Sachen weggelassen haben und dass es halt jetzt auch nicht überall so, immer so super geklappt hat.
Haben halt den Teil gezeigt, der funktioniert hat.
Aber der Teil, der funktioniert hat, war halt schon relativ beeindruckend. So, also dass es halt irgendwie möglich ist, halt tatsächlich diese Systeme lernen zu lassen, wie zum Beispiel halt auch Computerspiele. Ne? Also es gibt halt so für die meisten klassischen Computerspiele gibt es mittlerweile so Machine Learning Experimente, wo sie der Engine halt im Wesentlichen nur gesagt haben, so, was ist denn gut? Nämlich hoher Punktestand. Und haben dann halt irgendwie das Ding selber versucht lassen rauszukriegen, was irgendwie aus den Pixeln muss, wie Breakout zum Beispiel.
Und die haben dann beschissen, stellt sich raus.
Genau, die haben dann halt alles genommen, was geht. Die sind halt irgendwie, die müssen ja nicht nach den Regeln spielen. Das können ja machen, wie sie wollen.
Also, was mir ganz wichtig ist als Beobachtung, wenn der Computer so tatsächlich so lernt wie ein Mensch, dann wird er auch genauso Unfälle machen wie ein Mensch. Also das Versprechen von selbstfahrenden Autos ist ja unter anderem, dass man dann keine Unfälle mehr hat, weil die sich immer perfekt an die Verkehrsregeln halten. Das tun sie aber nur, wenn die einprogrammiert sind, nicht wenn die irgendwie gelernt sind. Dann kann man das nicht mit Sicherheit sagen, dass sie sich an die halten
werden. Also tatsächlich ist also meine Vermutung ist, dass halt dieses Pure Learning beim Autofahren auch erstmal eine Weile nicht zur Anwendung kommen wird, weil genau dieses Problem auftritt. Aber an vielen anderen Stellen werden wir das halt schon sehen. Und die
ist halt ein cooler PR-Stunt, das muss man völlig neidlos, neidlos anerkennen, muss man so sagen.
Also interessant daran finde ich halt, dass der erste algorithmische Durchbruch seit einer Weile ist, wo also die letztendliche Leistung des Systems nicht durch nur mehr Hardware draufkippen gestiegen ist.
Na, aber größtenteils.
Immer noch größtenteils. Also tatsächlich ist es auch so, dass also man schon sagen kann, dass also viele von den Erfolgen, die wir zu sehen halt im Machine Learning, haben halt einfach damit zu tun, halt die großen Firmen nicht nur sehr viele Daten haben, mit denen sie halt irgendwie das Learning betreiben können, sondern auch enorm viele Computer haben, auf denen sie halt irgendwie eben, je mehr man halt da irgendwie Learning Cycles betreibt, desto besser wird es halt. Und daraus entsteht halt ja gerade schon so ein gewisser, naja, so eine Monopolsituation. Also dass also die Firmen, die halt in der Lage sind, da wirklich was zu reißen und von denen halt auch die meisten coolen Papers kommen, sind halt die Chinesen, also halt irgendwie Tencent und Co., die halt und Baidu, die halt irgendwie auf echt großen Datenmengen sitzen und sehr viele Processing Capacities haben, sind die Google-Leute?
Da bin ich sehr vorsichtig, weil gerade Google hat eben ihren Scheiß nicht nur Open Source größtenteils, sondern bietet ihre Tensor Units auch als Cloud buchbar an. Das heißt, die versuchen, natürlich kostet es anständig Geld, klar, aber es ist nicht so, dass sie die Technologie im dunklen Kämmerlein horten, sondern die möchten schon auch. Ich mache mir eher Sorgen an der anderen Seite, ja, dass wenn Entscheidungen auf Basis von Machine Learning getroffen wurden, dass man dann im Grunde nicht mehr sagen kann, warum. Und wir sehen im Moment so einen Trend hin zu sowohl Predictive Policing als auch computerassistierte Urteile. Mhm. Da gab es jetzt den ersten Fall, der so ein bisschen anrüchig war. In den USA, da ging es nämlich um einen Richter, der computerassistiertes Strafmaß bestimmt hat in einem Fall. Und der Computer hat halt genau getan, wie er programmiert wurde und hat gesagt, irgendwie Maximalstrafe und sogar, ich glaube, mehr noch als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Also
eine Empfehlung abgegeben, ne?
Mit der, also hat es natürlich nicht irgendwie, ja, aber der Richter, das Problem ist halt, wenn du so einen Computer hast, wirst du am Anfang vielleicht noch vorsichtig sein, aber dann siehst du das ein paar Mal funktionieren und dann vertraust du dem halt. Ja, das heißt, das ist aus meiner Sicht ein Feigenblatt. Ja, dieses Urteil war, also diese Empfehlung hieß irgendwie fast Maximalstrafe mit der Begründung, das ist irgendwie ein gewaltbereiter Intensivtäter und das können wir sehen, weil irgendwie die Daten, die wir haben, zu dem sagt, seine Familie sitzt auch größtenteils im Knast, weißt du, so auf dem, also Indizien, die statistisch gesehen durchaus alle valide sind.
Korrelation.
Ja. Korrelationen, die nachvollziehbar sind, das war jetzt noch nicht mal irgendwie Machine Learning, sondern
einfach Statistik.
Einfach Statistik. Aber da kam dann natürlich die Frage auf, ob da nicht, also das ist eine Debatte, die gerade in Medien ziemlich dumm geführt wird, aber die an der Stelle durchaus illustrierbar ist, ob da nicht rassistische Gedanken einfach in Form von Statistiken perpetuiert werden.
Na, nicht nur rassistische, sondern alle möglichen Formen von Status quo.
Ja, aber eben auch rassistische.
Na, also alle Formen von Diskriminierung.
Natürlich.
Ne? Ja, also alle möglichen Dinge, die halt, also jetzt war jetzt gerade irgendwie die das System, mit dem Apple halt irgendwie seine Gesichtserkennung macht, was offensichtlich halt mit Chinesen Probleme hat, ja.
Na gut, aber also mit einem Fall.
Naja,
gut. Und bei das also rein von den Zahlen her. Ob das jetzt zwei Chinesen oder zwei Weiße oder zwei Schwarze sind.
Wollen wir gucken, wie
es aber das war geht, natürlich, ja. Der rassistische Joke schrieb sich von selbst, ja, wie ich im Blog schrieb, was ja klar.
Nee, aber tatsächlich ist diese Frage halt, welche Form von Bias encodet man in sein Trainingsset, ist halt so ein Gebiet, auf dem wir noch sehr, sehr viel Forschung brauchen. Also wo auch, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem ganzen, so was wir alles irgendwie an politisch korrekten Dingen in Technologie encoden müssen, aber an dieser Stelle muss ich schon sagen, ist halt offensichtlich und absehbar, dass also die, wenn man halt Technologie bauen will, die für die gesamte Menschheit funktioniert, dann muss halt die gesamte Menschheit im Trainingsdatensatz sein und dann müssen halt irgendwie alle Dinge, die halt so Menschen voneinander für einen Computer schwerer unterscheidbar machen, müssen halt encoded werden.
Das ist übrigens, würde ich nicht auf Computer beschränken. Das ist genau so, wenn du sagst, das ist irgendwie Erfahrungsschatz der Polizei. Es gab neulich so einen Artikel, der mich ziemlich mitgenommen hat. Da ging es irgendwie darum, dass ein Kripo-Beamter ausgesagt hat, dass sie da eine Quote haben. Ich glaube, es war Hamburg. Und wenn die zum Wochenende ihre Quote nicht drin haben, dann gehen sie nochmal zum Hauptbahnhof. Und da hängen die ganzen Ausländer rum und da finden sie dann immer...
Irgendwie also, finden sie schon, ne?
Genau, das sagt ihnen sozusagen ihre kriminalistische Erfahrung, das ist halt ein Schwerpunkt.
Mhm.
Ja, so, und aber das ist jetzt natürlich auf der einen Seite kann man sagen, naja, also wenn das Kriminelle sind, ist es doch in Ordnung, wenn die weggelocht werden, ne? So, auf der anderen Seite kannst du aber sagen, was sagt denn das über die Statistik aus, die am Ende rauskommt?
Die dann selbstverstärkend wird.
Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Und jetzt denken wir uns die nächste Iteration. Da wird jetzt ein Computer mit trainiert und der sagt, ja, am Hauptbahnhof sind offensichtlich die ganzen Kriminellen. Aber wer sagt denn, wenn die jetzt nicht zum Hauptbahnhof, sondern, was weiß ich, zum Saturn in der Mall gegangen wären, ob sie da nicht auch Kriminelle gefunden hätten? Ja, dann halt keine Ausländer oder vielleicht auch, was weiß ich. Ja, ist auch egal, wen sie da gefunden hätten. Aber wenn Teil von der Herleitung der Statistik so entsteht, dass Leute gezielt dahin gehen, weil sie glauben, da gibt's mehr, dann sieht es auch danach in der Statistik so aus, als wenn da mehr wären, ob das jetzt so ist oder nicht. Und diese Effekte sieht man halt nicht, wenn man so einen Computer trainiert. Daher ist das eine Verstärkung von dem Problem an der Stelle.
Und die Frage halt, wie man sowas abbildet und was halt irgendwie Möglichkeiten sind, dem gegenzusteuern, werden wir auf dem Kongress auch diskutieren. Also auf dem Kongress ein paar Talks, so, die in diese Richtung gehen, halt, also so Machine Learning Biases und was da heute schon so an Probleme auftritt und wie man da möglicherweise gegensteuern könnte. Und was mich da halt immer dran interessiert, ist halt also diese Frage von Technologie als Machtverstärker und Machtzementierer. Und da muss man klar sagen, es ist die Frage, für welchen Zweck wende ich dieses Machine Learning an, ist nicht mehr neutral. Also wir können nicht mehr die Behauptung aufstellen, dass irgendwie die Anwendung von Technologie da apolitisch ist, sondern man muss halt klar sagen, dass also dass Systeme, die solche Macht haben, gerade insbesondere wenn es um Nudging und so weiter geht, dass die Diskussion darüber, wofür die angewendet werden, wie die trainiert werden, für welche Zwecke die eingesetzt werden, was das Ziel ihres Einsatzes ist, dass die auf jeden Fall transparent gemacht gehören. Also dass also tatsächlich nicht mal irgendjemand so ein System betreiben kann, ohne seine Optimierungskriterien offenzulegen. Und selbst wenn man halt sagt, okay, die Systeme werden nicht perfekt sein und die sind halt irgendwie, gibt halt irgendwie unintended consequences und also all diese ganzen Dinge nebenbei, will ich trotzdem erstmal wissen, was sind eigentlich die Optimierungskriterien, auf die das System trainiert wurde. Und ich finde, die müssen offengelegt werden. Also es ist tatsächlich eine Transparenzpflicht, ja. die man halt einfach, genauso wie man halt bei einer Chemieanlage offenlegen muss, was da irgendwie für Chemikalien drin verarbeitet werden, die möglicherweise die Umgebung beeinträchtigen können, müssen wir bei Machine Learning-Systemen die Optimierungskriterien und im Zweifel sogar die Trainingssets offen haben.
So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter.
Also
und
mindestens, wenn es um Systeme geht, wo Menschen betroffen
sind. Ja, aber jetzt denk doch mal zurück an, was du vorhin beschrieben hast, dass es inzwischen Verfahren gibt, um die Optimierungskriterien selber mit Machine Learning zu selektieren. Mhm. Das heißt, wir haben da eine Indirektion drin und es ist vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar, was das eigentlich, wie es jetzt dazu gekommen ist.
Ja, das sind dann halt die Meta-Optimierungskriterien, die du halt offenlegen musst.
So, ich will mal eine etwas fundamentalistische Kritik an der Stelle äußern, denn wir können seit vielen Jahren beobachten, dass Software eine Sache ist, für die keiner haftet, wenn da Fehler drin sind. Mhm. Ja, also Software wird einfach inzwischen angenommen, hat halt Fehler, Produkthaftung greift nicht, und das heißt aber auch, dass es für Hersteller günstig ist, Sachen in Software zu machen, weil wenn dann da was schief geht, dann, ja, ist Softwarefehler, ja, und dann hat man am besten eine Update-Pipeline und kann irgendwie ein Update einspielen, was das fixt und dann ist wieder gut. Und wenn wir jetzt aber Machine Learning aus dem Kontext sehen, dass es ein Vehikel ist, um Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte, aber so kommt man aus der Haftung raus. Ja, Prozesse, die wir bisher mit Menschen machen, die fehlbar sind und da gibt's aber immer wieder Ärger mit und also Gerichtsverfahren finde ich das offensichtliche Beispiel an der Stelle, dass wir das, wenn wir das anfangen mit Machine Learning und KI-Systemen zu machen, dass wir dann unsere gesamte Welt auf ein Fundament bauen, in dem keiner mehr für irgendwelche Probleme haftet, sondern das war dann halt ein Softwareproblem. Mhm. Ja, das heißt, wir werden nur noch alles, ich meine, das ist jetzt schon ein echter Trend, das ist immer irgendwie aus technischen Gründen.
Deswegen bin ich ja dafür zu sagen, es muss bei solchen Systemen immer jemand geben, der verantwortlich ist für dieses System, also der tatsächlich eine benennbare, so wie was bei jetzt bei irgendwie der einzige Teil irgendwie, der bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz tatsächlich sinnvoll ist, dass es halt eine Stelle geben muss, wo man jemand erreicht von so einem Netzwerk, wo man, wenn man irgendwie eine Beschwerde hat. So und genau sowas muss es halt für solche Systeme auch geben. Es muss halt für jedes dieser Systeme, die halt da irgendwie mit Machine Learning, mit Daten arbeiten, die Menschen betreffen, muss es halt einen benennbaren Verantwortlichen geben und dieser Verantwortliche muss einer Transparenzpflicht unterliegen.
Ja, und aber das ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Nee, das ist notwendig. Damit können wir erst überhaupt anfangen,
darüber nachzudenken,
was dann passiert, weil ganz viel werden wir gerade einfach schlicht nicht sehen. So, weil die Optimierungskriterien zum Beispiel, die halt irgendwie so Personalbewertungssysteme anlegen. Ja,
da hängen Menschen neben
dran. So. Oder wenn man ein relativ einfaches Machine Learning nimmt, was nun nichts weiter ist als irgendwie fancy Statistics, ne, also wo jetzt einfach mal nicht mal so diese Korrelationen, die daraus destilliert werden können, sind ja häufig, naja, halt nur Tendenzaussagen, ja, auf denen dann aber wiederum Leute halt ihre Optimierungskriterien basieren. Und deswegen ist halt dieser Anspruch zu sagen, so je größer und mächtiger so eine Entität ist, desto mehr müssen die Transparenzansprüche an die hochgeschraubt werden. Und desto weniger müssen die mit personenbezogenen Daten arbeiten dürfen. So, das finde ich eine Metrik, mit der man arbeiten kann, zu sagen, je größer so eine Entität ist, desto weniger persönliche Daten soll sie verarbeiten dürfen und desto mehr muss sie halt offenlegen, was sie da eigentlich tut. Und mir geht es da primär nicht um sowas wie einen Algorithmus-TÜV oder sowas, weil der ist halt vor dem Hintergrund von Recurrent Machine Learning totaler Bullshit, sondern ums Offenlegen von den Business-Zielen, weil auch wenn du so ein Recurrent Machine Learning System hast, wo du eigentlich nicht mehr verstehst im Detail, was es tut, wird es von Menschen für Geld betrieben, die Leute dafür bezahlen, es zu programmieren, die Maschinen dafür bezahlen, es auszuführen, mit einem Zweck, einem Ziel. Und dieses Ziel muss im Zweifel sich einer gesellschaftlichen Kontrolle unterwerfen können.
Ja, aber das ist alles so Feuerwehr. Irgendwie das Haus brennt, was machen wir jetzt?
Nee, warten, nicht löschen.
Nee, geht nicht. Nein, du hast völlig recht, aber ich will sagen, so, ich habe eine ein tiefes Unwohlsein, weil mich das auch so ein bisschen an diese Finanzkrise erinnert, wenn ihr das noch auf dem Schirm habt, was die haben ja auch ein ähnliches Problem gehabt, dass sie so lauter Wertpapiere hatten, die im Grunde wertlos waren und haben die dann mit anderen Sachen zusammengetan und haben so eine Kaskade aus Schritten gebaut, damit am Ende keiner mehr nachvollziehen konnte, ist es jetzt ordentlich oder nicht. Und genau das sehe ich gerade mit KI und Softwareentwicklung. Ja, den Trend, dass wir immer komplexere Systeme bauen und vielleicht nicht mit kriminellen Zielen, das am Ende keiner mehr verstehen kann, aber das indirekte Ziel ist es meines Erachtens auf jeden Fall, dass keiner die Verantwortung übernehmen will und wie genau wie beim BER werden jetzt halt so viele Leute an dem Problem beschäftigt, dass am Ende keiner mehr schuld ist. Und da muss man entgegenwirken, nicht indem man irgendwelche Transparenzgeschichten macht, die sind auch notwendig, ja. Aber das ist nicht die Lösung, sondern das ist eher so, was machen wir denn jetzt? Ja, also wenn man das lösen will, muss man die Komplexität der Systeme um uns herum begrenzen. Anders geht es nicht. Man muss sagen, Systeme von den Menschenleben abhängen, müssen so höchstens so komplex sein, dass sie noch nachvollziehbar sind. Ja, vielleicht nicht deterministisch. Ich weiß nicht, ob man das fordern kann oder ob der Zug abgefahren ist. Aber wir geben das gerade komplett aus der Hand, nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen gefällt wurden. Und das ist ein Riesenrisiko, was meines Erachtens viel zu wenig.
Ich will da mal kurz ein bisschen gegenhalten, weil.
Okay.
Letzten Endes kann man sich ja so ein Machine Learning System vorstellen wie ein Haustier. Das hat halt, also mit Haustieren haben wir gelernt, umzugehen. Also so ein Hund. So ist halt ja durchaus jetzt nicht so völlig vorhersagbar, ist kein deterministisches Viech. Wenn die ein bisschen größer sind, ist der durchaus in der Lage, dich umzubringen, wenn er schlechte Laune hat. Aber wir sind in der Lage einzuschätzen, wie so ein Hund so drauf ist. Und der wird trainiert, ne? Also er wird halt irgendwie abgerichtet im Sinne von irgendwie einem Training. Und das unterscheidet sich nicht allzu sehr von so einem Machine Learning Training. Das ist halt positives und negatives Feedback, was halt so ein Tier kriegt und dann verhält es sich halt entsprechend. Aber es hat halt eine eigene Persönlichkeit, es hat halt eine eigene, trifft halt Entscheidungen, es reagiert halt auf Reize und die sind halt zum Teil halt irgendwie, führen die halt dazu, dass ein Hund sich halt daneben benimmt oder halt irgendwie Leute verletzt, selbe wie es mit einem Pferd oder so, ne?
Also ja, aber du würdest einen Hund nicht Auto fahren lassen, sondern was du mit dem Hund machst, wo Menschenleben von abhängen, sind so entweder Hilfsjob für irgendwie blinden Hund, ja? Da stimme ich dir zu. Aber
die Menschen, die andere Sache,
viele Jahrtausende
mit Pferden Auto gefahren.
Ja, aber nicht, das war nicht, wenn das Pferd irgendwie schlechte Laune hat.
Dann ist es durchgegangen und Leute sind umgekommen und zwar nicht ganz wenige. Pferde durchgehen war irgendwie tatsächlich irgendwie so lange Pferde irgendwie für Transportjobs
benutzt. Das Argument von dir hier gerade.
Nee, tatsächlich. Und okay. Da haben wir uns halt dran gewöhnt, weil wir so lange mit denen zu tun haben. Und weil es halt ein sozusagen kulturelles, tradiertes Wissen darüber gibt, wie so ein Pferd reagiert, weil man es gezüchtet hat darauf, dass es möglichst irgendwie ein ruhiger Geselle ist und
Scheuklappen.
Hat Scheuklappen bekommen. So, und es gab halt trainierte Menschen für den Umgang damit, nämlich die Kutscher. So, und so, also tatsächlich, also es kann man schon durchaus vergleichen. Ne? Also es ist ein sehr, sehr komplexes System. Der Kutscher hat keine Ahnung davon, wie das Gehirn von so einem Pferd funktioniert. Der kann ja auch nicht die Neuronen da drin aufzählen. Aber er weiß halt, dass so ein Pferd halt erschrickt, wenn es halt irgendwie so. Und ich glaube, dass der Umgang mit KI, den wir finden werden, insbesondere mit so einem Machine Learning-System, wird ein ähnlicher sein. Aber bei Pferden war es dann halt eben so, dass es halt irgendwie einen kulturellen und gesellschaftlichen Druck dahin gab, Rassen zu züchten, die halt verträglich sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeht, geringer ist. Da gab es auch eine Erfahrung darin, wie man die trainiert und abrichtet. So, und es gab auch sozusagen über das Optimierungsziel, es gab halt verschiedene Optimierungsziele, es gab Rennpferde und Brauereipferde und irgendwie Ackerpferde und so, aber die Optimierungsziele waren relativ klar. Also war halt nichts Überraschendes dabei. Und ich glaube, das ist so eine Analogie, die man ein bisschen mehr heranziehen muss, dass man sagt, okay, wir müssen als Gesellschaft im Zweifel einen Umgang damit entwickeln, der eben auch sagt, bestimmte Sachen machst du nicht. Also zum Beispiel ist es halt eben so, dass, also du darfst halt in Deutschland zum Beispiel, darfst ja keine Hunderassen auf erhöhte Aggressivität züchten. Ne, und oder abrichten. Also es ist halt tatsächlich so, wenn du das tust, dann kannst du dein Recht, Hunde zu halten, verwirken. Und das ist tatsächlich.
Weißt du denn das nach, dass das passiert ist?
Machen sie im Gutachten.
Ja, das ist doch aber auch Bullshit.
Nö, ist nicht Bullshit, funktioniert ganz gut.
Also ich will da mal gegenhalten, Uber.
Ja, muss man einfach verbieten, ist ja nicht weiter schlimm.
Ja, aber ich meine, das ist doch das Problem, dass du sozusagen dann gegen den
Markt agierst. Wir müssen einfach unsere Scheu davor verlieren, Businessmodelle zu verbieten. Warum sollten wir sowas dulden? Es gibt keinen Grund dafür.
Ja, ich bin ganz auf deiner Seite, so, aber ich sehe das nicht passieren, weil einfach da Kohle verdient wird mit.
Nee, Uber verdient keine Kohle. Uber verbrennt $1 Milliarde pro Jahr.
Ja, aber so in Richtung. Nein, Moment. Also das ist eigentlich ist eigentlich Kommunismus. Ist ein großer Plan, der nicht funktioniert und verteilt Geld um von reichen Investoren an arme Programmierer.
Und macht aber tatsächlich.
Aber ist ein unmoralischer Haufen vor dem Herrn. Es gab neulich so ein Video, da hat sich ein ehemaliger Sun Mitarbeiter hat sich über Uber aufgeregt und es ging so darum, dass Firmen unmoralisch sind und er hat dann so ein Video gezeigt, wie ein selbstfahrendes Uber-Auto über eine rote Ampel fährt und meinte, das ist in San Francisco und hier an der Ecke ist ein Kindergarten. Und erzählte dann, sein Kind war auf diesem Kindergarten. Und da dachte ich mir so, okay, also das ist der Moment, wo ich verstehe, warum die Amis alle Schusswaffen kaufen. Weißt du, weil da wäre ich aber auch irgendwie, so, wenn irgendein Arschloch, weißt du, so ein Startup-Fatzke aus Geldspargründen seine KI nicht ordentlich programmiert und mein Kind platt fährt, dann wäre ich aber auch ein Schusswaffenbesitzer, sage ich dir. Aber also ich sehe das halt nicht, dass man das regulieren kann, weil einfach im Moment es genau andersrum abläuft, dass diese Firmen sozusagen den Rest vor sich hertreiben.
Nee, was da gerade passiert ist,
dass dann noch Leute Geld hinwerfen, verstehe ich seit Jahren nicht auf Uber.
Na gut, Ubers Idee dabei war halt einfach, dass sie den Markt halt irgendwie monopolisiert bekommen. Und die Leute dann halt irgendwie dran gewöhnt sind, dass sie halt Uber fahren und dann fahren sie halt Uber, wenn es halt irgendwie automatisierte Autos sind. So, und was die halt, also deren Kernfehler ist halt, dass sie völlig übersehen haben, dass die Leute mittlerweile halt die App, mit der sie halt irgendwie Auto fahren, wechseln wie die Unterhose, wenn es halt drauf ankommt. Gibt es halt irgendwie für die keinen Grund, nicht irgendwie Lyft oder irgendwas anderes zu nehmen. Oder wenn mein Autohersteller sagt, hier übrigens, ich habe jetzt irgendwie auch einen irgendwie autonomes Car-Service, du musst dein Auto nicht mehr kaufen, hier ist irgendwie das Auto, wann immer du es brauchst. Warum soll dann noch jemand Uber benutzen? So, also die haben sich verzockt, da bin ich vollkommen sicher. Wofür Uber steht, ist halt diese Disruption-Ideologie. Also dieses
irgendwie, furchtbar. Ne?
Und das Interessante daran ist, dass es gerade gegen die Wand fährt, auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz. Also was gerade im Valley passiert, ist super spannend.
Ja, ja.
Dass also
die neuen Villains.
Ja, also tatsächlich sind
die Super-Villains,
also
der Bösewicht.
Diese großen Unicorn-Startups werden tatsächlich jetzt, also haben jetzt tatsächlich so denselben Ruf wie die Wall Street Banker, weil sie halt insbesondere da auch vor Ort, also so in der Bay Area, halt auch eine Art und Weise agieren, die halt mit der Community nichts mehr zu tun hat. Ja.
Halt auch mehr kaputt machen, als sie unterm Strich bringen.
Also
ich meine, so. Aber sie selber, das finde ich den spannendsten Aspekt dran, kriegen es nicht mit, sondern halten sich immer noch. Also wenn du so, in so Startup-Kreisen unterwegs bist, keine Spur davon. Alle so nach wie vor, oh, wir disrupten jetzt hier, geil, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Startup-Kohle.
Ja, aber
und dann Growth-Hacking ist so ein Ding. Googelt mal Growth-Hacking. Da wird euch speiübel. Das Selbstbild von diesen Startup-Fuzzis ist unerträglich.
Also die kognitive Dissonanz, die wir mittlerweile aufwenden müssen, ist halt ganz schön erheblich. Also wenn du halt irgendwie in San Francisco wohnst, und du im Wesentlichen irgendwie zwischen irgendwie Arbeitsplatz, deinem Fitnessstudio und irgendwie deinem Hochhaus-Apartment hin und her pendelst, vielleicht zwischendurch noch saufen gehst und dich zwischen diesen Orten jeweils mit einem Uber bewegst und diesmal beim Aussteigen über Bettler steigen musst, und zwar wirklich literally steigen musst, die halt in der Tür wohnen von deinem Fitnessstudio, dann das geht halt irgendwann nur noch so bedingt. Ja? Also da kommen halt Leute raus, die halt irgendwie. Also ich meine,
Soziopathen.
Ja, also ich meine, wenn du dir halt auch in denen anguckst, was die, also wie da die Verhältnisse sind, ja, also da gibt's halt Leute, die leben davon, dass sie in San Francisco, so halbwegs Downtown, eine Sozialwohnung zugesprochen bekommen haben vor vielen Jahren. Und wie leben die davon? Die vermieten die unter über Airbnb oder irgendeinen Apartment-Sharing-Service. Für unfassbare Kohle und sind dann halt irgendwie rüber auf die andere Bayseite nach Oakland gezogen in ein etwas slumartiges Zone und sind aber in dieser Zone wiederum ziemlich reich, weil sie halt irgendwie die Miete von dieser Sozialwohnung, die dann halt der Zehnfache von dem ist, was sie selber bezahlen.
Oder wohnen in der Karibik, das habe ich auch mal gehört. Ein Typ, der halt irgendwie an den Strand gezogen ist und da wie der König wohnt in irgendwie Mexiko oder so.
Naja, also jedenfalls, also ist vollkommen klar, wie.
Ja, das Ding, das ist eine Dystopie eigentlich.
Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass wieso es halt implodieren wird. Und das wird dann halt ganz schön hart werden, wenn diese Bubble platzt, wahrscheinlich sogar härter als die Bitcoin-Bubble. Falls Bitcoin eine Bubble ist, wir wissen es ja noch nicht, wenn wir in 12 Monaten wissen.
Alter, wirklich? Wirklich?
Dann, also wenn diese Startup-Bubble platzt, wird es deswegen so hart sein, weil dann diese gesamte Überzeugung von mit Technologie die Welt retten. Na, also dieses, wir lösen unsere Probleme, und das sind immer so die Bay Area Probleme, die sie da versuchen zu lösen. Also es sind immer Probleme, die sie selber haben und nicht verstehen, dass ihre Probleme mit dem Rest der Welt eigentlich weitgehend nichts zu tun haben, sodass sie schon, wenn sie nach Boston gehen, auf die andere Seite der USA oder auch nochmal hoch nach Seattle fahren, die Leute diese Probleme meistens nicht haben, die sie da versuchen zu lösen. Und trotzdem rollen sie das dann halt weltweit aus. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso es gegen die Wand fahren wird. Und das Problem, was wir jetzt ja schon haben, ist, dass dieses Prinzip Startup an sich ist ja eigentlich jetzt schon totgelaufen. Es gibt halt keine...
Oh, das denke ich seit Jahren.
Nee, Moment. Aber
woran machst du das
fest? Kannst du begründen. Und zwar, wenn man sich anguckt, worin investiert wird. Also was VCs, worin VCs investieren. Und die haben... mittlerweile wird eigentlich in so alles, was nicht relativ Hardcore-Tech ist, also im Sinne von wirkliche Technologieentwicklung, nur noch sehr zögerlich investiert, aus dem Grund, dass die, also wenn die nicht schon etabliert und groß sind, aber jetzt so neue Startups, die jetzt so anfangen, so Series A oder früher, weil die wissen, dass ganz, ganz viele von den möglichen Businessmodellen niemals es bis zum Exit schaffen, weil ihnen vorher Google oder Facebook oder Apple oder Microsoft die nicht mehr kaufen. Dann machen die nur noch sehr selten, oder wenn sie das Team haben wollen, sondern einfach die Idee kopieren. Und dadurch, dass sie halt schon diesen Mindshare haben, weil sie die Menge an Usern halt einfach haben, werden die sich nicht irgendeinen Zusatzservice buchen, den Google 3 Wochen später sowieso dann in Google Maps implementiert oder so, solche Sachen, sondern die wissen halt irgendwie, wenn Facebook ihnen zumindest theoretisch die Butter vom Brot nehmen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Startup wird nahezu null, und dann machen sie es nicht. Und wiederum passiert diese Innovation dann aber nicht, weil nichts davon ist tatsächlich Innovation, nicht nur Bullshit, sondern die passiert dann halt einfach nicht, weil Facebook es halt zwar tun könnte, aber nicht macht. So, das heißt also, was wir gerade sehen, ist ein Abbremsen der Innovationsgeschwindigkeit außerhalb von Hardcore-Technologieentwicklung. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also kann sein, dass es tatsächlich sogar netto gut ist, aber es führt halt dazu. Aber
was gab's denn da für Innovationen? Das war doch größtenteils so Bullshit, oder nicht? Also ich denke jetzt, an so Pet Grooming und irgendwie, nee, Supermarkt bringt dir Essen vorbei. Nee,
da gibt's auch durchaus Sachen, wo man sagen kann, also zum Beispiel ein einfaches Beispiel, ne? Also was halt durchaus für die Welt hilfreich wäre ein Service, der mir sagt, wie voll ist es gerade irgendwo. Im Kino, im Supermarkt, im Fitnessstudio, in den Verkehrsmitteln. Wäre einfach, trivial zu machen. Gibt also einen.
Ist bei Google Maps inzwischen eingebaut, ne? Also
so. Naja, so ein bisschen.
Von der Umsetzung her, ne, vielleicht halt debattierbar.
Eher so ein bisschen noch so, wie viel Queries haben wir denn da auf diese Ecke? Aber nicht, wie viele Leute sind denn da eigentlich? Könnten sie aber problemlos machen. So, und unter normalen Umständen würde man sagen, macht man halt da ein Startup draus, irgendwie verteilt ein bisschen Technologie, irgendwie baut sich dann eine App drumrum, so, also so halt, wie man es halt früher gemacht hätte, so, ne? Und wenn du heute mit so einem Businessplan zu so einem VC gehst, so, und dir sagst irgendwie, hier, so würde es funktionieren, hier ist unser Prototyp halt irgendwie, wir hätten ja gerne ein paar Millionen dafür, und irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung, wäre eine App, wo du halt irgendwie.
Disruption!
Das wäre halt nicht mal eine Disruption. Das wäre eigentlich tatsächlich nur eine Altersverbesserung. Du disruptest niemand, nimmst niemand so weg. Du verteilst nur vorhandene
Ressourcen. Ja, bisher macht es der Taxifahrer, ne? Der empfiehlt dir halt ein.
Ja, gut, aber es ist zu selten. Ja, gut. Ja, also es hat passiert eigentlich nicht. Wer fragt den Taxifahrer danach, welcher Supermarkt gerade voll ist?
Machst du? Nein, nicht Supermarkt, aber Restaurant.
Ja, gut, auch der weiß nicht, wie voll es da ist. Der wird halt vom Restaurant bestochen dafür, dass er dir was bezahlt, dich dahin bringt.
Naja, hast du irgendeinen Grund, irgendeinem fucking Startup zu glauben, dass es dir ordentliche Daten gibt und nicht bezahlt wird?
Das könntest du ja machen. Ich meine, man könnte so ein Startup bauen und sagen, okay, 99 Cent im Monat dafür, dass du die Service benutzen darfst und deine Daten spendest. Könnte man als Geschäftsmodell zumindest mal, also, ob es funktioniert
oder? Ich sehe keinen Grund, denen zu trauen. Die werden alle sagen, ja klar, bei uns ist Platz, na klar. Kommt zu uns,
hier, nee, man ist ja ruhig. Man könnte es ja objektiv messen, wäre ja durchaus möglich.
Also, ja, aber da habe ich als Firma doch kein Interesse, da teilzunehmen.
Wieso? Wenn meine Ressourcen besser ausgelastet werden?
Ja,
ein Fitnessstudio hat permanentes Problem, dass die halt irgendwie extrem bursty sind, deswegen machen die ja dieses Differential Pricing. Ja, also das ist halt, also die Ressourcen besser auslasten ist für jedes Unternehmen durchaus von Interesse. Und deswegen könnte das tatsächlich funktionieren. Macht aber niemand, wird niemand tun, weil klar ist, dass Google und Facebook könnten das innerhalb von ein paar Wochen einfach nachmachen, platt machen, und dann wäre der Service tot, weil dann kriegst du es for free halt irgendwie in deinem, in dem existierenden Service. Und das ist halt dieses Businessmodell, was halt Google und Facebook treiben, dieses Stealing the Oxygen, also dem anderen halt nicht genug Luft zum Atmen lassen. Und das führt halt dazu, dass halt solche, dass also solche Modelle, die halt irgendwie, wo man sagen könnte, okay, die sind jetzt nicht nur völlige Bullshit-Disruption, sondern halt irgendwie möglicherweise sinnvoll, finden halt nicht mehr statt. Und dasselbe passiert mittlerweile auch im Machine Learning-Bereich, dass also tatsächlich die Leute, die halt irgendwie innovative und geile Ideen haben, finden keine Leute mehr. Weil die Gehälter, die Google und Facebook sozusagen zahlen können und Apple, sind halt...
Das war sogar ein Argument bei einem Vortrag, den ich dieses Jahr gehalten habe.
Die sind halt so hoch, dass die Kalkulation
kannst
für...
Kannst du nicht konkurrieren.
Machst mit, du halt Startup-Lotto,
ja, ja,
und hoffst, dass dann deine Firma was wird. Wahrscheinlichkeit irgendwie 1 zu 10, selbst wenn du gut bist. Versus irgendwie, du nimmst halt die Hubble-Millionen jetzt gleich mit. Ist ja ein No-Brainer für die allermeisten, ne?
Klar.
Weil Startup kannst du ja da immer noch machen, wenn es irgendwie die Lage besser geworden ist. Und deswegen gibt's halt so ein, gerade so ein Innovation Slowdown. Ziemlich interessant eigentlich.
Naja.
Und eine Konzentration auf die Großen halt.
Ja, aber das, na gut, aber das ist ja eigentlich, ist das nicht schon immer so gewesen? Hm. Dass sich das bei den Großen konzentriert? Hm. Ich meine, dass irgendwie IBM sofort alles nachbaut und Watson
nennt, ja, ist ja nun auch... Ja, die waren aber nie...
Nein, naja, aber sind ja Google und so jetzt auch nicht.
Doch.
Naja.
Erfolgreich sind die schon.
Ja, erfolgreich, aber sind nicht irgendwie, sind nicht die Speerspitze der Innovation der Welt.
Also bei KI ist, wenn man sich anguckt, wo die richtig geilen Papers herkommen, also kann man sagen, zu 80% sind das halt irgendwie keine akademischen Papers mehr, sondern kommen aus den großen Firmen. Also wirklich den großen Firmen, so. Und die Chinesen halt immer ganz vorne mit dabei. Weil die halt dieselben Rahmenbedingungen haben, viele Daten, große Computer. Und das ist halt schon so ein...
Und günstigen Strom, das wollten wir eigentlich bei Bitcoin erzählen.
Stimmt,
erzähl doch mal die Anekdote von, warum der Strom, warum
sich so, ja,
also, Mining überhaupt lohnt.
Also eine der schönen Legenden um Bitcoin in China ist ja, dass der Strom da also jetzt nicht unbedingt nur aus irgendwie fiesen Kohlekraftwerken kommt, die halt für billig irgendwie den Planeten verbrennen, sondern dass die halt auch so Täler haben mit irgendwie Wasserkraftwerken, die über Kapazität gebaut wurden, also wo halt mehr Strom anfällt, als lokal verbraucht werden kann. Und dass die Bitcoin-Miner halt in diese Täler direkt neben die Wasserkraftwerke halt ihre Hallen gebaut haben und dann da halt den Überkapazitätsstrom aus den Wasserkraftwerken, die ja nicht wegkriegen, weil es da keine großen Leitungen hingibt, halt einfach in Bitcoin verbrennen. Und also eine mögliche Differenzierung, ja, wäre ja tatsächlich, dass es dann demnächst irgendeinen Öko-Coin gibt, der sagt, wir meinen nur mit Wasserkraft.
Da haben aber die Libertären was dagegen, oder?
Da hätten die Libertären sicherlich was dagegen, ja.
Tja. Gut, aber das wäre natürlich auch für Machine Learning denkbar, dass China da aus dieser geografischen irgendwie Stromüberkapazität,
naja, gut,
einfach sich da eine Vormachtstellung holt, weil sie also sozusagen kostenlos...
Naja, der Strom ist, glaube ich, weniger ein Problem als die Hardware-Investition. Also wenn du anguckst, sowieso das Verhältnis zwischen Compute Power, die du ins Learning steckst, und Compute Power bei der Ausführung ist, dann ist das halt irgendwie in mehrere Größenordnungen. Das ist also, das ist halt um mehrere Größenordnungen mehr Compute Power, die du halt beim Learning brauchst. Und
das, ja,
brauchst halt,
das hat die Chinesen nicht aufgehalten,
im Zweifel nur einmal,
als sie den fetten Ultra-Monster-Mega-Supercomputer gebaut haben.
Naja, warum sie den gebaut haben, war eigentlich sehr interessant. Den haben sie gebaut, weil die Amis nicht blickig genug waren. Die Amis haben ja, die sind ja zu Intel gegangen und gesagt, hier, wir würden gerne einen fetten Ultra-Mega-Supercomputer bauen und hätten dafür gerne ein paar Zillionen CPUs und hier ist unser Geld. Und dann haben die Amis gesagt, nee, dann haben die Chinesen ja den dicksten Supercomputer, Intel, du darfst nicht. Und Intel hat gesagt, naja, are you sure? Und dann...
Das haben wir an diesen Investor in Dubai verkauft.
Nee, nee. Und dann haben die Chinesen gesagt so...
Dann machen wir halt unseren eigenen... Und jetzt...
Wie ihr wollt.
Die haben jetzt ihre eigene Infrastruktur.
Ist ja doof. Vor allen Dingen haben die ihre eigene CPUs da reingebaut. Ja, genau. Ja, also die haben halt irgendwie nicht gesagt, wir warten drauf, bis Intel oder AMD sich jetzt mal um diese irgendwie Boykottnummer da halt drum gewuselt haben, sondern haben halt einfach eigene CPUs gebaut.
Ja, nochmal dieser MIPS-Klon, so Loonsong oder so.
Ja.
Naja.
Also,
ja, aber der Punkt ist, die Chinesen könnten es. Das ist so eins der wenigen Länder, die das einfach mal machen könnten. So eigene Machine Learning CPUs bauen und da einfach
deployen. Na eben. Das schon. Also das ist halt das ist ja gerade der große Trend, dass also zumindest im Westen die Big Five bauen sich ja spezialisierte Hardware dafür, und bei den Chinesen ist es halt auch so, also dass die halt dann einfach Meine, einiges davon ist ja sogar Open Source. Also Facebook hat ja tatsächlich seine Designs für die Hardware sogar Open Sourced. Und ich glaube, Baidu oder jedenfalls einer von den Chinesen hat es irgendwie, hat die dann auch irgendwie, hat sich gerne akzeptiert und baut halt ihre eigene Variante davon.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das viel effizienter wird als Grafikkarten. Weil das genau die Kernanwendung ist. Also gerade der Trend im Moment geht hin, dass die Grafikkarten nicht mehr nur 32 und 64 Bit Arithmetik machen, so Floating Point, sondern so 16 Bit und vielleicht 8 Bit. Mhm. Und das ist genau, wird verkauft als irgendwie Tensor, irgendwas, blubber, Machine Learning. Aber das ist sowas von genau, was du brauchst für sowohl Machine Learning als auch für so Bildbearbeitung, wofür die gedacht sind. Insofern, also das kann ja, dass die jetzt irgendwie kurzfristig einen Edge haben, kann ja sein, aber langfristig kann man mit denen, glaube ich, nicht konkurrieren.
Na, es gibt da halt schon so spezialisierte Hardware, die also unter anderem zum Beispiel von IBM entwickelt wird.
Was die, genau macht die denn besser als so eine Grafikkarte?
Das habe ich mir im Detail noch nicht angeguckt. Also das wäre halt, da können wir mal vielleicht mal eine Sendung drüber machen, jemand, der sich da auskennt. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nur die Papers mir kurz angeguckt und gesehen, dass sie halt bei bestimmten Machine Learning-Anwendungen halt gegenüber Grafikkarten Faktor 100 gebracht haben. Und das wäre halt, also jetzt nicht bei generisch allen, aber halt zumindest bei bestimmten Varianten davon. Und das wäre halt schon, also beim Training.
Das ist natürlich schon substanziell.
Genau. Und
auf der anderen Seite, wie viel musst du wirklich trainieren? Ja, ist es nicht so, dass man dafür heutzutage einfach die Cloud mietet? Du brauchst es ja nicht für lange, diese Infrastruktur. Ist doch völlig bescheuert, wenn du dir da irgendwie
bei dem jetzigen System von Machine Learning, wo du halt irgendwie eine Learning-Phase hast und dann brennst du das Netz halt quasi fest. Und die Frage wird halt, ob zum Beispiel halt irgendwie mit sowas wie Recurrent Machine Learning und irgendwie den Systemen, die dann halt eine Auswahl treffen, was jetzt irgendwie das notwendige Learning-System ist, ob man damit nicht halt eher so sagen wir, sowas wie altersbegleitendes Lernen macht, also dass tatsächlich da die da.
Das willst du doch nicht wirklich auch nur ernsthaft drüber nachdenken, oder?
Na, das ist das, was die Leute tun werden.
Stell dir mal vor, ich weiß ja, ich muss an diese ganzen schlechten Star Trek irgendwie Sci-Fi-Geschichten denken, wo sie den Androiden flashen und der seine dazugelernten Emotionen verliert. Das haben wir doch alles zigfach in Sci-Fi durch irgendwie iteriert.
Kann nur so
was passiert, wenn du irgendwie deine künstliche Intelligenz neu resettest? Das ist doch die Dystopie, das ist doch die eins der Standard irgendwie Tropes.
Also es
seit gibt, vielen Jahren.
Also es gibt da tatsächlich irgendwie jetzt so diesen durchaus einen Zweig in diesem ganzen wie geht's denn weiter mit dem Machine Learning, die halt sagen so Machine Learning Supervised Learning. Das heißt also, dass halt irgendwie es kein Unsupervised Learning ist, sondern dass man halt irgendwie quasi sich einen Machine Learning Metacontroller baut, der halt das Supervised, also das Learning von den darunterliegenden Systemen beobachtet. Aber und
auch
dann halt,
mit Machine Learning.
Genau, und daraus halt, und die dann Gott, halt,
wie gruselig.
Die dann halt irgendwie in den Bahnen hält, so.
Ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin der Letzte, der gern irgendwie in der Lage sein möchte, Aussagen über sein System zu treffen.
Oh, das möchten wir alle gerne, aber wir sind sehr weit weg davon.
Ja, warum? Also, das ist doch eine Sache, die musst du halt herbeiführen, und dann ist es so.
Also, wir haben auf dem Kongress, glaube ich, mindestens einen Talk über Leute, die selber ihre Chips bauen. Und ich glaube, da werden wir hinkommen.
Gut, da kommen wir noch, da sind wir gerade näher als seit langem, weil es jetzt diese RISC-V-Geschichte gibt.
Ja.
Also seit langem sehe ich mal wieder Hoffnung, ja, aber das muss man dann halt tun. Ja. Und stattdessen haben wir jetzt alle irgendwelche Management-Engine-Scheiße in unseren CPUs drin. Mhm. Das ist so ein Weg, der offensichtlich scheiße ist, dass es verschlägt mir die Sprache, warum wir da überhaupt hingegangen sind. So was naja, also ich habe nicht mal irgendwie mentales Modell, was erklären kann, irgendwie hat die NSA einfach Intel irgendwie mit vorgehaltener Schrotflinte oder was? Wie, ich verstehe es nicht. Warum sind wir, wo wir gerade sind? Ist mir, kann ich nicht.
Ich würde sagen, ein Zusammentreffen von Kapitalismus und geheimdienstunterwanderter Pseudodemokratie könnte.
Na und warum macht AMD das dann auch?
Vielleicht haben sie gute Gründe. Ich weiß nicht, wer ihr größter Kunde ist. Cray hat nur existiert, weil die NSA ihre Maschinen gekauft hat.
Da hat die NSA das nicht immer dementiert?
Klar.
Nein, nein, das ist ein Großinvestor, der nicht namentlich genannt werden will. Ach, ich weiß nicht, das ist doch alles. Na gut.
Na gut.
Aber wir haben hier lauter dystopische Visionen jedenfalls. Wir haben hier noch irgendwie, wenn man mal guckt, wo die KI überall hin tentakelt gerade. Also Aktienhandel mit KI wird sogar schon gemacht, ne? Mhm. So Portfolio Management.
Ist ja auch, bietet sich auch eigentlich an.
Autofahren. Aber Autofahren ist, glaube ich, den Schritt sind sie zu schnell gegangen. Mhm. Da haben die Leute noch zu viel Angst vor. Mhm. Das ist die Nummer eins Sorge, die die Leute mit KI haben. Selbstfahrende Autos. Das ist das Erste, was so der Mann auf der Straße irgendwie greifen kann als Problem bei KI.
Die gewöhnen jetzt die Leute einfach dran, deswegen haben sie so früh angefangen.
Ja, das kann natürlich sein. Also es scheint auch zu funktionieren.
Wird einfach noch eine Weile dauern, bis es halt wirklich großflächig in der Praxis
ist. Eine Generation heißt es immer so schön, ne? Die gute Ideen setzen sich ja nicht durch, weil sie irgendwie überzeugen, sondern weil die aussterben, die nicht an sie glauben. Scheiße.
Tja, und dann ist die Frage, was mit deinem Job passiert, wenn jemand irgendwie anfängt, eine ordentliche Machine Learning System Metasploit zu verheiraten?
Ach, da mache ich mir wenig Sorgen.
Meinst du?
Ja, also ich meine, es ist, Bug finden ist eh nicht, ja, also ich finde auch interessanter die Frage, wie wir Systeme bauen können, damit die nicht anfällig sind. Und das kann ich auch und erst recht machen, wenn ich einen guten Gegenspieler habe, der irgendwie Bugs findet. Also ich finde viel wichtiger, als irgendwie einzelne Bugs zu finden und zu fixen, weil dann bist du genau da, wo du vorher auch warst. Ja, finde ich, wie kannst du die Architektur deiner Software so bauen, dass gewisse Bugklassen einfach weg sind? Das ist doch die Herausforderung. Welche Softwareentwicklungsmethoden müssen wir anwenden, damit wir am Ende noch eine Aussage treffen können über das System? Ja, im Moment ist doch unser Umgang mit Software ist so, ich würde mal sagen, phänomenologisch. Ja, wir gucken von außen drauf und sagen, oh, wenn wir hier drücken, passiert das.
Wie ein Haustier.
Ja, aber ist doch scheiße.
Klar.
Ich meine, gut, auf der anderen Seite ist dann nachvollziehbar, warum die Leute kein Problem haben, damit irgendwie KI reinzuholen.
Weil für die sieht's eh schon so aus.
Ja, aber das ist doch selbst zugefügte Wunde, dass es so aussieht im Moment. Das ist völlig unnötig. Das liegt einfach daran, dass wir pfuschen.
Naja, ich meine, ein hinreichend komplexes System sieht halt einfach aus wie Magie, ja. Ist halt so.
Ja, muss aber nicht. Also von außen vielleicht, aber der Punkt ist, wenn man im Moment haben wir so fraktale Software, ja. Du, je näher du rangehst, desto schlimmere Komplexitätsuntiefen tun sich auf. Und das ist komplett selbstverschuldet. Da gibt's keinen
Grund für. Naja, also ich meine, so dieser Trend irgendwie, dass man halt heutzutage keine Software mehr bauen kann, ohne 45 Hipster-Libraries zu inheriten und dann.
Fraktale Software muss ich mir, glaube ich, mal, müssen wir uns mal merken. Als Begriff finde ich
das. Wir wollten doch sowieso ein neues Institut, nicht wahr?
Genau, das von Leitner Institut für fraktale
Softwareforschung. Fraktale Softwarekomplexität, ja, das stimmt.
Das ist doch alles. Ja, aber guck mal, weißt du, das nimmt mich wirklich mit, dass
im also Grunde
alle dasselbe Problem sehen, aber keiner versucht es zu lösen. Alle so, ach, ey, wenn wir schon so weit im Abgrund sind, dann können wir auch noch schnell Machine Learning reinholen. So.
Also ich hatte ja neulich irgendwie so dieses lustige Erlebnis, dass ich irgendwie versucht habe, mal zu gucken, was ist die maximale Anzahl Zeilen Code, die ich verwenden kann, um ein Problem zu lösen.
Oh, nein! Das ist, glaube ich, unbegrenzt.
Also mein Problem war halt, ich wollte eine Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
Okay.
So, und
das geht auch ganz ohne Code.
Naja, ich wollte es auch aufzeichnen.
Okay.
So, und tatsächlich ist der einfachste Weg, dass man hier am einfachsten zum Ziel kommt, besteht darin.
Ich glaube, ich will das gar nicht.
Besteht darin tatsächlich irgendwie eine bisschen Arduino-Software, wo halt dann schon noch eine Menge Libraries dazukommen, die halt irgendwie mit diesem Sensor reden und die mit irgendwie dem HTTP reden. Dann den Kram halt in irgendwie ein Key-Value-Store-Database zu tun.
Verteilt mit Konsensus?
Ja, muss man nicht haben, habe ich mir gespart.
Ja, wie, aber HTTP musst du haben?
Die dann halt in diese Datenbank schreibt, naja, muss halt, ne? Und dann wollte ich natürlich noch schöne Graphen darauf haben und ein bisschen Auswertung machen und dann habe ich mir da halt irgendwie dann die entsprechenden Hipster-Systeme dazu geklickt.
Hast du denn wenigstens SSL
ausgerollt? Einfachste, war nur noch ein ist nur ein Experiment, ist noch nicht ausgerollt. Jedenfalls, am Ende stellte sich halt raus, dass der einfachste Weg, diesen Key-Value-Store mit irgendwie dem Graphen malen und so weiter, Dings da dazu zu kriegen, ist mir einfach von der Firma, die das
MongoDB installieren
anbietet, nein, das fertige Docker-Image zu holen,
was dann halt
irgendwie alles enthält, was ich brauche, weil tatsächlich war es halt wirklich sehr viel einfacher, Also Docker ist halt sozusagen so, so eine Komplexitätsreduktion durch.
Nee, überhaupt nicht.
Ist schon, nein, für den User.
Ist eine Bedienungs-,
weil du musst, ja, du musst halt nichts mehr tun. Du nimmst ja halt ein fertiges Docker-Image und du musst nicht verstehen, was du tust.
Dafür ist es dann auch scheiße.
Und du musst halt nur irgendwelche Webforms halt ein paar Zahlen ergeben, um den richtigen Port zu konfigurieren und dir deinen Access-Token zu generieren.
Und klar, dann taugt es nichts, aber dafür ist es auch richtig schlecht.
Und sehr bunt. Genau. Ja. Also ich habe noch nicht gezählt, aber es durften ein paar Millionen Zeilen Code sein, die ich dann irgendwie dafür, irgendwie, dass ich irgendwie eine einen Graphen auf einer...
Ja, fully hipster-compliant.
Genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich so dieser Trend, den wir jetzt halt überall haben, dass du halt, die meisten Webseiten funktionieren halt nicht, wenn Google nicht funktioniert, weil sie halt Google Phone APIs nachladen und all möglichen anderen Kram von Google. Und also deswegen...
Ja,
also,
vor allem ajax.google.com ist ja immer so das Ding, was man erlauben muss.
Und Fonts, ja.
Ja, Fonts geht auch ohne. Das ist gut genug, die Fonts-Skripte, die reinladen. Das ist auch ohne rendert, aber sieht dann halt nicht so. Ja. Sieht halt anders aus.
Ja.
Aber wenn du Ajax nicht erlaubst oder AMP, dann kannst du inzwischen kaum noch Nachrichten klicken. Weil die Leute reichen alle Google-AMP-Links rum und das ist, geht gar nicht.
Ja, und aber ich glaube, dieser Trend halt einfach, dass die Bequemlichkeit, ein System zu bauen und das Outsourcen von Verantwortung an diese Hipster-Libraries und Services, dass das der Treiber dabei ist. Also das halt einfach dass du also die Verantwortung für schwierige Probleme nicht mehr selber übernimmst, sondern sie halt irgendwie an irgendjemand outsourced, der dieses Problem schon mal gelöst hat.
Du übernimmst sie ja doch, aber du redest dir ein, du hättest sie nicht übernommen. Weil die Leute dann alle sagen können, und das ist völlig einmalig, nur bei Software funktioniert das.
Mhm.
Ja, wieso? Das habe ich doch von da genommen. Stell dir mal vor, VW sagt dir, ja, die Komponente haben wir von Bosch gekauft.
Machen sie ja.
Ja, nee. Nein, nein, also sagen sie natürlich, aber Bosch sagt, ja, wieso? Wir haben hier ordentliche Verträge und da steht drin, geliefert wie bestellt.
Mhm.
Ja, und bei Software sagst du so, ich strecke meine Hände gen Himmel und weise alle Schuld von mir und alle sagen, ja, dann ist es halt so.
Mhm.
Ja. Also das geht mal gar nicht.
Also ich glaube jedenfalls, dass diese Verantwortungsdiffusion damit zu tun hat, dass...
Ja, die ist Absicht auf beiden Seiten. Das finde ich das Krasse daran. Beide Seiten haben ein Interesse daran, das voranzutreiben, weil unterm Strich dann überhaupt niemand mehr Verantwortung hat. Ja, wir haben so ein... Das war ja auch lange Zeit meine Arbeitsthese, warum bei BER nicht einfach irgendwie Licht ausgemacht wird, sondern warum da jetzt noch irgendwelche Firmen irgendwas machen. Damit am Ende das Geflecht so groß geworden ist an den externen Dienstleistern, dass keiner mehr irgendwie sagen kann, wer jetzt woran schuld ist und dann ist halt irgendwie überhaupt. Und das führen wir bei Software eben auch herbei und zwar absichtlich, glaube ich, sehenden Auges. Weil einfach alle Seiten Interesse daran haben, die Komplexität so zu erhöhen, dass keiner mehr tatsächlich schuld ist.
Wobei die meisten Leute, glaube ich, nicht in der Form, also in Termini von Schuld, sondern von Bequemlichkeit denken auf der Programmiererseite. Und weil ich meine, letzten Endes sind halt ganz viele Softwareprojekte da draußen, funktionieren halt genauso, ja. Also Leute, die sich eine Lösung von Stack Exchange zusammen copy-pasten, in der 25 URLs von irgendwelchen externen Hipster-Services drinne stehen, dann nochmal irgendwie 20 Zeilen Glue-Code.
Mehr Bugs als Codezeilen.
Ja, und so, und dann halt einfach davon abhängig sind, dass irgendwie keiner von diesen 25 externen zugelinkten Services und irgendwie whatnot irgendwie hinreichend viele Probleme hat. Und wenn doch einer ein Problem hat oder es Inkompatibilitäten gibt, dann musst du halt diese Probleme fixen. Und da entwickeln die Leute dann auch so eine Erfahrung drin. Na, also die entwickeln Erfahrung darin, diese Probleme, also diese Klasse Probleme zu finden und rauszufinden, welche Version von welcher Komponente jetzt zufällig mit der wieder zusammen funktioniert.
Ja, und alle Seiten befördern das, indem sie irgendwelche automatisierten Bug-Tracker betreiben auch noch, ja. Sodass du immer jemanden hast. Also es gibt ja keins von diesen Frameworks ohne ein System, wo du eine Meldung hinterlassen kannst, dass irgendwas nicht geht. Sodass ich, wenn ich das jetzt einsetze und es geht nicht, kann ich sagen, ja, ich habe alles getan. Ja, ich bin hingegangen, habe einen Bug gefeilt. Jetzt müssen wir warten. Ne, so. Aber das ist ja völlig freiwillig, dass ich den das aus der Hand gegeben habe, dass ich noch was fixen kann.
Ich überlege gerade, ob die Blockchain dieses Problem vielleicht löst. Weil
verdammt
einige von diesen neumodischen Coins, zum Beispiel Jota, die ja irgendwie da gerade so ein bisschen Probleme haben, versuchen ja genau dieses zu lösen, dass sie sagen halt, der Hipster-Service, den du halt benutzen willst, Der kostet dann halt irgendwie so ein paar Hundertstel Cent irgendwie pro Nutzungs- mhm. pro Nutzungseinheit, der halt irgendwie über den eine Blockchain-Währung abgerechnet wird. Vielleicht, wenn dieses Zeug dann Geld kostet, dann entsteht auch wieder sowas wie Verantwortung. Zum einen muss man dann Geld ausgeben und zum anderen bekommen die Leute auch Geld, die diese Dienste betreiben und müssen nicht halt irgendwie nur irgendwie von ihrer Startup-Kohle und der Hoffnung auf irgendwelche Beratungsdeals leben.
Das klingt genauso wie dieses Schönreden vor allen Start-up-Blasen und vor Atomenergie
ich
und so.
Nur, ich stelle nur eine wilde Theorie auf hier. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es so sein würde. Ich wollte nur mal die Theorie postulieren.
Die unsichtbare Hand des Marktes wird dafür sorgen.
Bevor irgendein Leser uns damit kommt, wollte ich es zumindest mal erwähnt haben. Also ich glaube, wir nehmen auch Jota-Coin. Also, ja.
Also, okay, da sorgst du aber für die sofortige Konvertierung in irgendwas, was keine offensichtlichen.
Das werde ich natürlich nicht tun, weil das würde nämlich tatsächlich das Experiment beschädigen.
Gut, da hast du natürlich recht. Das Experiment ist dir wichtiger, als dass du das am Ende ausgeben kannst. Das
Experiment ist natürlich irgendwie, dass es irgendwie in 12 Monaten noch da ist. Wenn zwischendurch der Coin leider bust gegangen ist, naja, dann war es wohl ein Scheiß-Coin.
Okay.
Ist doch ganz einfach.
Gut, aber das könntest du ja auch machen, kannst du ja virtuell machen. Du ziehst die Kohle raus und guckst dann.
Ja, mal gucken.
Aber du spekulierst halt insgeheim doch darauf, dass die 10, die du gewählt hast, zumindest im Durchschnitt nach oben gehen.
Wir werden die Regeln.
Wenn du nämlich ein Zocker bist.
Wir werden die Regeln zwischendurch noch.
Zocker, du. Ja klar, die Regeln werden der Realität angepasst.
Die werden wir noch ein bisschen fatschen zwischendurch. Vollkommen klar. Also nur zur Optimierung des Unterhaltungsfaktors natürlich. Ist doch klar. Na gut, damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen durch. Dann danken wir fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, uns eure überzähligen Coins, egal welcher Provenienz, für dieses Experiment anzuvertrauen, dann werdet ihr da irgendwie Wallet-Adressen auf der Webseite finden. Ansonsten gibt's immer noch den Patreon-Button und wir überlegen uns ansonsten auch noch was, wie es weitergeht. Wie Fefe schon sagte, wir wollen versuchen, nächstes Jahr tatsächlich mal ein paar mehr Sendungen zu machen, auch mit externen Gästen, um halt irgendwie das Problem des mangelnden inhaltlichen Diskurses mal wieder so ein bisschen auszugleichen.
Ja, und wir wollen auch, dass hier ein bisschen mehr Stil kommt.
Stil? Wir und Stil?
Nicht mal, naja, also zumindest, gut, vielleicht ist Stil der falsche Begriff, sagen wir mal Niveau.
Niveau. Ah ja, okay.
Ja, ist mir wichtig, irgendwie. Na gut, nicht nur zu reden, sondern auch, dass du am Ende zurückblickst und sagst, das war ein schönes Gespräch.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich meine, die Qualität eines intellektuellen Arguments ist halt schon immer doch befriedigender als alles andere, ja. Das stimmt schon. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Frohes Fest. Ich hoffe, wir können es noch releasen vor Weihnachten.
Ich denke, ja, wir werden es einfach.
Naja, im Moment ist hier im Grunde Land unter bei allen Freiwilligen wegen Kongress.
Wir werden es wahrscheinlich einfach nur irgendwie durch.
Wir schaffen es schon.
Einfach leveln und irgendwie releasen und dann müsst uns verzeihen dafür, dass da noch ein paar Bartschaber und Schnaufer zwischendurch sind. Das ist dann halt so.
Nächstes Mal sehen wir uns wieder.
Genau, nächstes Mal sehen wir uns wieder. In diesem Sinne ein frohes Fest und einen schönen Kongress. Bis dann. Tschüss.